Alex, willst du einen Krieg, den du nicht gewinnen kannst?
Nein, natürlich nicht, lieber Sebastian.
Aber du wirst ihn kriegen.
Okay.
Und zwar jetzt in den nächsten, naja, schauen wir mal, wie lange diese Folge dauern wird. Ich hoffe, dass wir es so auf 2 Stunden begrenzen können. Aber ich möchte erstmal alle unsere ZuhörerInnen begrüßen hier bei der neuen Folge von Die Reminiszenten. Und heute beschäftigen wir uns mit einem Film aus den frühen 80er Jahren. Im Titel werdet ihr es ja schon gelesen haben. Und zwar geht es um Rambo.
Oder auch First Blood. Wie er im Originaltitel heißt, auch ein herzliches Willkommen von mir. Bevor wir uns allerdings mit dem Film beschäftigen und mit unserem üblichen Programm, geht es noch eine Sache zu klären. Und zwar, ich muss beichten. Das ist jetzt mittlerweile unsere, Sebastian, achte Folge. Ich frage diese Frage stelle ich, glaube ich, immer wieder. Kannst du mir nicht merken, es sind auf jeden Fall schon ein paar Einträge in unseren Folgenlisten. Mir ist etwas aufgefallen. Und zwar habe ich mir immer gedacht, dass meine Qualität meines Mikrofons relativ bescheiden sein muss und war immer sehr unglücklich mit dem etwas hallenden Sound, der da rausgekommen ist. Und das Ganze hat sich ja sogar verstärkt. Und ich habe noch ein anderes Projekt gerade gehabt, von dem ich eine Sache vertonen musste. Und mein lieber Freund Florian wies mich darauf hin, dass die Qualität so schlecht ist. Auf jeden Fall eine lange Geschichte. Mir ist in den ganzen Folgen nicht aufgefallen und auch mit 20 Jahre Filmerfahrung, dass ein Mikrofon vorne und hinten hat. Es ist so, dass ich die ganze Zeit immer hinten ins Mikrofon gesprochen habe. Daher auch der schlechte Sound. So, jetzt habe ich es umgedreht und jetzt spreche ich vorne rein. Ich habe mir auch ein Buch durchgelesen und ich habe auch mit Tonmeistern gesprochen. Ich habe auch sehr viel Häme geerntet dafür. Zu Recht. Aber ab sofort ist die Tonqualität jetzt besser. So viel dazu erstmal. Man lernt immer was dazu. Das sieht man mal wieder. Ich bin ein purer Anfänger, was Podcasts angeht. Aber mittlerweile, jetzt mit besserem Sound, kann man uns schon langsam nicht nur Anfänger, sondern Amateure vielleicht nennen, ne?
Ja, ja, also
so langsam.
Langsam auf dem Weg zum Profitum.
Ja, auf jeden Fall. Ja, aber deswegen haben wir uns auch so einen schönen Film ausgesucht. Den haben wir ja schon länger auf unserer Liste von Filmen, die wir besprechen wollen. First Blood ist ein Film, der sehr vielen Menschen geläufig ist, denke ich mal. Da haben wir einiges zu erzählen. Es ist pickepacke voller Zettel. Wird Spaß machen, den Film zu besprechen, aber zuerst wollen wir ja so ein bisschen Smalltalken nochmal. Die Welt des Films ist ja gerade eine sehr komische, das haben wir in den anderen Folgen ja auch schon gesagt. Ins Kino gehen ist schwierig gerade und mit diversen Minen versehen. Es ist schwierig gerade ins Kino zu gehen. Sebastian, was sind denn deine Erfahrungen mit dem Kino? Du warst ja im Kino jetzt vor kurzem, ne?
Genau, Anfang letzten Monats war ja wieder das Fantasy-Filmfest. Das ist ein jährliches Filmfest in Deutschland, in verschiedenen Städten, in Berlin, Frankfurt, München, Hamburg und ich weiß gar nicht noch, wo noch, in dem Filme aus dem fantastischen Bereich gezeigt werden. Also von Fantasy, Horror, Science-Fiction, so alle aus diesem Genre wird da gezeigt. Und da ist jedes Jahr, gibt's da halt immer ein paar richtige schöne Perlen zu sehen aus der ganzen Welt. Dieses Mal hatte ich leider nicht so viel Zeit und konnte mir nicht ganz so viele Filme anschauen. Die Filme, die ich aber gesehen habe, die waren doch recht interessant. Da würde ich jetzt gleich, würde ich nur mal kurz so ein bisschen abhandeln, was ich da gesehen habe. Also jetzt keine großartig drauf eingehen, was das genau für Filme waren, sondern nur so ein bisschen was, also wie die Filme hießen und wie sie mir gefallen haben. Der Eröffnungsfilm, das war ein Film namens Palm Springs. Das ist eine sehr lustige Komödie mit dem Jesse Eisenberg aus Brooklyn Nine-Nine als Hauptdarsteller. Die weibliche Hauptrolle wird von der Mutter aus How I Met Your Mother gespielt, also die in der letzten Staffel aufgetaucht ist. Und der Film greift so ein bisschen die Handlung von Täglich grüßt das Murmeltier auf. Also immer diese Zeitschleife, was ja schon in mehreren Filmen aufgetaucht ist. Und zwar nie wieder so gut wie in das Täglich grüßt das Murmeltier. Aber hier nehmen sie sozusagen die Prämisse des Films und anstatt, dass er aus dieser Zeitschleife rauskommt, kommt die Frau, für die er sich interessiert, in die Zeitschleife mit hinein und ja.
Nicht so viel verraten.
Ja, die durchleben halt diese jetzt die Zeiten miteinander. Und das ist ein Film, der wurde von Hulu produziert, lief als Eröffnungsfilm beim Fantasy Filmfest. Ich weiß nicht, ob er irgendwann mal so ins Kino kommen wird oder wie er hier in Deutschland vertrieben wird. Wenn man sich die Mühe macht, kann man über Umwege sich einen Hulu-Account generieren und den dann dort schauen. Und ich kann den wirklich nur empfehlen. Da war ich echt hellauf begeistert von dem Film. Des Weiteren habe ich gesehen einen russischen Science-Fiction-Film, der hieß Sputnik. Der hat so ein bisschen gerade Internet-Buzz, dass der wohl ziemlich gehypt wird. Wird wohl auf einigen Festivals zu sehen sein. Keine Ahnung, wie er dann hier veröffentlicht wird. Die erste Hälfte des Films hat mich echt weggeblasen. Da dachte ich, da kriege ich einen Film, der so an die Qualität von Alien heranragt. Die zweite Hälfte baut dann leider ein bisschen ab, weil es dann wirklich ein reiner Monster-Slasher-Film wird, der dann nicht so ganz mehr das halten kann, was er am Anfang verspricht. Aber dennoch ein ganz recht guter Film. Ist ein russischer Film und hat mir recht gut gefallen. Des Weiteren habe ich dann noch gesehen die Neuverfilmung von David Copperfield. Die ist ja jetzt auch schon bei uns im Kino mit dem Dev Patel, glaube ich, heißt der Hauptdarsteller. In den Nebenrollen Hugh Laurie und Tilda Swinton. Und der Film zeigt eindeutig, dass die Klassiker auch heutzutage noch funktionieren. Ein sehr lustiger Film, David Copperfield mit so die beste Verfilmung, fand ich, die ich jetzt gesehen habe. Ist sehr schön inszeniert, sehr schöne Bilder. Also hat mir auch sehr gut gefallen. Und dann als letztes habe ich noch gesehen einen Film mit Kevin James, dem Hauptdarsteller ja von, wie hieß nochmal die Serie?
War so, ich war gerade auf dem Klo in den 8 Minuten, die du gequatscht hast. Du meinst King of Queens?
King of Queens, genau. Und zwar, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie der Film hieß, das war ein Mädchen, Becky hier heißt der Film. Und in dem Film spielte einen Knastflüchtling, der zu der White Supremacy gehört, ein Neonazi ist und ein Haus überfällt. Und das ist so ein Home Invasion Film, wo sich dann ein 14-jähriges Mädchen auflehnt und versucht, die Familie vor denen zu beschützen. Ziemlich harter Film. Also Kevin James versucht so ein bisschen aus seiner Comedy-Schiene rauszukommen. War nicht schlecht. Ich habe aber so ein paar Probleme mit dem Film gehabt, mit der Gewalt. Aber da würde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil das würde jetzt, glaube ich, alles ein bisschen zu ausufernd sein. Aber das sind so die Filme, die ich da gesehen habe.
Naja, aber gut, du warst mal wieder im Kino, was ja in diesem Jahr wirklich ein schwieriges Unterfangen ist. Ich habe mich bis jetzt tatsächlich noch nicht getraut, obwohl ich Tenet unbedingt sehen will. Da haben wir ja gerade eben schon in unserer Vorbesprechung drüber gesprochen. Das Thema Kino ist ja gerade wirklich sehr, sehr schwierig. Und gerade heute, also in dem Tag, wo wir das aufnehmen, kommen so Nachrichten, wie dass die ganzen großen ersehnten Blockbuster extrem weit nach hinten geschoben werden. Und das macht natürlich keine Hoffnung sieht für die Kinos echt dunkel aus. Also The Batman nach hinten geschoben, Dune nach hinten geschoben, James Bond nach hinten geschoben und zwar auch gewaltig nach hinten geschoben. Man hat so ein bisschen Angst, dass nächstes Jahr dann gar keine Kinos mehr da sind, die das zeigen sollen. Also da weiß ich aber auch persönlich nicht, wie da der richtige Umgang damit ist und was man machen kann, ob man neue Konzepte entwickeln muss. Und ich habe jetzt schon gehört von Kinos, die man alleine mieten kann für 150 Euro das Ticket. Das halte ich auch ein bisschen für absurd, so eine High-Society-Geschichte draus zu machen. Aber ja, es ist schwierig. Also ich finde, die Verleihe und auch die Produktionsfirmen könnten doch mitunter solidarisch sich ihren Kinos auch mal zeigen. Ich weiß nicht, es ist jetzt einfach so eine Floskel und eine Stammtischparole. Dazu stecke ich nicht genau in der Materie drin. Aber ich habe so ein bisschen Angst, dass wir nächstes Jahr keine Kinos mehr haben. Also hier in Berlin sind schon die ersten Kinos wirklich am Rande des Zusammenbruchs und sind auch schon geschlossen. Gut, das hat auch manchmal nicht nur die Zuschauerzahlen, sondern manchmal ist das Geschäft auch generell schlecht. Aber Programmkinos haben es meiner Meinung nach gerade unheimlich schwer, weil der Content ausgeht. Also es wird ja gerade auch weniger produziert. Zwar wird jetzt gerade, also ich habe jetzt gerade eine Phase in meiner Karriere, wo ich so viele Anrufe bekomme, wie ich sie noch nie bekommen habe. Das ist ganz erschreckend, weil der Markt ist total leergefegt. Alle produzieren gerade auf Teufel komm raus und weil sie das ganze halbe Jahr lang nicht produziert haben und alle ihre Projekte auf den Tischen sich gestapelt haben. Aber es geht trotzdem gerade nicht viel zu zeigen in Kinos, ne? Es ist schon relativ erbärmlich. Also es gibt halt so Home-Kinomarkt und da habe ich jetzt auch einen Film gesehen, den ich hier gleich nennen würde. Aber wie siehst du das mit den Kinos?
Ja, das sehe ich auch genauso problematisch wie du. Die einzige Frage, die ich mir stelle, ist, wir haben ja wieder im Februar eigentlich ja die Oscars vor uns. Und es sieht ja so aus, dass wir zurzeit, wenn man sich die Neuerscheinungen im Kino anguckt, sind das ja wirklich nur eine Handvoll Filme.
Ja, aber scheiß auf die Oscars, oder?
Nee, aber ob es da dann vielleicht nicht, ich kann mir gut vorstellen, dass dann so Richtung Dezember hin es einige Verleiher geben wird, die sich dann überlegen, vielleicht sogar einen Film vorzuziehen und den rauszubringen, weil sie einfach keine Konkurrenz bei den Oscars haben. Tenet zum Beispiel, was hat denn der jetzt großartig für irgendwo eine Konkurrenz bei den technischen Innovationen oder technischen Umsetzungen im Film bei den Oscars? Also kann ich mir gut vorstellen, dass wir vielleicht so ein, zwei besondere Projekte vielleicht im Dezember, Januar sehen können im Kino, weil da dann die Verleiher sich gedacht haben, die Konkurrenz beim Oscar ist nicht vorhanden, da können wir es vielleicht mal versuchen, weil der Oscar ja immer noch was ist, was bei den Zuschauerzahlen ja extrem zieht.
Ja, es muss auf jeden Fall aber auch ein Konzept her, dass die Leute wieder ins Kino gehen, weil das Vertrauen scheint ja nicht da zu sein. Ne? Also
das kommt von beiden Seiten aus. Die Leute nehmen sich zurück, ins Kino zu gehen, wegen Corona und wegen der Ansteckungsgefahr. Und gleichzeitig haben wir halt weniger Filme, weswegen dann auch nochmal weniger Leute ins Kino gehen. Mhm. Ich glaube, wenn wir die Filme im Kino hätten und die Kinos die Vorgaben auch umsetzen, dann hätten wir auch, glaube ich, wieder die Leute im Kino. Die Frage ist halt einfach nur, hätten wir die Massen an Leuten im Kino, die halt die Verleiher haben wollen? Mhm. Weil du kannst halt keinen Kinosaal da mit 300, 400 Zuschauern bei einer Filmvorführung, sondern da hast du halt nur mal 50, 60 Leute in einem Kinosaal. Und dann kommst du nicht auf die Zahlen, damit du den Film schön als der größte Erfolg für das und das oder da, wir haben die Einspielquote innerhalb von einer Woche eingeholt. Mhm. Das ist ja was, mit dem die Filmverleiher immer gerne rumprotzen. Obwohl es ihnen ja eigentlich egal sein kann, ob sie das Geld nun in einer Woche oder in 3 Monaten machen.
Ja, also ich weiß auch nicht. Also ich finde auch, dass es einfach viel, dass der Fade bei, ich gebe dir erstmal vollkommen recht, dass so der Punkt mit, dass es von beiden Seiten kommt, also vom Publikum wie aber auch vom Angebot. Aber was der fade Beigeschmack für mich daran ist, ist so, dass die Verleiher oder auch gerade die Produzenten der Filme gerade nur auf das Geld schauen und gar nicht mehr das versuchen, das Kino am Leben zu halten. So hat es für mich so ein bisschen den Anschein, weil man muss ja wissen, was mit solchen Äußerungen, also wenn alle Filme nach hinten geschoben werden und nichts mehr gezeigt wird, dann gehen die Leute nicht mehr ins Kino. Und wenn die Kinos nicht einigermaßen, glaube ich, ein bisschen Geld reinkommt, dann machen die zu. Und dann werden die nicht in 2 Jahren, wenn alles wieder normal ist, werden die dann sagen, ja cool, irgendwie, ich habe meine Leinwand die ganze Zeit irgendwie Standby gehalten. Jetzt können wir wieder loslegen. Ja, das ist ein Desaster in beide Richtungen. Ja, werden wir sehen, was daraus kommt. Wir können es nicht lösen. Wir haben ja jetzt schon so einen kruden Moment gehabt in unserer Podcast-Karriere, dass wir einen Film durchgenommen haben, der nur einen Tag im Kino lief und dann direkt ins Video on Demand gegangen ist. Aber gut, ja, ich wollte dann noch zum Abschluss dieses etwas längeren Smalltalks, aber mit dem ernsten Thema noch kurz den Film erwähnen, den ich ausgewählt habe zu gucken. Ich habe mehrere gesehen, aber den fand ich jetzt erwähnenswert. Und zwar ist es der Film Underwater.
Sagt mir nichts.
Ein ziemlich aktueller Film dieses Jahres rausgekommen. Der lief noch im Kino. Ist mit Kristen Stewart und ist so ein quasi Remake, würde ich mal sagen, von Deep Star 6 und von Abyss und von diversen Filmen, wo es um Unterwasserplattformen geht. Oder gab es ja auch mal ganz schlechtes 4 oder so mit Dustin Hoffman und Sharon Stone, der war auch echt Grütze. Aber dieser Film Underwater hat mir überraschend gut gefallen. Ich habe nicht viel erwartet von dem Film, aber ich habe den Trailer gesehen und dachte mir, oh, der war schon guter Trailer. Meistens ist es aber so, dass der Trailer besser ist als das Endprodukt. Hier war es aber nicht der Fall, meiner Meinung nach. Ich finde ihn irgendwie total überraschend. Klar, es geht um eine Unterwasserbohrinsel, eine riesengroße Anlage und jemand geht das Licht aus und alle laufen panisch durcheinander. So, um es grob zu erklären. Da ist ein Seebeben passiert. Was das Seebeben hinter sich hat, das wissen wir ja. Das würde ich jetzt nicht verraten. Es ist aber ein sehr guter, gruseliger Film. Also auch mit vielen guten, klar, Jumpscares sind da drin. Aber sind so 2, 3 neue Innovationen drin und auch gute Kameraperspektiven. Und die Hauptcharakterin verhält sich nicht ganz so dämlich wie Jamie Lee Curtis in Halloween.
Okay.
Also das hat mich auch überzeugt, dass man nicht ganz so dumm immer sein muss in einem Horrorfilm.
Ja, Kristen Stewart finde ich immer ein bisschen Ja, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Die hat echt einen absoluten Müllfilm mitgespielt, aber dann auch in solchen wirklich großartigen Filmen wie Adventureland.
Ja, aber das hat der Star unseres heutigen Films ja auch gemacht.
Ja. Oh ja.
Der hat ja auch teilweise mal ganz tief in die Kacke-Kiste gegriffen. Aber er hat auch eine Filmvita, die sich sehen lässt. Ja.
Ja.
Kommen wir doch dann wirklich zu unserem heutigen Film. Ein Meisterwerk der Filmgeschichte. Das ist es ohne Zweifel. Das Fazit kommt am Ende noch. Aber es geht, wie wir schon gesagt haben, um Rambo First Blood. Und wie würdest du First Blood eigentlich übersetzen, habe ich mir heute überlegt, ganz kurz mal.
Erste Blut. Also das ist ja normalerweise ein Ausdruck, den ich von, ja, so Duellen kenne. Also wenn du mit gegeneinander fechtest, also da hieß es, da gibt es ja immer dieses, da bist zum ersten Blut. Das heißt, sobald der erst verwundet wird, wird eigentlich aufgehört zu kämpfen. Dann gibt es irgendwie das zweite Blut und das dritte Blut ist dann, glaube ich, wenn der Gegner tot ist.
Okay.
Also so kenne ich das.
Mit ersten Blut hätte man es auf jeden Fall deutsch nicht übersetzen sollen. Ne? Das wäre wahrscheinlich missverständlich gewesen. Und
hätte man vielleicht gedacht, das ist ein Film über ein Teenager-Mädchen.
Ja, ja, genau. Das ist ja beim Deutschen, wir haben ja in Deutschland das Glück, dass wir sehr gute Filmübersetzer haben oder dass wir uns sehr kreativ sind, was Filmtitel angeht. Ja, ich finde, Rambo ist dann aber auch nicht so verkehrt. Gleich mal vorneweg, weißt du bestimmt, das ist so billig eigentlich, aber ich würde mich wundern, wenn du es nicht weißt. Wo kommt der Name Rambo her?
Das ist doch von irgendwelchen Äpfeln, oder?
Ja, der Rambo-Apfel. Der Autor des Buches, des Romanes, auf den der Film basiert, hat auf jeden Fall die Geschichte gebracht, dass er gesagt hat, dass seine Frau eine Kiste Äpfel nach Hause gebracht hätte und er war gerade auf der Suche nach dem Namen. Und dann waren das die Rambo-Äpfel und daraufhin hat er dann diesen Namen kreiert. Ne, das sind halt so die Legends, die sich da rumschwingen. Ja. Aber ich finde es ganz gut, dass es irgendwie von einem Apfel kommt.
Großer Backen halt.
Großer Backen, ja. Die hatte auf jeden Fall ein, zwei Mal in dem Film. Ja, der Film hat ja einige Herrschaften groß rausgebracht. War ja ein großer, da kann man ja schon mal vorwegnehmen, das weiß ja, glaube ich, jeder, war ein großer Erfolg. Hat aber, wie gesagt, eine sehr interessante Entstehungsgeschichte. Und deswegen haben wir uns ja auch mitunter ausgesucht, weil das ja schon so ein Meilenstein des Films ist, ne, oder der Filmgeschichte ist. Also danach wurden Filme anders gemacht. Könnte man das so sagen?
Ob sie anders gemacht. Also sagen wir es mal so, der Film hat auf jeden Fall einige Filme nach sich gezogen, die geglaubt haben, sie würden das aufgreifen, was Rambo gemacht hat, aber das machen sie gar nicht.
Das ist richtig, das hat mich auch oft enttäuscht. Vor allen Dingen, wenn man das Cover, ich finde das Cover von First Blood, das ist auch irgendwie nicht, wird der ganzen Sache nicht so ganz gerecht, weil es sehr martialisch ist. So.
Genau, also für die, die es nicht kennen, man sieht da John Rambo, also Sylvester Stallone in einem Muscle-Shirt, der eine M60 in der Hand hat, ein Patronengurt umgeworfen hat und mit diesem bekannten roten Stirnband, ja, vor einem Waldhintergrund, leicht so bläulich, weißlicher Hintergrund. Ja, es sieht schon sehr nach eigentlich dem aus, was der Film nicht ist.
Ja, ist auch von Drew Strutzen gezeichnet, ne? Der auch die ganzen Star Wars Plakate gemalt hat.
Ja, das ist sowieso was so in den 80ern, diese gemalten Plakate. Ich weiß gar nicht, das ist ja heute nicht mehr so ganz der Fall, dass er doch eher Fotos oder dann am Computer bearbeitet. Aber ich finde diese gezeichneten Plakate aus den 80er Jahren, das hatte schon wirklich so seinen eigenen Charme.
Ja, auf jeden Fall. Drew Strutzen, das ist so ein Künstler, der hat, glaube ich, alles gemalt damals. Also auch Zurück in die Zukunft und so weiter und so fort. Und war der Experte für Filmplakate. Ich wünsche ihn mir sehr oft zurück, weil die heutigen Filmplakate doch mitunter chaotisch sind. Besonders, wenn man sich mal meine Filmografie anguckt und die Filme, bei denen ich mit dabei war, da habe ich mich schon zwei, dreimal echt geschämt. Ich kann jetzt gar nicht ohne dass ich mich das beruflich aus mich auswirkt, kann ich da nichts nennen, aber wenn man meine Filmografie mal googelt dann und sich die Plakate anguckt, da wünsche ich mir manchmal so einen Künstler zurück. Das Filmplakat von Rambo und auch der Titel, finde ich, geben nicht so richtig den Film wieder. Also, wenn man das sieht und guckt sich den Film an und hat überhaupt keine Ahnung, was da kommt, ist man, glaube ich, schon ein bisschen geflasht, was der Film dann eigentlich ist. Weil er suggeriert ja so ein bisschen Action, krasse Action und das ist ein Element, aber ist nicht die Kernaussage des Films, oder? Hast du da eine andere Meinung?
Nee, die Frage ist ja auch dann auch immer wieder, wann wurde dieses Bild gezeichnet? wir werden ja noch auf diese Geschichte des Films zurückkommen. Ja. Und der Film hat ja einige Veränderungen durchgemacht. Der wurde, hat viele Leute sind da, haben da die Hände dran gehabt. Am Schluss wurde der dann auch noch umgeschnitten und so weiter. Und wenn dann jetzt, du hast ja den Namen so schön gesagt, ich habe mich schon wieder vergessen von dem, der das Plakat gezeichnet hat.
Drew Strutzen.
Drew Strutzen. Da ist ja die Frage, was hat er als Vorlage bekommen, damit er das Bild zeichnet? Der wird ja den Film noch nicht gesehen haben. Das ist ja meistens so, die kriegen ja irgendwelche Vorgaben hier. Vielleicht kriegt er mal das Drehbuch zu sehen oder vielleicht hat er auch nur den Roman gehabt zu dem Film. Und der Roman ist ja vollkommen anders, da werden wir noch dazu kommen. Und das Plakat würde zu dem Roman passen.
Okay, stimmt. Also man muss ja zu sagen, ich habe den Roman nicht gelesen. Du hast ihn gelesen. Und jetzt darfst du auch noch mal sagen, mit wie vielen Jahren du den gelesen hast.
Ich weiß es nicht mehr genau, weil ich müsste so irgendwas zwischen 11 und 13 Jahre gewesen sein. Das war im Urlaub. Da habe ich alle drei Romane gelesen, also zu den drei Rambo-Filmen. Es ist so, dass der Rambo, der Film, darauf werden wir kommen, der erste Teil auf einem Roman basiert.
Ja, von David Morrell 1972 geschrieben.
Die Romane zum Teil 2 und 3, das waren jetzt nicht mehr auf seinen Romanen basierend. Die hat er aber auch geschrieben, da hat er dann halt die Romanversion von dem Film schreiben dürfen. Auf jeden Fall habe ich diese Romane auf Kreta im Urlaub gelesen. Ich weiß bis heute nicht, warum meine Eltern mir erlaubt haben, diese Bücher zu lesen. Wahrscheinlich war das so, dass sie sich gedacht haben, endlich liest der Junge mal. Da werden wir einen Teufel tun und ihm verbieten, dann die Bücher zu lesen, die er jetzt liest. Also in der Not frisst der Teufel halt fliegen.
Okay, aber das spricht wieder für deine Eltern, die dir ja schon oft irgendwelche Filme aus der Videothek mitgebracht haben. Also so open-minded waren meine Eltern dann wiederum nicht, aber das macht ja nichts. Bin ja anders auf den Film gekommen. Ich hatte auch eine sehr schöne, sehr, sehr schöne Geschichte mit Rambo. Mein persönliches Erlebnis mit dem Film ist, ich habe ihn auf VHS-Kassette gesehen, aus der Videothek, ausgeliehen von meinem Onkel. Und ich habe ihn mit meinem Cousin zusammen gesehen, mit dem ich eigentlich sehr viel Filme gesehen habe. Der war ein bisschen älter als ich und der war auch ein bisschen tougher als ich. Und ich habe schon ein bisschen so gezweifelt. Und ich weiß noch, dass er den unbedingt sehen wollte. Ich wusste so gar nichts über den Film. Und als ich ihn dann gesehen habe, hat er mich also schlichtweg, ich war weggeblasen, ich war wirklich schwer begeistert und alt war ich nicht. Ich muss jetzt tippen, ich war 13, 14, auch so wie du mit dem Roman. Das war ein Film, der damals ab 18 war, das ist klar. Der ist ja heutzutage ab 16, ist ja auch so eine Sache. Der Film hat sich ja nicht geändert, nur die Ansicht der Leute. Und ich weiß noch, dass es dieses Messer auf einmal so ein Thema war. Und ich komme ja auch aus der pfälzischen Gegend und da gab es das große Wurstmarktfest, das größte Weinfest der Welt. Da verkaufte einer dieser Stände so ein Rambo-Messer.
Aus Plastik, oder?
Nee, tatsächlich ein echtes Messer.
Oh.
Wir haben dann sogenanntes Kerwegeld immer bekommen, ne, von den Eltern. Das war dann so der 20 Mark, um mit den ganzen Attraktionen zu fahren. Das hatte damals noch gereicht für 5, 6 Fahrten. Heute reicht es ja gerade mal, um da anzustehen. Aber wir haben uns dieses Messer gekauft und zu zweit mit zusammengelegtem Kerwegeld. Und das hättet ihr uns auch niemals verkaufen. Und das kam auch irgendwann mal raus. Und meine Mutter und ich glaube auch meine Tante, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, haben versucht rauszufinden, wie der Händler hieß, um auch ihm bereitzustoßen, ob er eigentlich nur ganz sauber tickt, Jungs, so ein Messer zu verkaufen. Wir haben mit dem Messer leider auch viel Blödsinn angestellt. So, das war auch ein Messer, wo es diese selbstzündenden Streichhölzer gab und auch so ein Kompass im Griff und so. Und es war halt auch mit so Verpackungen von Rambo und Gott, wir haben das scheiß Ding gekauft und haben halt echt nur Blödsinn und Sachen damit kaputt gemacht. Und das war also nicht sehr clever und tut mir auch heute noch leid, dass ich die Tür meiner Oma damit zerstört habe, weil wir da immer auf die Tür geworfen haben. Das war so eine Massivholztür und die mussten wir dann auch leider ersetzen von unserem Taschengeld. Also das war mein persönliches Ding mit Rambo und man hat das halt nachgespielt. Ne? Man hat halt Rambo gesehen, dann hat man das nachgespielt, als man noch so jung war. Und das war mitunter, hätte da auch mehr passieren können mit so einer Waffe. Ja.
Und dein Cousin hat jetzt den Spitznamen Siebenfinger oder was?
Ja, fast wie. Also es floss auch Blut, man hat es natürlich auch dran geschnitten. Aber viel beeindruckender waren eigentlich, glaube ich, diese selbstanzündenden Streichhölzer. So, das fand ich irgendwie, wow, du brauchst keine Reibefläche dafür und du kannst sie so ganz cool am Schuh anmachen. Das war schon nicht so schlecht. Ging aber auch nicht an Plastikschuhen, sondern musste man schon ordentliche Schuhe dafür haben. Das haben wir dann auch rausgefunden. Gut, kommen wir erstmal zu den Menschen, die diesen Film gemacht haben, bevor wir zur Entstehungsgeschichte kommen. Da ist eine Menge Leute zu nennen. Ich habe mir auch ein paar gute Namen aufgeschrieben. Wir werden es nicht ganz so ausführlich machen, weil die Jungs kennt man ja dann auch mitunter. Fangen wir mit dem Regisseur an.
Ja, das ist jetzt einer, den man nicht unbedingt mitunter kennt. Also fand ich auf jeden Fall. Regie hat dort Ted Kotcheff, ich schätze mal Kotcheff wird das ausgesprochen,
ja, würde ich auch sagen.
Geführt. Einen Regisseur, den ich eigentlich nur noch von einem Film dann auskenne, und das war Immer Ärger mit Bernie, was ja ein komplett anderer Film ist.
Komplett anders, ja.
Also das ist eine absolute Komödie. Also überhaupt nichts mit Rambo zu tun. Der hat vorher aber wohl noch mal, ja, so ein, zwei Filme, also er hat ein paar mehr Filme natürlich gemacht, aber ein, zwei Filme gemacht, für die er bekannt ist, die ich jetzt selber aber nicht kannte. Der erste ist Ferien in der Hölle, das war von 1971, ein australischer Film. Das war dann auch der australische Beitrag für das Cannes Film Festival und zählt wohl heutzutage noch mit so zu den besten australischen Filmen. Daddy Will Hoch Hinaus, der ist von 1974. Das ist ein kanadischer Film, wofür er auch den Goldenen Bären in Berlin gewonnen hat. Ein Regisseur, der Auszeichnung gewonnen hat, den ich aber überhaupt sonst nicht kannte.
Ja, er hat auch die Urversion von Fun with Dick and Jane auch gemacht. Das habe ich mir noch rausgeschrieben. Da gibt es auch ein Remake mit Jim Carrey, was meiner Meinung nach auch besser ist. Ich habe auch den alten gesehen, der ist auch lustig, aber er ist halt sehr, also er hat da alle möglichen Genres bedient, wenn man sich so seine Filmografie anguckt. Das Rambo-Ding ist halt schon ein harter Tobak gewesen. Er hat auch nur den ersten Teil gemacht und die anderen zwei oder respektive vier nicht. Und das sieht man dann auch, glaube ich. Der hatte schon seinen eigenen Stil. Und ich bin auch bis heute erschüttert, dass er für diesen Film keinen Oscar bekommen hat, finde ich. Also das ist ja so ein Oscar-triefender Film schon. Aber na gut, dazu vielleicht nochmal später. Ja, Weekend at Bernie's kann ich auch nur empfehlen. Wer den noch nicht gesehen hat, einfach gucken. Mehr kann man dazu gar nicht sagen. Ein unfassbar lustiger Film.
Ja.
Da sind auch ikonische Szenen der Filmgeschichte mit drin. Also das, wo der... Egal, wo die Leiche an der, also winkt.
Ja, am Strand
winkt. Und diese, also auch großartig gespielt. Vielleicht können wir den ja auch mal durchnehmen. In so einer, haben wir den nicht sogar schon mal kurz besprochen in einer?
Nee, ich glaube noch nicht, den noch nicht, nee. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir den erwähnt hätten.
Okay, dann müssen wir den auf jeden Fall nochmal irgendwann besprechen, weil das ist auf jeden Fall auch einer der Filme, den ich mir auch nochmal gekauft habe und total glücklich war, dass ich ihn gefunden habe. Und naja, und guck ihn gerne. So, Kamera, da ist es schon eine etwas größere Nummer. André Laszlo ist leider auch schon verstorben, hat so tolle Filme gemacht wie Reise ins Ich, Die Warriors, Straßen in Flammen oder auch die Shogun-Serie, die ich sehr gut finde. Mhm. Toller Kameramann, werde ich auch so, wenn wir den Film besprechen, auch nochmal auf so zwei, drei Dinge drauf zurückkommen, was er so gemacht hat in diesem Rambo-Universum. Ich finde, das sieht man bei Reise ins Ich, also man sieht, dass der da in den Film Kamera gemacht hat. Der hatte auch so seinen Style. Toller Kameramann, ist, glaube ich, auch sehr bekannt. Also ich glaube, es ist schon so ein Name, der mitunter bekannt ist. Ich würde, bevor wir zu Produzenten und so kommen, noch mal kurz so Schnitt, Szenenbild, Kostüm und sowas besprechen. Schnitt, der auch gut ist. Ich finde, so wie der Film gedreht ist, ist der Film sehr gut inszeniert. Das werde ich auch gleich nochmal besprechen. Also die einzelnen Szenen sind sehr oft auch teilweise richtige Plansequenzen, wenn man da mal genau hinguckt. Und das macht es für den Cutter natürlich ein bisschen einfacher. Nichtsdestotrotz ist ein sehr guter Cutter gewesen, der auch sehr viele weitere Erfolge dann gemacht hat, wo er dann gleich sein Können mehr zeigen konnte, ist Joan E. Chapman. Aber ist, glaube ich, eine Frau, gell?
Ja, da bin ich überfragt. Ich weiß nur, es hat ja nicht sehr viel gemacht. Also es hat gerade mal 8 Einträge als...
Ja, aber auch Weekend bei Bernie's, also Immer Ärger mit Bernie und 7.
ADR-Editor steht hier bei IMDb.
Ja, Respekt dafür. Allein die Teamjacke von 7 zu haben, das wäre schon eine große Ehre. Ja, dann hast du noch was zu sagen zu ihr oder ihm?
Das ist eine Sie, habe ich jetzt gesehen.
Okay.
Sie hat aber auch noch Assistenzschnitt gemacht bei Filmen wie Repo Man, Die Rote Flut, Der einzige Zeuge oder Poltergeist 2. Ja. Also insgesamt kommt sie vielleicht gerade mal so auf knapp über 20 Filme. Also nicht wirklich eine große Vita im Schnittbereich, aber die Sachen, die sie gemacht hat, das waren schon eher gute Produktionen,
kann man sagen. Ja, da wäre ich froh, wenn ich nur einen davon auf meiner 20-jährigen Filmografie hätte. Nein, ich habe andere Filme drauf. Der Szenenbildner, das ist schon ziemlich großer Name. Wolf Kröger, den hat man schon mal gehört, wenn man sich so ein bisschen mit Filmen beschäftigt hat. Der hat großartige Szenenbilder gemacht, wie Der letzte Mohikaner oder Die Herrschaft des Feuers, ist für mich auch ein total unterschätzter Film. Irgendwie Duell, Enemy at the Gates, ist auch so ein Antikriegsfilm oder so ein großartiges Ding. Oder auch Der 13. Krieger fand ich auch ein tolles Szenenbild, so eine Wikinger-Geschichte. Hast du zu ihm auch noch was zu sagen?
Tag des Falken.
Ah, habe ich nicht aufgeschrieben? Ja, ganz toll. Toller Film, ja, Tag des Falken. Und Prince of Persia ist so einer seiner aktuelleren Filme irgendwie. Und der hat auch ein paar von diesen Disney-Produktionen gemacht. Also der hat schon einiges auf dem Kerbholz. Wolf Kröger, toller Szenenbildner. Kostüm, das ist Tom Bronson. Der hat aber Kostüme unter anderem auch bei Nur 48 Stunden. Der wurde in diesem Podcast auch schon mal erwähnt. Oder Beverly Hills Cop oder die City Cobra. Das sind natürlich alles Filme aus einem Genre. Das scheint so sein Steckenpferd zu sein. Und er war immerhin hat er ein ikonisches Kostüm entworfen. Und das rote Kopftuch, ich weiß ja nicht, ob es seine Idee war, oder dieses rote Stirnband, das hat ja Filmgeschichte geschrieben, würde ich jetzt mal ganz klar sagen. Gilt mal rauszufinden, wessen Idee das war. Aber es kann schon gut der Kostümbildner gewesen sein. Weißt du eigentlich, diese Plane, die er sich da auseinanderschneidet, ne? Mhm. Hast du das auch gelesen, dass die das zufällig im Wald gefunden haben?
Ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe schon Probleme, irgendwie so Secondhand-Klamotten mir zu kaufen, weil ich mir denke, wo hat denn das rumgelegen? Und die nehmen da einfach eine Plane, die irgendwo da im Wald rumgelegen hat und ziehen die dem Stallone über den Kopf. Das
spricht auch irgendwie nicht für ein Kostümbildner. Also mit dem Stirnband ist es das einzige Kostümstück, an das man sich eigentlich erinnern kann, wenn man so fragt, ne? Aber dann war es noch nicht mal kreiert, sondern es lag einfach tatsächlich da im Wald rum. Naja, SFX, gut, ist noch einer zu nennen und ich glaube, das ist so ein Typ, der hat halt echt nur geile Sachen gemacht. Das ist Thomas Fischer, der hat True Lies, Total Recall, Titanic, für den hat er auch den Oscar gewonnen. Der Mann hat aber auch Last Action Hero, Terminator 2 und auch tatsächlich alle Rambo-Filme gemacht. Ich glaube, es ist einer der wenigen, der alle Rambo-Filme gemacht hat. Ich weiß jetzt nicht, ob er bei den neuen, glaube ich, war er nicht mit dabei, aber die 1, 2 und 3, da war er mit dabei und hat auch da mitunter ja einiges in die Luft gesprengt. Ne? Ja, bei Stunt-Koordinator kann man noch sagen, Conrad A. Palsinaro, der hat auch eine Stunt-Vita, die seinesgleichen sucht, irgendwie A-Team, Knight Rider war mit dabei und diverse großartige Stunt-Produktionen, also alle aus diesen Jahren. Der war aber auch sehr oft mal nur Stunt-Performer, dann war er Stunt-Koordinator, dann war er Stunt-Driver. Also ich glaube, es gibt Leute, die haben dann kontinuierlicheren Werdensweg, aber bei Stunt ist es ja auch immer so eine Sache, wenn du Spezialist in irgendwas ist und er scheint wahrscheinlich Spezialist im Fahren zu sein, weil er sehr oft also Stunt Driver in seiner Vita stehen hat, dann hat man den dann immer dafür geholt, wenn Sachen bewegt werden müssen. Und das ist ja, wie du vielleicht weißt, bei dem Rambo-Film ja auch mitunter ein bisschen schiefgelaufen. Ne?
Mhm. Ja, besonders beim Fahren ist da was schiefgelaufen. Ja,
genau.
Dann würde ich sagen, dann gehen wir mal zu den Produzenten, weil die sind bei diesem Film dann jetzt, so wie er am Schluss rausgekommen ist, neben Sylvester Stallone die treibende Kraft gewesen. Wir werden noch darauf zu sprechen kommen, wie sie überhaupt an das Drehbuch gekommen sind. Das ist auch so eine kleine Odyssee. Aber auf jeden Fall ist so hier die treibende Kraft für den Film Mario Casar gewesen, der dann mit seinem Kompagnon zusammen, da weiß ich jetzt auch nicht, wie der Name ausgesprochen wird, Andrew Weiner.
Das ist ein Tscheche. Sind beides Tschechen.
Ja.
Genau, Casar und Weiner, würde ich jetzt auch sagen.
Genau. Und die sind an das Drehbuch gekommen. Und bei Casar muss man sagen, der hatte vorher, die beiden hatten zusammen eine eigene Produktionsfirma gegründet.
Carolco.
Genau. Carolco haben die zusammen gegründet und hatten so mit ein paar kleineren Filmen angefangen. Also keine großen Blockbuster. Rambo war so der erste große Film, den sie gedreht haben. Da war es aber auch vorher noch gar nicht absehbar, dass das wirklich ein großer Erfolg wird. Die haben dann ein Budget von, da gibt es auch verschiedene Zahlen, aber irgendwas um die 15 Millionen wird es wohl gewesen sein, haben dann halt Rambo produziert. Und man muss sagen, dass dieser Mario Casar, ab Rambo gibt es eigentlich meiner Meinung nach keinen, vielleicht so ein oder zwei schlechtere Filme bis zu einem gewissen Zeitpunkt, aber da sind nur Kracher. Also wie gesagt, Rambo hat er gemacht, Rambo 2 hat er danach, da hat schon auch.
Nur Kracher.
Ja, okay, lassen wir mal von Rambo, aber das sind ja die Remakes. Aber dann Angel Heart hat er gemacht, Red Heat, Steep Star 6, Johnny Handsome, Total Recall, Air America, Jacob's Ladder, den ich großartig finde, L.A. Story, Terminator 2, also nach Terminator war noch bei Orion, ab Terminator 2 hatten sie die Terminator-Rechte. Dann Basic Instinct, Universal Soldier, Chaplin, Cliffhanger, Stargate. Okay, und dann 1995, da ist dann auf leider dort, wo es dann zugrunde geht, da kam zuerst Showgirls und danach dann die Piratenbraut, was so mit zu den größten Flops aller Zeiten gehört, was ich schade finde, weil ich mag den Film eigentlich.
Ich mag auch Showgirls.
Ja, okay. Mit die Piratenbraut war dann auch ihre Produktionsfirma pleite. Er ist dann zu Paramount Pictures gegangen, hat dann diese Lolita-Verfilmung gemacht von 97, I Spy. Er hat dann nochmal mit seinem Kumpel zusammen eine neue Firma gegründet, damit sie Terminator 3 nochmal produzieren konnten. Ja, aber danach war es dann eigentlich. Also sie waren noch jetzt bei dem Terminator, die Erlösung von 2009 involviert, aber das war es dann eigentlich. Es ist wohl jetzt wieder ein Film von ihnen in der Mache, The Z-Team. Keine Ahnung, wahrscheinlich ist das irgendein Apokalypse-Film, wenn es mit Z ist. Wahrscheinlich irgendwas Zombies oder so. Aber er hatte auf jeden Fall von den 80ern bis zu Mitte der 90er ein Portfolio an Filmen, muss ich sagen, das schon wirklich großartig ist.
Filmgeschichte geschrieben.
Ja.
Ja, ganz lustig ist ja, dass sich eigentlich kein richtiger Amerikaner getraut hat, diesen Stoff zu verfilmen, weil das natürlich in Amerika ein ganz heißes Thema war. Gerade zu dieser Zeit, also Ende der 70er Jahre, war das Thema Vietnamkrieg und Veteranen und Polizeigewalt ganz heiß umkämpftes Thema. Und da hat sich, das ist ja auch der Grund, warum diese Geschichte durch mehrere Hände ging und dauernd umgeschrieben wurde. Und dann haben die Rechte dahin verkauft.
Also es ist ein bisschen problematisch, alles so wirklich genau zeitchronologisch zu erfassen, weil es nicht immer so ganz klar ist, wann wer mit da involviert war. Aber ich würde jetzt mal versuchen, so einen kleinen Ablauf davon zu erstellen, so einen kleinen Überblick, damit man einfach mal sieht.
Ich bin gespannt. Ich habe hier den korrekten Ablauf hier liegen. Ich werde ihn abhaken, bei jedem Fehler werde ich dich strafstocken.
Okay, also wie gesagt, wir hatten ja schon erwähnt, der Roman wurde 1972 von David Mowell geschrieben und war natürlich noch ein bisschen anders, als dann wie der Film am Schluss jetzt rausgekommen ist. Die Rechte wurden auch schon recht früh dann an Columbia Pictures für $75.000 verkauft. Da sollte dann Richard Brooks erstmal Regie führen. Der war dafür vorgesehen. Den kennt man vielleicht noch von dem Film Die Katze auf dem heißen Blechdach. Also auch ein bekannter Name. Brooks hat dann ungefähr ein Jahr an diesem Drehbuch gefeilt, hat es nie fertiggestellt und war auch nie wirklich damit zufrieden, so wie sich das entwickelt hat von der Geschichte im Großen und Ganzen und hat dann immer mal gesagt, dass er den Film nicht mehr drehen will. Und daraufhin hat man da dann erstmal den Stecker gezogen. Man hat dann später, da habe ich leider keinen genauen Zeitpunkt gefunden, die Rechte weiterverkauft an Warner Brothers für $125.000. Also haben sie immerhin schon mal Gewinn gemacht, als sie einfach nur die Rechte weiterverkauft haben, wenn man jetzt mal das Gehalt für Brooks abzieht. 1974 ist dann Sidney Pollack irgendwie dafür vorgeschlagen worden, bei diesem Film Regie zu führen. Da hatte man sich dann überlegt, dass Steve McQueen den Rambo spielen sollte und Burt Lancaster den Sheriff. Aber da hat man sich dann doch wohl dagegen entschieden. Warum, habe ich leider nicht gefunden. Wäre aber auch, glaube ich, ein sehr interessanter Film geworden mit der Zusammenstellung.
Stelle ich mir auch irgendwie ganz gut vor. Irgendwie Sidney Pollack ist ein ziemlich cooler Typ.
Dann 1975 ging es weiter zu Martin Bregman. Den kennt man von Serpico oder Carlitos Way. Und der wollte Al Pacino in der Hauptrolle haben.
Na klar.
Al Pacino hat dann aber irgendwann mal abgelehnt, weil er der Meinung war, dass der Charakter nicht wahnsinnig genug war, der Rambo. Da ist dann ein gewisser Martin Witt drauf aufmerksam geworden. Der war dann zusammen mit Walter Newman an dem Projekt. Diesen Walter Newman, den kenne ich überhaupt nicht. Also von dem konnte ich gar nichts finden. Der hat wohl drei verschiedene Entwürfe für das Skript geschrieben. Den Martin Witt kennt man vielleicht von den Filmen Norman Ray. Da waren dann Clint Eastwood und Robert De Niro im Gespräch für die Hauptrollen. Auch wieder ein sehr interessantes Gespann. Ist aber auch wieder nicht zustande gekommen. Dann hat ein gewisser Producer Carter D. Haven die Rechte dafür für $25.000 von Warner Brothers gekriegt. Also der Preis ist extrem gefallen für das Buch. Und die haben John Frankenheimer als Regisseur sich gedacht gehabt. Auch ein großartiger Regisseur. Wäre auch sehr interessant gewesen. Und dort waren dann Schauspieler wie Nick Nolte oder Michael Douglas für die Rolle von Rambo im Gespräch.
Ja, ich meine, wenn man mal kurz drüber nachdenkt, um kurz so einzuhaken, irgendwie, Da sieht man aber auch, dass die ganze obere Riege von Hollywood alle mit diesem Stoff zu tun hatten. Also da war ja wirklich jeder Name im Gespräch. Sie haben alle davon abgesehen. Alle hatten eine Ausrede dafür, diesen Film nicht zu machen. Und das haben wir ja schon oft in anderen Podcasts ja auch schon erwähnt, dass es immer sehr interessant ist, wer denn alles da immer auf dieser Karte stand von Leuten, die das spielen sollen oder die das verfilmen sollen. Oftmals ist es ja auch nur so ein Hörensagen. Hier ist es aber tatsächlich Fakt. Also Sebastian, du hast es auch vollkommen richtig zitiert. Ich habe mir das auch alles so aufgeschrieben. Ich habe hier nur Häkchen für dich. Aber es ist schon wirklich krass. Und wenn man dann drüber nachdenkt, dass es wirklich so, alle hatten so ein, ich lege das jetzt den Leuten mal so in den Mund, aber sie haben alle gesagt, naja, also ja, ist nicht schlecht, ist ein geiles Buch, und aber ist gerade nicht das Cleverste zu verfilmen. Irgendwie, da werden wir richtig einen Shitstorm kassieren, wenn wir das machen. Mhm. Ich denke mal, dass das der Main-Grund war, warum das so durch so viele Hände ging, ne?
Ja, also bei der Frankenheimer-Produktion, also wo der hätte Regie führen sollen, da war es anscheinend sogar so, dass der Film sogar kurz vor der Finanzierung stand, aber dann die Firma Filmways von Orion übernommen worden ist und dann das Drehbuch, also der Film halt dann doch wieder im Nirvana verschwunden ist. Also da war man wohl schon mal kurz davor, es zu verfilmen. Dann war ein gewisser Mike Nichols daran interessiert, Regie zu führen, und wollte Dustin Hoffman für die Hauptrolle haben. Aber Hoffman war überhaupt nicht daran interessiert, weil er meinte, das ist einfach zu brutal. Es wäre auch kein Film für Hoffman gewesen, meiner Meinung nach.
Was hätte er denn da spielen sollen?
Rambo.
Ja. Echt? Denn Dustin Hoffman habe ich nicht gelesen, aber ich meine so, okay, also Clint Eastwood, klar, kann man sich voll vorstellen. Oder auch Al Pacino, finde ich, kann man sich richtig gut vorstellen. Aber das Hoffman.
Ja, dann 1977 ist William Zeckheim mit dem Stoff involviert worden. Da hat ein gewisser Michael Kozol dann das Skript geschrieben. Regie sollte dort John Badham führen und John Travolta sollte Rambo sein.
Ja, kann ich mir aber auch gut vorstellen.
Ja, ich sehe es schon, das war 77, da hat Saturday Night Fever gemacht.
Der Typ ist gut.
Also,
der Typ ist gut.
Also, ja, aber. Und Gene Hackman sollte auch mitspielen als der Sheriff. Da hat dann dieser Zeckheim hat auch 8 Monate dran gearbeitet an einem Projekt, hat aber die Finanzierung nicht zusammenbekommen.
Hm, krass.
Dann kam 1979, da hatte Kris Kristofferson gerade das Jahr vorher einen Riesenerfolg mit Convoy gehabt. Und da hatte man ihn dann vorgeschlagen, dass er den John Rambo spielen sollte. Und da hatte man dann überlegt, ob man Sam Peckinpah anspricht, dass er da Regie führen soll. Sam Peckinpah ist ein wirklich großer Name im Western-Genre gewesen. Der hat zum Beispiel auch The Wild Bunch Regie geführt. Also ein wirklich großartiger Regisseur. Aber der war da überhaupt nicht interessiert. Dann war 1981 George Miller im Gespräch, den man von Mad Max her kennt. Da war wohl Mad Max 2, der 1981 rausgekommen ist, war ja ein Riesenerfolg und deswegen war das einfach ein Name, der da mal dann in den Topf geworfen worden ist, aber der hatte da wohl auch keine große Lust.
Ja, weil ich gelesen habe, dass George Miller gesagt hat, naja, ich habe ja gerade schon die Geschichte von so einem durchgedrehten Cop gedreht.
Ja, im ersten Teil, ja.
George Miller als Regisseur wäre auch irgendwie gut gewesen, weil ich finde den schon ziemlich gut.
Ich habe leider aber nicht gefunden, wie dann das Drehbuch zu Mario Casar gekommen ist. Also ob er es irgendwie jemanden abgekauft hat, ob sie ihm von den Produktionsfirmen, also er wird es ja wahrscheinlich abgekauft haben, weil er es hat ja mit seiner einen Produktionsfirma gedreht. Ich konnte aber leider nichts dafür finden, wer es ihm angeboten hat und für wie viel Geld. Auf jeden Fall ist dann die Rechte für den Film halt bei ihm gelandet, bevor der Film bei Mario Casar gelandet ist, waren 3 Firmen involviert und es gab schon 18 Drehbücher vorher. Also sieht man, da haben sehr viele Leute dran gearbeitet. Auf jeden Fall war der Film nun bei Mario Casar und bei seinem Kompagnon und sie waren dann auf der Suche nach einem Darsteller.
Na, sie haben ja erstmal den Regisseur dazu geholt. So, die haben ja erstmal Ted Kotcheff dazu geholt. Der hat ja dann Stallone an Bord gebracht. Wenn ich mich nicht arg täusche und wenn das alles so richtig ist, was man so liest und was man so hört, hat Casar das Drehbuch gekauft mit dem letzten Geld seiner Firma, weil er so überzeugt davon war und weil man überall so Abstand davon genommen hat und er auch diese Leidensgeschichte dieser Geschichte, also er hat halt das Große in dieser Geschichte gesehen. So, er hat auch ein, ich weiß nicht, ob das Casar oder Vanya war, dessen Onkel in Paris ein Bankhaus hatte. Da hat er sich einen Privatkredit genommen. Geht so das Gerücht rum. Ich glaube, das war auch in der Dokumentation, dass der dann sagt, ja, wie viel brauchst du denn? Und er sagt, ja, ich brauche 15 Millionen. Ah ja, gar kein Problem. Und das ist natürlich ein relativ sehr, sehr riskantes Geschäft. Und da muss man natürlich auch Sicherheiten bringen, etc. pp. Aber Carolco, und das sind halt Casar und Vanya, die haben natürlich diese Nummer da jetzt in ihrem Besitz und sie haben sich dann auf Ted Kotcheff geeinigt, den Regisseur, und oder haben ihn dann angesprochen und der war wohl auch Feuer und Flamme. Der hat sich dann Stallone gewünscht als Hauptdarsteller, der ja durch Rocky sehr berühmt war und ein guter Name schon war. Stallone hat auch innerhalb von 24 Stunden zugesagt und Kotcheff erzählt auch, dass ihm das in seiner ganzen Filmkarriere nicht nur ein einziges Mal wieder passiert ist, dass ein Schauspieler, den er wollte und angefragt hat, innerhalb von 24 Stunden zusagt. Das heißt also volles Commitment von Stallone und die beiden mit den Produzenten zusammen waren Feuer und Flamme und das hat dann wahrscheinlich auch dazu geführt, dass entweder Vanya oder Kazaar diesen Privatkredit aufgenommen haben. Du hast ja schon erzählt, der Firma, die haben einige Sachen schon gemacht, aber die hatten noch keinen Namen in Hollywood und das war dann ja dann ihr Durchbruch.
Obwohl ich sagen muss, dass ich diese Entscheidung mit Stallone schon sehr mutig finde, weil okay, er hatte seine Berühmtheit durch Rocky, aber darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen. Alle anderen Filme, die nichts mit Rocky zu tun hatten und bis Rambo rausgekommen sind, in denen er mitgespielt hat, waren eigentlich Flops.
Das ist richtig, aber das ist halt so eine Entscheidung, so wie jede Zutat, die du dir zu deinem Teig dazu machst, das kann halt gut sein, kann halt schlecht sein. Ne? Der Regisseur hat halt so sein Rezept oder hat seine Vorstellung, wie er das machen will und es spricht dir auch total dafür, dass er so eine konkrete Vorstellung hat, wer das spielen soll. Das hat er ja nicht aus der Tasche gezogen, sondern den wollte er ja dann unbedingt haben und der sagt dann zu, das halte ich schon für sehr gut. Und dann, wenn schon mehrere Leute so brennen für so ein Projekt, dann ist da auch ein ganz anderes Involvement. Da kommen wir ja gleich noch dazu. Also ich glaube, was Stallone in dem Film dann geleistet hat, auch körperlich, ist ja schon außergewöhnlich. Jetzt kommen wir aber zu dem tollen Part, dass das Buch, so wie es dann da vor ihnen lag, das Drehbuch, da darfst du nochmal die beiden Autoren nennen.
Das Drehbuch, also Ich habe mal nachgeschaut, was das für Leute sind. Also als für Screenplay stehen da ein gewisser Michael Kozol.
Richtig.
Und ein William Sackheim.
Ja.
Also Michael Kozol kenne ich nur noch von dem Film Auf die harte Tour, das er geschrieben hat.
Ganz großer Film.
Der ist wirklich gut, aber ansonsten ist da eigentlich in seiner Vita nur Serien und das auch nicht allzu viele. Also er hat bei Quincy mal eine Folge geschrieben.
Tolle Serie.
Hill Street Blues hat er eine Folge geschrieben. Also immer so mal ein, zwei Folgen bei irgendwelchen Serien und das auch wirklich nicht viele. Und als zweiter Autor dieser William Sackheim, das ist eigentlich eher ein Produzent. Der hat auch, also die ganzen Filme, wo er mal Screenplay geschrieben hat, das sagt mir alles nichts.
Okay.
Das sind auch, okay, 33 Einträge bei IMDb, aber wirklich bis Rambo war auch der letzte Film, den er geschrieben hat.
Okay. Die beiden haben ja eine Version geschrieben, in der, jetzt gehen wir natürlich der Geschichte schon mal so ein bisschen vorne weg, in der sehr viele Dinge waren, die eher dem Roman eher kommen. Ne? Da ist ja Rambo ein bisschen, sagen wir mal, verrückter, dreht mehr durch, die Beziehung zu dem Colonel ist eine andere und auch das Ende ist ein anderes. Das möchte ich mal jetzt nicht vorwegnehmen. Das hat ja auch diverse Enden gegeben in dem Film, bis man sich da sicher war, dass man das so macht, wie es heute ist. Weil es war ja ganz knapp davor, dass es diese tollen zweiten, dritten und anderen Teile gar nicht gegeben hätte. Naja, schade. Vielleicht wäre das im Nachhinein das bessere Ende gewesen. Aber gut, da werden wir noch kurz drauf kommen. Es ist auf jeden Fall so überliefert, dass Sylvester Stallone nicht sehr zufrieden war mit der Version oder auch andere Ideen hatte und das Buch umgeschrieben hat. Zu seinen Gunsten, sage ich schon. Also ist ja auch ein bisschen seinen Gunsten, ja. Und er hat da wirklich großartige Dinge reingepackt und hat sein Talent als Drehbuchautor auch bewiesen.
Also er hat ja schon Rocky geschrieben. Also hat er ja sogar einen Oscar dafür gewonnen. Also er hat schon gezeigt, dass er Drehbücher schreiben kann. Und dass er in den Filmen sehr stark involviert ist, das ist auch nicht so unüblich. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Nachtfalke, in dem er mitgespielt hat.
Ja.
Da hat er ja dann sogar auch noch im Schnitt am Schluss einiges gemacht, weil er mit der, so wie der Film am Schluss war, nicht zufrieden war und Rutger Hauer besser rübergekommen ist als er, hat er dann am Schluss nochmal sehr viele Szenen mit Rutger Hauer rausgeschnitten. Also Sylvester Stallone ist da wohl ein sehr egoistischer oder sehr eitler Charakter, der sich halt schon gerne im rechten Rampenlicht sehen will und da hat dann Rambo nicht so ganz hineingepasst, so wie es war. Und die Änderungen, die er da vorgenommen hat, rücken halt seinen Charakter doch schon ins etwas bessere Licht, was dem Film aber nicht schadet.
Ja, aber da kann man ja nochmal drauf einhaken. Irgendwie ist ein schöner Diskussionspunkt. Ich finde, jetzt wird's ihm so man könnte meinen, dass es eine eitle Geschichte ist und dass das so eine egoistische Nummer ist, aber ich glaube, dass er das schon eher im Sinne der Figur gemacht hat. Und alles, was man so drüber liest, was er geändert hat in dieser Geschichte, man muss jetzt ja nochmal als Umfeld bedenken, das ist wirklich ein Drehbuch, was alle abgelehnt haben. Da geht es darum, dass ein Veteran nach Hause kommt und behandelt wird wie der letzte Dreck. Wie ein Obdachloser. Ein Mann, der für das Land, wir sind ja sehr patriotisch, die Amerikaner, das haben wir jetzt ja so überall mitbekommen, durch die Hölle gegangen ist, kommt nach Hause und ist da wirklich der Kindermörder und so weiter und so fort. Wird da beschimpft und wird bespuckt. So. Und damit hat das Land ja richtig zu kämpfen gehabt, der Umgang mit den Patrioten oder den Veteranen und Patrioten. Und da ist ja ein ganz, ganz heikles Minenfeld, durch das er sich bewegen wollte. Und ich glaube, dass er gerade in Bezug auf Rambo oder auch auf die anderen Filme, ich glaube, dass der sehr oft sehr verstanden hat, um was es in der Figur geht. Und das, finde ich, hat er in dem Teil schon gemacht, dass er das verstanden hat, was der eigentliche Kern dieser Figur ist oder die Seele dieses Films. Also ist ein bisschen schon sehr hochtrabend, aber das finde ich sehr, sehr erwähnenswert, weil man kann auf der einen Seite sagen, ja, das ist egoistisch von ihm gewesen, seine Figur da besser zu schreiben. Aber er hat das ja schon so hingebogen, dass diese Figur John Rambo eine sehr, sehr gute Figur ist, aber auch authentisch ist, ne? Also.
Ja, das ist halt die Frage. Darüber müssten wir vielleicht dann am Ende nochmal darüber diskutieren, inwiefern halt auch der Film erst 1982 gedreht worden ist, weil es vorher nicht möglich war. Also das, weil sich ja auch dann der Blick auf Vietnam und sowas alles geändert hat. Ja. Weil ich glaube auch, dass so wie das Buch ist, hätte auch der Film 1982 gedreht werden können. Das wäre ein komplett anderer Film gewesen, aber es wäre möglich gewesen, glaube ich. Aber das ist jetzt, glaube ich, hier bei der Entstehungsgeschichte jetzt ein bisschen zu viel. Das können wir jetzt später nochmal besprechen. Nee, aber auf jeden Fall ist es halt unbestreitbar, dass Sylvester Stallone halt dort involviert ist im Drehbuch und er wird ja nicht ohne Grund dann auch als dritter Drehbuchautor dann im Vorspann genannt. Richtig, also das machen die nicht, wenn er gerade mal nur ein, zwei Sätze geändert hat, sondern das ist du kriegst einen Drehbucheintrag wirklich, wenn du wirklich, da musst du schon einiges geleistet haben beim Drehbuch.
Muss auch eine wichtige Persönlichkeit sein, wenn so ein Setaufnahmeleiter ganze Passagen ändert, also nicht umschreibt, aber am Set.
Das interessiert keine Sau.
Ja, das interessiert keine Sau. Ich hätte eigentlich auch schon Minimum 10 Drehbucheinträge bekommen müssen, weil ich sehr oft auf Makel hingewiesen habe und man gedacht hat, oh, stimmt, die ist ja schon tot. Die Frau lebt ja gar nicht mehr und jetzt taucht sie hier als Fluchtwagenfahrerin auf. Willkommen beim deutschen Krimi.
Eins möchte ich noch erwähnen, weil nämlich auch das, was Stallone dann geschrieben hat, am Schluss nicht die Endversion war.
Richtig.
Also Sylvester Stallone hat das Skript auch insgesamt 7-mal umgeschrieben und Ted Kotcheff war das immer noch nicht ganz so, war noch nicht ganz zufrieden damit und hat dann nochmal 2 Leute engagiert, die nochmal über das Drehbuch gingen. Und einer davon ist ein Name, den wir schon erwähnt haben. Und zwar waren das einmal Larry Gross und David Giller.
Ja, der gute Autor von Alien. Oder Produzent.
Produzent, der aber einiges auch an Alien umgeschrieben hat. Der hat auch dann hier nochmal bei Rambo nochmal seine Hand dranlegen dürfen und wahrscheinlich nochmal so ein paar Ecken und Enden glätten können.
Ja, also wir können festhalten, dass eine Menge Leute daran beteiligt waren und dass auch die Drehbuch- oder die Regiefassung, die dann ans Set ging und da gedreht wurde, ist nicht die, die der Film am Ende wiedergibt. So, da wurde auch nochmal einiges dran getan. Kommen wir ja immer noch drauf. Ich würde bestimmte Punkte einfach jetzt, wenn wir den Film durchgehen, nochmal ansprechen, ne, was sie hätten anders machen wollen, wenn wir den Film besprechen. Ich glaube, eine wichtige Figur in der Urfassung war die erste Wahl für den Colonel Troutman, Kirk Douglas.
Ja, der war ja sogar gecastet.
Der war gecastet also. Und der hatte sogar schon einen Trailer. Man hat mit ihm sogar schon gearbeitet und geprobt. Und auch dieser Mann, ein sehr bekannter Name der Filmgeschichte, hatte Drehbuchänderungen. Welche können wir jetzt hier eigentlich schon verraten? Ne? Er war dafür, dass Rambo am Ende stirbt. Und irgendwie waren dann doch alle dagegen. Und er hat dann wutentbrannt seinen Trailer verlassen und ist von dann gezogen, ohne Tschüss zu sagen.
Also es gibt auch von Sylvester Stallone da ein Zitat dazu, was er meint, was Kirk Douglas ihm oder den Produzenten und ihm gesagt hat. Und zwar hat er gesagt, dass Kirk Douglas gemeint hatte, dass er wollte, dass am Ende des Films, also Troutman den Rambo erschießt, dass man dann ein Polizeiauto sieht, wie es wegfährt, im Nebel verschwindet, dann sieht man eine Hand, wie sie an den Rückspiegel greift, die Kamera dreht um und man sieht Kirk Douglas. und er trägt dann das Stirnband von Rambo. Und das haben sie gesagt, zu Kirk Douglas wohl gesagt, bist du noch ganz knusper? Und dann hat Kirk Douglas gesagt, und tschüss, ungefähr so einen Tag, bevor sie drehen wollen.
Richtig, genau. Also freitags ist er von dann gezogen. Montags wäre Drehbeginn gewesen. Ich habe ja auch das so, Stallone hat da Jahre nach irgendwie nochmal erzählt, dass auch mit Kirk Douglas wieder Frieden geschlossen wurde und dass die sich unterhalten haben und dass er auch gesagt hat, ja, das war schon besser, so wie ihr das gemacht habt, aber so ist das halt beim Film. Ich finde es immer sehr bedenklich. Ich habe es ja gerade schon verteidigt, dass Stallone Autor gewesen ist, aber ich finde es auch immer sehr bedenklich, wenn nach so viel Vorarbeit, die geleistet wurde, dann auch noch jeder Schauspieler auch noch was zu sagen hat. Weißt du, das ist auch immer, ich war auch schon bei Projekten dabei, wo echt jeder seinen Kommentar dazu hatte. Und das ist auch manchmal unfassbar anstrengend in so einem Prozess, der ja auch zeitgetaktet ist. Also wenn du den ganzes Jahr Zeit hast, den Film, und du irgendwie keinen Stress hast, dann okay, dann sagt mal alle, was ihr meint. Aber dafür gibt es ja im Vorfeld schon Buchbesprechungen und Lesungen. Und dafür wird man sich ja im Vorfeld schon um den Film gekümmert. Und dass man dann so 2 Tage vor Drehbeginn mit so einer kruden Ansage kommt und sagt, so mal, Freunde, ich will das Ende so haben, sonst mache ich nicht mehr mit. Das ist schon, das zeugt nicht von Profi-Schauspieler, würde ich mal so sagen, weil das ist echt, das ist ja ein Desaster. Das zeugt auch davon, jeder will mitbacken in der Küche, ne? Und zu viele Köche verderben den Brei. Da sind wir wieder 5 Euro ins Phrasenschwein. Also es ist wirklich manchmal auch ein Laster, dass jeder glaubt, er müsste da an seiner Figur, die er spielt, auch nochmal rumdoktern. Ich bin jetzt mal ganz hart und sag, Mann, du wirst fürs Schauspielen bezahlt, halt die Fresse, setz dich hin und wenn es heißt, und bitte, sag deinen Text. Und wenn es heißt, danke aus, kannst du dich wieder entspannen.
Das freut alle Schauspieler, die gerade zuhören.
Man muss schon wissen,
was sein Job ist.
Ja, genau, richtig. Ne? Also ich ist auch nicht an meiner Position gewesen, als Aufnahmeleiter zu sagen, naja, wäre schöner, wenn hier die Bäume alle rot wären. Jetzt als Regieassistent darf ich wieder ein bisschen mehr mitsprechen. Das ist ja auch eine Verantwortungsgeschichte. Naja gut, anyway, so, es ist so, dass Schauspieler manchmal einfach zu sehr viel eingreifen wollen. Und gerade, wenn sie so einen großen Namen haben, ne? Also wenn das so große Schwergewichte sind, wie Kirk Douglas, der das ja damals schon war, und dann sagt, ja, ich mache aber nicht mehr mit. So, das hat dazu geführt, dass Kirk Douglas freitags abgereist ist, dass man über Samstag einen neuen Colonel Troutman holen sollte. Musste. Und man hat auch einen gefunden. Und das war der große Glücksgriff für Richard Creener, der dann den Colonel Troutman gespielt hat, der samstags angereist ist und montags den Colonel Troutman gegeben hat. Und meiner Meinung nach auch richtig tolle Besetzung. Also der war super, passt auch als Gegenpart sehr gut.
Ich würde sagen, dann können wir mal schnell die Schauspieler durchgehen. Ich würde sagen, wir können es eigentlich hier auf 3 Schauspieler reduzieren. Das sind die 3 Charaktere, um die es eigentlich auch geht.
Richtig.
Würde ich mal anfangen mit Sylvester Stallone. Also die meisten werden Sylvester Stallone kennen.
Wir brauchen zu Sylvester Stallone gar nichts sagen. Machen wir deine Notizen zu. Ich hoffe, du bescheißt jetzt nicht. Sag mir mal bitte 10 Filme von Sylvester, sag mal 5 Filme von Sylvester Stallone ohne Rambo und ohne Rocky.
Ohne Rambo und ohne Rocky. Hilfe, meine Mama schießt.
Stopp oder meine Mama schießt.
Stopp oder meine Mama schießt. Copland, Demolition Man, Judge Dredd, Cliffhanger. Daylight.
Ja, hat alles zu lange gedauert. Du hast diese Aufgabe nicht bestanden. Das muss schneller kommen. Nee, du hast recht, ja genau. Und das zeigt schon, okay, und wir haben jetzt die 20 Filme aus dem Rambo- und Rocky-Universum jetzt mal ausgelassen. Der Mann hat eine Vita von sehr viel großen Filmen und es wurde auch in sehr vielen Filmen geschossen oder was in die Luft gesprengt. Action-Genre ist so sein Steckenpferd gewesen, aber wie du hast ja auch schon Filme aufgezählt, wie Copland, ne? Er hat ja schon versucht, ein bisschen mal ins ernstere Fach zu wechseln.
Ja, bei Copland muss man halt sagen, das war halt so sein Versuch, mal zu zeigen, dass er auch wirklich ein guter Schauspieler ist, weil er hält zum Beispiel auch den Rekord für den Schauspieler, der am längsten hintereinander für die Goldene Himbeere nominiert worden ist. Und zwar wurde er einmal 13 Jahre lang in Folge dafür nominiert, von 1985 bis 1997 durchgehend.
Auch ein guter Rekord.
Ja, er hat ihn also sogar auch 10-mal gewonnen. 1997 hat er dann mit Copland, da wollte er dann wohl mal endlich da durchbrechen, Charakterdarsteller werden. Und da hat er dann zum Beispiel auch gesagt, dass er bei Copland, die Rolle hat er für $60.000 angenommen. Also das war halt wirklich nur, damit er mal zeigen kann, er kann mehr als nur Action. Oder was er auch in den 90ern versucht hat, war ja diese Comedy-Schiene mit Stopp oder meine Mami schießt. Er hat auch immer wieder bei Drehbüchern mitgeschrieben. Also wie gesagt, Rocky war ja von ihm geschrieben, bei Rambo hat er mitgeschrieben. Was ich gelesen habe, hatte er wohl beim Skript von Beverly Hills Cop versucht mit beizusteuern. Das wurde aber verworfen, was er da geschrieben hat. Also einer, der dann schon versucht hat, irgendwie mitzumischen, und dann bei The Expendables, das sind ja so die neuesten Filme, da ist er, glaube ich, auch dann ja Produzent. Also
ein Tausendsasser, und über den muss man eigentlich nicht mehr viel sagen.
Was noch vielleicht interessant ist, dass er es halt als Schauspieler eigentlich geschafft hat, ist, weil bei seiner Geburt gab es ja zu Komplikationen, weswegen der untere Teil seiner linken Gesichtshälfte gelähmt ist. Das sieht man ja auch, deswegen hat er ja dieses leicht verzogene Gesicht und nuschelt im englischen Original auch immer ein bisschen. Das ist dann aber trotzdem geschafft hat, als Schauspieler dich durchzusetzen, muss ich sagen, dann Kudos, weil das war zu den 80er Jahren wahrscheinlich nicht ganz so
leicht. Ja, also er hält ja auch für, glaube ich, den Rekord für den Film mit dem wenigsten Text. Also war damals auf jeden Fall so, ne? Rambo 3 hat ja, glaube ich, da hat er am meisten, oder pro Wort, das er spricht, am meisten verdient. Ich glaube, der Kosten-Nutzen-Faktor bei Herr Stallone war ja sehr oft sehr hoch. Aber es sei ihm gegönnt, er hat ja auch was dafür getan, dass er da hingekommen ist, wenig zu sprechen. Mhm. Wir haben aber noch einen weiteren großartigen Schauspieler, den wir noch nicht genannt haben, Brian Donahue. Der ist im April dieses Jahres auch leider verstorben, ist der den Sheriff spielt, und er ist super viele Filme mitgemacht. Er hat sehr viele Western gemacht, er hat auch sehr viele B-Movies gemacht, muss man auch dazu sagen. Aber ich habe mir jetzt Silverado rausgeschrieben, den fand ich ganz toll. Ja, Cocoon.
FX hattest du ja schon mal in einem Podcast erwähnt. Also insgesamt hat er bei 185 unfassbar Produktionen mitgemacht. Ja. Also das ist Wahnsinn. Aber das ist halt auch ein super Darsteller. Ja. Cocoon ist ja großartig als der Außerirdische. Bei Staatsanwälte küsst man nicht. Auch ein sehr schöner Robert Redford-Film. Der spielt immer wirklich so Charakterrollen und die wirklich hervorragend. Also den kennt man auch. Also wenn man ein Bild von ihm sieht, also ich war sehr bestürzt, als ich das im April gehört habe, dass er gestorben ist, weil auch wenn er eigentlich nie die großen Hauptrollen gespielt hat, war das aber trotzdem schon ein echten Liebling. Also ich habe den echt gemocht.
Ja, selbst die Rollen, die er böse gespielt hat, und das sage ich auch in diesem Film, ne? Ich meine, so richtig, richtig böse ist man ihm ja auch nicht in dem Film.
Das müssen wir auch nochmal erklären, ob er überhaupt böse ist.
Ja, genau. Und ist schon sehr gut. Also ich finde auch natürlich, dass das Zusammenspiel mit Stallone in dem Film ist einfach genial. Das ist jetzt, wenn man so analytisch an Filme rangeht, das hat man ja früher nicht so gemacht, aber heutzutage, so davon machen wir auch den Podcast, ist das schon ein ganz, ganz toller Meme. Oder Richard Creener haben wir ja schon genannt. Auch der hat eine Goldene Himbeere bekommen. Das wollte ich noch kurz erwähnen, für Rambo 3. Und er hat ja sogar den Colonel Trotman oder die ähnliche Figur in der Rambo-Verarschung gespielt. Da hat er sogar
im zweiten Teil
da mitgemacht. Zeigt auch, dass er Geld brauchte. Dass es nicht so ein erfolgreicher Schauspieler war. Doch, er hat auch viele Einträge, aber ich finde, der kommt bei Weitem nicht an das von Brian Donahue ran.
Ja, das ist Bei Crenna ist es auch, das sind halt sehr viele TV-Produktionen wieder, sehr viele Fernsehfilme, dann immer wieder Gastauftritte in Fernsehserien, und den kannte ich jetzt außer in Rambo oder Hot Shots jetzt zum Beispiel auch aus eigentlich keinem anderen Film, wäre der mir jetzt irgendwie bekannt gewesen.
Ich habe mir auch nicht so viel aufgeschrieben zu ihm, sondern nur, dass er die Goldene Himbeere bekommen hat.
Ich glaube, bei Leslie Nielsen ist sehr verdächtig, hat er noch mitgespielt, aber
es ist auch kein so toller Film. Finde ich. Ja, dann würde ich doch mal sagen, die Dreharbeiten begannen 1981 in einem sehr kalten Ort in Kanada, in dem schönen Örtchen Hope, in British Columbia gelegen. Das ist in der Nähe von Vancouver. Da kann man so sagen, dass der Ort, in dem die Geschichte spielt, heißt auch Hope, ist aber in Washington. Also in der linken oberen Ecke von Amerika.
Kartografen würden auch im Nordwesten sagen. Ja,
aber nur Kartografen. Ist ein bisschen südlicher von Vancouver, aber man hat sich für diesen schönen Ort entschieden, weil der alles geboten hat, was man so gebraucht hat und der Film generell in Kanada auch produziert wurde, auch glaube ich aus Kostengründen. Dieser Ort, ich habe ja eine sehr gute Bekannte, die die tolle Seite filmtourismus.de betreibt, Andrea, die war auch in dem Ort und ich folge ihr auch schon seit Jahren. Die reist tatsächlich zu so alten Filmorten und guckt sich dann an, wie das ist und macht dann so Filmfotos in Filmfotos. Das habe ich auch schon mal erwähnt, dass ich sowas Ähnliches mache, aber die macht das auf einem ganz anderen High-Class-Level. Und die war in dem Ort auch und das sieht halt alles genauso aus wie in dem Film. Und dir steht auch immer noch dieses Schild am Ortseinfang, Welcome to Hope und so weiter und so fort. Und überall haben die Leute da die alten Filmrequisiten rumstehen, die dann noch da stehen gelassen worden sind. Und dieser ganze Ort war auch komplett involviert in die Dreharbeiten. Da haben auch sehr viele Leute mitgearbeitet aus dem Ort.
Auch noch aus einem sehr interessanten Grund, weil vorher hat wohl gerade eine Mühle irgendwie oder irgendwas, irgendeine Firma hat dort pleite gemacht. Oder wurde geschlossen, weswegen sehr viele arbeitslos waren und die deswegen auch dann sehr glücklich darüber war, dass der Film halt in ihr Örtchen gekommen ist, um dort gedreht zu werden, weil sie dann halt alle irgendwie bei dem Film engagiert worden sind oder halt dann zum Beispiel auch als Statisten. Richtig. Da wurden ja sehr viele Leute dann als diese Nationalgarde gebraucht und so weiter. Und da haben die dann alle irgendwie aus dem Dorf, die gerade einen Job brauchten, dann halt eingefunden. Und das finde ich eigentlich eine sehr nette Beigeschichte, weil das halt zeigt, wie dann beide Seiten voneinander profitieren.
Absolut.
Können.
Und das kann man auch in dem Bericht von Andrea ganz gut lesen, dass die auch alle, jeder weiß was zu dem Film und jeder weiß, was er damit verbindet. Und da kann dich quasi auch jeder in dem Ort rumführen und kann dir Geschichten zu Rambo erzählen. Das liegt tatsächlich auch noch auf meiner Reiseroute, wenn man mal irgendwann wieder reisen kann. Irgendwie, da würde ich schon ganz gern hin, weil ich fand den Ort schon auch im Film, das ist sehr malerisch, aber auch so typisch, es ist ja zwar Kanada, aber es ist schon sehr amerikanisch, so diese kleinen Orte mit dieser einen großen Hauptstraße, wo dann alles links und rechts die Geschäfte liegen, ist umgeben von malerischen Bergen, das Gebirge, die sind schneebedeckt, der Wald ist direkt nebendran und man hat so eine Holzfällerstimmung, der ganze Ort, und so eine Bundesstraße mit einer Brücke, die da drüber führt. Die Brücke sollte abgerissen werden. Man hat die tatsächlich dem Planet Hollywood Restaurants angeboten, die Brücke zu kaufen. Das hat aber nicht funktioniert. Jetzt ist die Brücke, kann man die in kleinen Stücken online kaufen. In so Patronen. Also die haben so quasi Pistolenpatronen gemacht und da sind so Holzsplitter von der Brücke drin. Also da sind die Dreharbeiten losgegangen. Es sind sehr, sehr schwierige Dreharbeiten gewesen. Da parallel zu dem Film auch Rocky 3 gedreht wurde. Also Stallone war nicht nur in dem Projekt irgendwie hart involviert, sondern auch in dem neuen, also dritten Teil der Rocky-Geschichte. Das hat natürlich auch zu diversen Drehplanproblemen geführt. Das heißt, dass der Film auch immer weiter auseinandergezogen wurde. Er startete mit einem Budget und hier gehen die Zahlen vollkommen auseinander. Ich habe zwischen 11 und 17 Millionen alles gefunden. Da ist man sich nicht ganz einig, aber das hat auch immer mit zu tun, was für bestimmte Dinge man, ob man das Marketing mit reinrechnet oder nicht mit reinrechnet und so. Ich denke mal, irgendwo dazwischen ist die Möglichkeit, die Wirklichkeit, und das ist ja so ein gängiger Preis für einen Film in der Zeit, ne?
Ja, also was ich gefunden hatte, war, dass 11 Millionen, wo das Originalbudget war, was sie geplant hatten, aber da der Film dann mehrere Monate ja überproduziert worden ist, also weil sie länger gebraucht haben, sind dann wohl die Produktionskosten bis fast 17 Millionen hochgegangen.
Ja, genau, das ist ja der Umkehrschluss dazu, ne? Wenn du dann halt so länger brauchst und dann musst du die Leute alle angestellt lassen und dann läppern sich natürlich die Kosten.
Das Equipment ja, länger mieten.
Ja, genau, ja. Dann läppern sich die Kosten und so eine Kamera zu leihen, das kostet schon ganz schön viel Geld.
Aber bei 125 Millionen insgesamt eingenommen ist das dann auch egal.
Das ist richtig, das weiß man ja halt leider vorher nicht. Wenn man das immer wüsste, ne? Na, das würde mein Leben auch so vereinfachen, wenn man wüsste, was am Ende bei rauskommt. Das ist ja das Schöne beim Film. Na gut, man hat sich diesen Dreharbeiten angenommen bei Temperatur zwischen 0 und 4 Grad. Das ist ja auch immer so eine Tatsache, die nicht unwichtig ist. Je kälter es wird, umso langsamer geht's am Set zustande. Das ist halt ganz klar, weil du hast einfach unfassbar dicke Jacken an. Du musst teilweise auch Klamotten wechseln. Das heißt, das verlierst auch mal wieder so eine 15 Minuten da, 15 Minuten da, deine Finger sind kalt, man muss sich aufwärmen gehen, das ist also alles nicht so gut, wie wenn du jetzt im Warmen drehst, ne? Also vor allen Dingen ist da ja auch, wie wir ja wissen, sehr viel unwegsames Gelände gewesen, was so auch planiert werden musste, damit das Equipment da hochkommt. Wir reden da ja schon auch damals über diverse Trucks und LKW, also ne, die Lampen transportieren und so weiter und so fort. Da ist schon sehr viel Manpower, aber auch Dieselpower gefragt, das da alles drehbar zu machen. Ne? Mit Helikoptern wurde sehr viel gearbeitet. Das kostet halt alles ein Schweinegeld. Das malerische Gelände, das ist ja auch einer der großen Höhepunkte des Films, finde ich, weil es ja auch die Atmosphäre, die in dem Film beschrieben wird von Anfang an, ist ja auch sehr außergewöhnlich und passt ja auch dazu.
Dann glaube ich, können wir jetzt dann eigentlich rüber zum Film an sich gehen. Also der Film fängt an, wir haben schon diese schönen Filmtitel in diesen schönen dunklen roten Farbe eingeblendet. Dazu läuft dann ein Song von Dan Hill, Long Road, in der Instrumentalversion. In der Instrumentalversion ist der auch sehr, sehr schön und sehr nett. Der kommt am Schluss nochmal beim Abspann und dann auch mit der Gesangspassage und da, da sollten wir vielleicht da darüber reden, wie schlecht dann doch dieser Song in Wirklichkeit ist.
Der ist mega, den habe ich mir danach wieder runtergeladen, nachdem ich geguckt habe und höre den auf dem Handy gerade wieder, also
okay.
Super Song.
Ja, und man sieht halt wirklich, der Film fängt so wirklich mit dieser Idylle an. Also man sieht schon, dass es wohl ein bisschen kälter ist. Man hat halt dieses typische nordwestamerikanische Gelände. Man hat Wälder, man sieht schon die Berge. Er kommt zu so einem Haus, wo er einen alten Kriegsveteranenkumpel treffen will. Und das ist halt wirklich schon sehr idyllisch, wie das Ganze gefilmt ist. Da hat der Film wirklich noch so einen ganz anderen Ton, so wirklich was Schönes. Diese rote Schrift mit dem Filmtitel und den Schauspielern, das hat zwar schon so ein bisschen bringt schon so eine kleine Vorahnung auf das, was uns erwarten wird. Aber der Anfang ist eigentlich sehr, sehr schön erzählt.
Absolut.
Also Rambo kommt dort an, sucht halt nach seinem alten Kriegsveteranenkollegen und muss halt erfahren, dass der an Krebs gestorben ist. Hier hat man schon so das erste Mal dieses Thema vom Kriegsrückkehrer und das man halt mehr aus dem Krieg zurückgebracht hat, als man sich erhofft hat. Also der Kollege oder sein Kumpel, der hat halt den Krebs mit aus dem Krieg zurückgebracht und ist daran gestorben.
Am Anfang hast du klar dieses Idyll, aber direkt zack, bam, kommt so, dein Kumpel ist tot, irgendwie, der hat den Krebs gehabt und der hat ihn mitgebracht aus Vietnam. Und die Mutter, die ist natürlich auch sehr kalt und sehr, man sieht schon, dass die einige Nächte durchgemacht hat. Und
man sieht auch schon, finde ich, in der Szene, dass Sylvester Stallone gar nicht so ein schlechter Schauspieler ist, weil am Anfang, bis er halt diese Information bekommt, dass sein Kumpel tot ist, ist er eigentlich noch ein recht lockerer Charakter, unterhält sich mit ihr ganz nett, macht noch so ein paar Späßchen, erzählt halt von seinem Tagebucheintrag, wo er halt die Adresse und sowas hat.
Mein Name ist John Rambo, wir waren in der gleichen Einheit in Vietnam. Vielleicht hat er nie darüber gesprochen. Ach so, ja, ich habe ein Foto da. Sind wir zusammen drauf. Wo ist es denn? Dieser Dreck in den Taschen. Ah ja, hier ist es. Hier. Das bin ich. Und das ist der Danforth und Westmore. Bronson, Ortega. Und hier ist Delmer am Bildrand hinten. Wir stellten ihn nach hinten, weil er so riesig ist. Sonst hätte er das gesamte Bild ausgefüllt.
Und sobald er erfährt, dass sein Kumpel gestorben ist, hat er ab dem Zeitpunkt wirklich ein totes Gesicht, muss man sagen. Also so eine Emotion, als wenn er innerlich tot wäre. Und das vom Anfang bis zum Ende des Films.
Mit dieser hängenden Gesichtshälfte.
Ja, ich finde, da siehst du halt schon sehr gut, dass er am Anfang schon versucht, so einen leicht anderen Charakter darzustellen. Und dass diese Information halt so dann der Punkt ist, wo so der Bruch bei ihm kommt.
Ja. Nee, gebe ich dir recht. Ist auch so direkt in die Magengrube so ein bisschen, ne? Also das tut ja schon weh. Mhm. Und er macht sich dann ja auch auf den Weg und geht dann weiter. Und dann sehen wir ihn so ein bisschen in mehreren Einstellungen, wie er seinen Weg macht, so an der Straße entlang läuft. Und das ist das Klassische. Er wird als Anhalter direkt dargestellt. Er sieht auch ein bisschen zerfleddert aus in seiner Armeejacke und hat da so einen Seesack mit dabei. Und das ist jetzt alles nicht das Neueste, was er anhat, sondern er hat auch so eine wilde Frisur, ne? Die berühmte Rambo-Frisur. Das ist jetzt ja auch nicht, sieht ja auch nicht aus, ob er sich gerade vor 3 Tagen hätte die Haare schneiden lassen. Er macht da seinen Weg rein in dieses wunderschöne Örtchen Hope. Das ist ja auch schon relativ dicht am Anfang. Da sehen wir dann auch diesen Ortseingang und diese eine Totale von diesem Ort, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Das ist so der Hauptspielort.
So wie Rambo ja auch vom Aussehen her eingeführt wird in den Filmen, also er hat diese Armeejacke an mit der amerikanischen Flagge und da im Kontrast dazu dann seine langen Haare, sieht ein bisschen ungepflegt aus, wirkt er ja schon eher wirklich wie so ein Hippie, wie so einer, der durch die Lande zieht, keinen Job hat und das, was man halt in Amerika als Landstreicher bezeichnen würde.
Richtig, ja, das ist ja dann auch so, glaube ich, die Intention von dem Regisseur, ne?
Mhm. Ja, weil dann kommt es ja zu der Szene, er kommt in diese Stadt Hope hinein und trifft dort auf den Sheriff. Der Sheriff wird eigentlich eingeführt als ein ganz sympathischer Kerl, der kommt halt aus seiner Polizeistation raus, grüßt die Leute, die er sieht, sie grüßen ihn zurück, also er ist anscheinend respektiert in der Gemeinde, wird gemocht.
Er kennt jeden, ja, genau.
Macht noch einen Witz mit einem, der vorbeiläuft, also ist eigentlich auch ein recht, wirkt wie ein netter Sheriff. Und der setzt sich halt in sein Polizeiauto, fährt lang und sieht dann halt Rambo diese Straße in die Stadt hineinkommen und spricht ihn direkt auf diese Jacke mit der amerikanischen Flagge an.
Sagen Sie, suchen Sie jemanden in der Gegend hier? Wissen Sie, die Flagge da so auf der Jacke zu tragen und dann so auszusehen wie Sie? Da könnten Sie hier in unserer Ecke eine Menge Ärger kriegen, mein Freund. Geht's nach Norden oder Süden?
Norden.
Spring rein. Ich werde dich ein Stückchen mitnehmen.
Hm? Was in dem Film leider nicht so gut rüberkommt, es wird nur angedeutet, ist im Buch etwas präsenter, ist, dass der Sheriff selber auch Veteran ist, aber aus dem Koreakrieg. Und da treffen halt zwei Veteranen aufeinander, die in der Gesellschaft komplett anders gesehen werden. Der Koreakrieg wurde offiziell gewonnen. Also aus amerikanischer Sicht, die Leute sind als Helden wieder zurückgekommen, weil sie gegen den Kommunismus gekämpft haben. Die Veteranen in Vietnam, das ist ein komplett anderes Bild, da der Vietnamkrieg ja aus mehreren Gründen mit der Zeit dann ja doch in der Bevölkerung sehr verhasst war. Da gibt es auch einen sehr schönen Film mit Tom Hanks von Steven Spielberg, Die Verlegerin, wo es ja darum geht, dass ja dann Papiere über den Vietnamkrieg veröffentlicht worden sind, dass der Vietnamkrieg gar nicht so wirklich der Krieg gegen den Kommunismus war, wie es der amerikanischen Bevölkerung vorgegaukelt worden ist, sondern ganz andere Gründe hatte und dass er viel länger hinausgezögert worden ist, obwohl es nicht nötig war. Und die Soldaten, die da zurückgekommen sind, die wurden von der Bevölkerung nicht als Helden angesehen, weil halt auch durch die Medien viele Bilder in der Öffentlichkeit erschienen sind, wo die Soldaten als Kriegsverbrecher dargestellt worden sind. Da gab es eine große Kampagne, die hieß And Babies Too, wo man tote Frauen und tote Babys gesehen hat, die von US-Soldaten erschossen worden sind. Und aus diesem Grund war der Vietnamkrieg kein angesehener Krieg. Und für so einen Charakter wie der Sheriff als Korea-Veteran, stolz und ehrfürchtig, gibt es halt 2 Punkte, wo er dann angegriffen sein kann. Erstmal, er weiß ja gar nicht, dass Rambo ein Veteran ist, aber der erste Punkt, dass halt so ein Hippie diese amerikanische Flagge und eine Jacke der Armee trägt, ist ihm halt zuwider. Und dann im späteren Verlauf des Films, wenn er halt dann auch erfährt, dass der Rambo ein Vietnam-Veteran ist, ist das halt auch kein Kriegsheld für ihn, wie einer, als wenn er in Korea gewesen wäre.
Das ist richtig, also da gehe ich dir vollkommen recht. Für mich hat sich das immer so angefühlt, dass dieses typische amerikanische, so, wir wollen mit Fremden nichts zu tun haben. Das heißt jetzt nicht typisch amerikanisch, das haben wir ja alle irgendwo, auch in Deutschland. Und wir haben ja gerade aktuell auch ein riesen Rassismusproblem, wir haben auch ein riesen Problem mit Antisemitismus und so weiter und so fort, was ja wirklich eine Schande ist. Und da ist es ja auch so, da ist so diese amerikanische Idylle, da kommt jemand Fremdes rein und dann kommt der Sheriff, sieht das und sagt so, ich finde das am Anfang ist er ja auch noch total nett im Auto und sagt so, ja, wie sieht's aus, wo willst du hin, was hast du vor? Und Rambo ist ja ein Wortkarg. Man sieht so, dem Rambo ist das unangenehm, weil er schon weiß, irgendwie der Sheriff ist der Sheriff, aber er will ja nichts Böses. Und der Sheriff ist so, wie er dann halt auch ist. Ja, komm, ich fahre dich jetzt mal ans Ende der Stadt und dann verpiss dich. Das macht er eben ja auch relativ schnell klar.
Ist hier irgendwo ein Lokal, wo ich was essen kann?
Sicherlich, circa 30 Meilen entfernt.
Gibt es ein Gesetz dagegen, hier zu essen?
Ja, mich.
Was haben Sie gegen mich?
Was hast du gesagt?
Was haben Sie gegen mich? Ich habe Ihnen nichts getan.
Erstens, du stellst dir nicht die Fragen, sondern ich. Ist das klar?
Und da weiß man ja schon, wo die Reise hingeht. Der Sheriff will ihn hier nicht im Ort haben. Da hast du vollkommen recht. Also, dass er mit dieser Jacke auch ein Problem hat und auch generell dieses Kriegsding da drin ist. Aber ich glaube auch, dass es so eine Nummer ist, so Landstreicher wollen wir hier nicht haben. Ne?
Das auf jeden Fall. Das ist ja sowieso schon sowas eigentlich Abstruses, dass es überhaupt ein Gesetz gibt, das Landstreicherei verbietet. Also ich wüsste jetzt nicht, ich glaube, das ist in Deutschland nicht verboten, oder? Also da gibt es kein Gesetz, dass dir, wenn du Landstreicher bist, dass du dann festgesetzt werden kannst. Weil das darfst du ja nicht vergessen, das sind normalerweise obdachlose Menschen. Du verknackst da sozusagen Leute dafür, dass sie obdachlos sind.
Wahrscheinlich auch nicht selbst verschuldet, ne? Also selten sind die Leute selbst verschuldet. Ich kann es dir nicht beantworten, ob es in Deutschland sowas auch gibt. Es gibt leider bloß zu viele Obdachlose. Das ist das, was ich dir dazu sagen kann. Bleiben wir beim Film. Der gute Herr Rambo wird jetzt ans Ende des Dorfes gefahren und ist natürlich ein bisschen protzig, ne, wird über diese berühmte Brücke gefahren, die man sich jetzt in Stücken kaufen kann und wird da aus dem Auto geschmissen und geht eines Weges, aber kommt nicht zurück. Und ich finde, im Auto passiert ja schon der erste Bruch, ne? Also der erste Downer ist, er erfährt, dass sein Kumpel tot ist. Dann der zweite Downer ist, er will doch eigentlich nur was essen und wird da aus dem Ort rausgeschmissen. Es ist kalt, er ist hungrig und man kann ihn vollkommen verstehen, dass er da was essen will. Er ist halt auch, glaube ich, er weiß, was er kann, ne? Ich glaube, er ist auch so, er geht auch keiner Konfrontation aus dem Weg und er dreht um. Und läuft in Richtung Ort zurück, ne?
Ja, also er ist eindeutig trotzig hier, weil wir sehen es ja später im Film, wo er dann ein Wildschwein jagt. Also er müsste nicht in ein Restaurant, um zu überleben. Er hat wirklich die Fähigkeiten, in der Wildnis selber zu überleben und könnte sich irgendwas erlegen.
So habe ich das noch nie gesehen, du hast vollkommen recht.
Und der Konfrontation vollkommen aus dem Weg gehen. Aber er ist halt genauso dickköpfig und starrsinnig wie der Sheriff. Da treffen halt so zwei wirkliche Dickköpfe aufeinander und da schaukelt sich halt so hoch.
Du hast recht. So habe ich es noch nie gesehen. Der Film wäre ja viel einfacher und schneller vorbei, wenn er einfach abgebogen wäre. Hol ich mir halt ein Schwein. Kann ich ja.
Ja, also, oder ein Hase oder sowas. Das ist in der Wildnis, da gibt's genügend Tiere, die er jagen kann. Er hat ja auch alles dabei. Er hat Streichhölzer in seinem Messer, wie wir wissen.
Noch nicht.
Also, er könnte locker in der Wildnis überleben, aber ihn nervt es halt, wie mit ihm umgegangen wird. Das erwähnt er ja noch am Ende des Films, wie halt die Rückkehrer behandelt werden. Und hier wird er ja auch wieder, also, er spricht ja mit dem Sheriff im Auto von wegen, gibt es denn ein Gesetz, das mir verbietet, in die Stadt zu gehen? Und dann meint der Sheriff, ja, es gibt nicht.
Ich bin das Gesetz, genau. Das ist aber auch genau das Ding, was auch gerade ja sehr aktuell ist, diese ganze Polizeigewaltnummer, dass Leute einfach willkürlich, also in dem Fall ist es ein bisschen, ja, es ist das Gesetz da, aber der Sheriff pocht auch so auf seinem einzigen Recht und er sagt hier, was Phase ist, ne? Und das ist ja schon sehr selektiv, das Ganze, und auch nicht, glaube ich, die eigentliche Aufgabe eines Sheriffs.
Ja, besonders, man darf auch nicht vergessen, dass ja in Amerika ein Sheriff ein gewähltes Amt ist. Das ist jetzt kein Polizist, wie in irgendwelchen Großstädten, das normale Polizeirevier, sondern der Sheriff ist von der Stadtbevölkerung ein Mensch, der dazu gewählt worden ist, das Gesetz auszuführen.
Ja, für Recht und Ordnung zu sorgen, ja.
Ob er das irgendwann mal irgendwo gelernt hat oder sowas, das steht auf einem ganz anderen Blatt.
Richtig. So auch der Deputy, ne, der wird ja dann vom Sheriff ernannt. Rambo wird festgenommen vom Sheriff jetzt aufgrund der Meinungsverschiedenheit, sage ich jetzt nochmal, wird dann auf die Wache gebracht. Und der ganze Umgang jetzt, auch so die ganzen Einstellungen, die man da jetzt so sieht, die sind sehr fest, das sind immer feste Einstellungen und sind so geschwenkt. Also man sieht wenig Bewegung im Bild. Man geht relativ schnell in dieses Polizeipräsidium rein und der ganze Umgang ist so fokussiert auf Rambo. Irgendwie man folgt quasi Rambo jetzt in das Fang und so links und rechts kommen dann so die Kommentare, die dummen, so das typische amerikanische Polizeistation-Gelabere und so, was hast du da wieder für einen, ne? Sheriff und bla bla bla. Und er sagt so, ja, mach ihn mal sauber und man ist sehr hochnäsig mit ihm und man geht mit ihm um wie eigentlich, ja, wie mit einem Obdachlosen, so.
Und was die Kamera halt jetzt macht, ist, Sie etabliert jetzt schon mal die ganze Szene dann auch für die Fluchtszene nachher. Also ja. Man sieht jetzt alle Orte, die später bei der Flucht vorkommen werden, werden jetzt schon eingeführt, werden jetzt schon mit der Kamera gezeigt, dass wenn man dann später zu der Actionsequenz kommt, man sich nicht zuerst orientieren muss, sondern man weiß genau, ja, wo man
absolut
ist.
Ja, das ist ein guter Punkt, das ist vollkommen richtig. Das macht es dann auch gleich einfacher, weil das erklärt sich dann auch, warum der Kameramann die Einstellung wählt, die er dann wählt. Er muss nicht mehr so viel erklären. Folgen wir Rambo weiter unten in die Katakomben des Polizeireviers, wo er jetzt befragt wird und seine Fingerabdrücke abgeben muss. Und er ist natürlich bockig. Und da hat er dann auch seinen ersten Flashback und ist auf einmal wieder in Vietnam und sieht so die Methode, mit denen er da behandelt wurde. Er ist wohl jetzt wird es ja offensichtlich, er ist in Vietnam auch in Gefangenschaft geraten. Und muss da wohl einiges Schlimmes erlebt haben. Jetzt holen sie auch das ikonische Messer aus seiner Tasche, dieses halbe Schwert, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und auch das wird natürlich direkt eingeführt, damit wir wissen, dass das später ein sehr wichtiges Requisit ist. Er hat dann diesen Flashback, wo er im Kerker unten sitzt. Das ist so eine Einstellung, wo so durch Bambusstäbe durch und er ist da unten irgendwie auch gefesselt und die Augen sind aufgerissen und so weiter und so fort. Und in dem Moment greift der Sheriff dann auch nochmal ein.
Hör zu, du Bastard, wenn du deine Hand da nicht drauf tust, breche ich sie dir. Leg sie da drauf, verdammt nochmal.
Was soll der Krach, was geht dir eigentlich vor?
Mit dem werde ich schon fertig.
Er will nicht, dass wir seine Fingerabdrücke nehmen.
Du sollst die Tinte an der Hand lassen.
Also, was ist dein Problem, hä? Hör zu, du sturer Arsch. So wie das hier aussieht, kannst du damit rechnen, für 90 Tage ins Loch zu gehen, plus $250 Strafe. Und das kannst du sicher nicht bezahlen. Um 10 Uhr morgen früh wirst du dem Richter vorgeführt. Wir wollen uns nicht streiten. Wir möchten nur, dass du vor unserem Richter einen anständigen Eindruck hinterlässt. Also, von jetzt an kannst du eine Masse Punkte bei uns sammeln, indem du genau das tust, was wir wollen. Ihr könnt ihn waschen.
Und das ist ja auch vollkommen legitim. Vollkommen. Also da verhält er sich halt wie ein Sheriff.
Genau, richtig,
also
finde ich auch.
Sein älterer Deputy-Sheriff, der ist es ja, der da über die Schlänge schlagen will, schon den Schlagstock rausgeholt hat. Und da sagt er, nee, so geht's nicht.
Genau, es gibt ja drei Polizisten, die wichtig sind in diesem Polizeirevier. Ne? Es gibt einmal den Sheriff, den haben wir ja schon erwähnt. Dann gibt es den Alten mit dem Schnurrbart und es gibt den etwas Jüngeren. Der Alte mit dem Schnurrbart ist vollkommen gegen Rambo und der Jüngere ist so, ey, das können wir doch nicht machen. Und
der ist die Stimme der Vernunft.
Genau, richtig, der ist Alan Ripley des Polizeireviers, genau. Und der Alte schlägt da über die Stränge und will ja zeigen, dass er, ich hoffe da, dass man um die Uhrzeit sagen, den dickeren Strahl pinkelt.
Du weißt, dass ich dir nicht unbedingt um die Uhrzeit das anhören, wenn wir es auch aufnehmen.
Du schreibst da hoffentlich dazu, dass man den Podcast erst ab 22 Uhr hören darf.
Okay, ja.
Diese drei Polizisten sind ja eigentlich die dir da drin jetzt wichtig werden und sie gehen den Prozess weiter und Rambo fügt sich jetzt auch so ein bisschen, er hat es auch verstanden, was der Sheriff ihm gesagt hat und wird er gewaschen und so. Und jetzt kommt es dazu, dass er sich ausziehen muss in der Zelle. Diese Szene ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für den ganzen Film, nicht nur geschichtlich, sondern auch produktionstechnisch. Ich weiß nicht, was du darüber rausgefunden hast, aber da gibt es die Szene, wenn er sich zum ersten Mal auszieht, dann sehen ja die anderen Polizisten, dass er mit Narben übersät ist. Mhm. Und das sieht jetzt auch der Zuschauer zum ersten Mal, dass er wohl schlimm gefoltert worden ist in Gefangenschaft. Und das ist dem jüngeren Polizisten geht das sehr nahe, dem älteren Polizisten ist das wiederum scheißegal. Ne?
Der haut ja mit dem Schlagstock sogar noch in den Rücken.
Richtig,
rein.
Und er geht und genau diese Szene mit dem Schlagstock und so weiter und so fort. Sie haben das mehrfach gedreht und irgendwann muss wohl Stallone sich umgedreht haben, als Ted Kotcheff noch ein Take wollte, weil ihm der Rücken schon so wehgetan hat, weil der halt tatsächlich mit dem Knüppel zugeschlagen hat immer. Die wollten das so realistisch wie möglich drehen und Stallone muss wohl richtige Schmerzen schon gehabt haben und hat dann gesagt so, ey, das haben wir doch jetzt, er hat das im Text jetzt dreimal gut gesagt und dann wollte Kotcheff noch einen, da ist wohl Stallone so aus der Hose gehüpft, dass die sich dann wirklich geprügelt haben in der Zelle und dann haben sich aber wieder alle wieder beruhigt und haben auch weitergemacht und so weiter, aber das hat dazu geführt, dass der Drehtag wahrscheinlich ein bisschen früher abgebrochen worden ist, weil die sich da wirklich ans Leder gegangen sind, weil der Darsteller Jack Starrett, auch ein altbedientes A-Team-Gesicht, der hat halt auch immer da relativ hart zugehauen. Hat aber auch dazu geführt, dass in der Befreiungsszene später, ich greife ein bisschen vor, hat sich Stallone auch revanchiert und hat ihm dabei original das Nasenbein gebrochen. Das ist tatsächlich passiert bei dem Fluchtversuch und deswegen trägt dieses Nasenpflaster, was der Darsteller trägt, ist tatsächlich das Original-Nasenpflaster, was er auch gebraucht hat, weil sein Nasenbein gebrochen war. Er wird jetzt gewaschen, nachdem er da fixiert wurde vom Deputy.
Muss man dazu erwähnen, halt mit einem Feuerwehrschlauch, also nicht die netteste
Art und Weise. Also er wird unfassbar brutal behandelt. Also auch wie sie ihn fixieren mit dem Knüppel und so, das hat alles mit Schmerzen zu tun und sie behandeln ihn wie ein Stück Dreck. Und er wird dann auch genau mit dem Feuerwehrschlauch abgespritzt, was richtig wehtut. Ich ja selbst bin mal relativ nah an so einem Feuerwehrschlauch vorbeigelaufen und das hat einen blauen Fleck hinterlassen, der hielte 2 Wochen lang. Wir müssen ja immer die Straße nass machen, nachts, ne? Wenn wir so einen sogenannten Wetdown machen. Ja. Und da haben wir dann tatsächlich immer Feuerwehrschläuche mit an Bord.
Und du warst zu weich.
Nee, der Kollege hatte die Düse falsch gehalten. Ich stand direkt daneben und dann hatte ich nur so einen Pulli an und dann hat der aufgemacht und hat mich halt voll in die Seite reingeschossen. Und das habe ich habe gedacht, irgendwie mir fährt ein Zug in die Seite rein. Also so ein Feuerwehrschlauch hat auf jeden Fall Druck. So, das wollte ich damit erzählen.
Ja, nachdem wollen sie ihn dann zwangsrasieren. Da will er sich dagegen wehren. Sie fixieren ihn auch wieder mit dem Polizeiknüppel. Und da hat er dann halt wieder einen Flashback, wo er sich an seine Gefangenschaft in Vietnam erinnert, wo er dann mit einem Messer gefoltert wird, wo auch die Narben herkommen, die man vorher gesehen hat. Und da tickt er dann halt aus, schlägt die Leute, die ihn festhalten, um und beginnt zu fliehen. Und hier haben wir schon einen sehr krassen Unterschied dann zu dem, wie es im Buch war, weil im Buch tötet er diejenigen, die ihn hier fest, also einen von denen, die schneidet er dann mit diesem Rasiermesser auf.
Ja, ich muss auch dazu sagen, der Effekt in dem Flashback ist auch unheimlich gut gemacht mit dem Messer und dem Blut. Irgendwie, das war auch nicht einfach. Hat damals dafür auch geführt, dass ich mir die Augen zugehalten habe. Das ist schon die erste Szene, die echt martialisch ist, ne? Wo man so sieht, wie das Messer durch das Fleisch schneidet, also auf seiner Brust, ne? Das steckt man mit 14 noch nicht so gut weg. Und dieser Kampf, den er sich da liefert auch, der ist unheimlich gut aufgenommen, finde ich. Und man sieht auch, dass alle Schauspieler das Original selber machen und dass Stallone unheimlich brutal mit denen umgeht. Weil du siehst normalerweise, wenn das eine choreografierte Nummer ist, dann sind die Bewegungen relativ abgesprochen. Ich finde, so eine choreografierte Stunt oder Kampfsequenz ist sehr oft sehr wie ein Tanz. Ne? Der eine bewegt sich, da bewegt sich der andere auch. Und bei der Szene, wenn man sich das mal ganz genau anguckt, ist Stallone, also ich könnte mir schon vorstellen, dass keiner von denen wusste, wie Stallone da gleich abgeht, irgendwie, weil der ist da wirklich in einer Stringenz geht er da durch irgendwie und macht die da alle platt und in einer Geschwindigkeit auch und so und seine Muskeln und so. Also das finde ich schon sehr, sehr authentisch. Das sieht wirklich richtig gut aus und es ist auch nicht in 13 Schnitten aufgenommen, sondern es ist eine Einstellung, in der er da abhaut. Ja. Also unten aus dem Keller rausgeht, ne, und die Jungs erstmal platt macht. Also das ist schon aller Ehren wert, finde ich sehr. Und dann kommt ja auch richtig Energie in den Film rein. Bis jetzt war es ja ein etwas plätschenderer Film, ne? Der läuft so und jetzt fängt der Film an, richtig Fahrt aufzunehmen und es kommt eine unfassbar tolle Verfolgungsjagd oder Actionsequenz, wie man sagen, wie man es auch immer nennen möchte. Ne?
Ja, also Rambo holt noch schnell sein Messer, stürmt dann aus dem Polizeirevier raus, nachdem er alle, die ihm im Weg standen, umgehauen hat, aber ohne jemanden dabei zu töten, reißt dann ein, der Motorrad fährt runter, klaut das Motorrad und braust davon. Der Sheriff kommt dann dazu, sieht das, steigt in sein Polizeiauto und verfolgt ihn.
Ja, man muss dazu sagen, dass der Alte jetzt da mit Nasenbeinbruch ihm einmal hinterher schießt und der Sheriff das gerade so noch verhindern kann, dass der einfach wild in die Menge schießt, dieser Idiot. Und dann, genau, der Sheriff sitzt im Auto und nimmt die Verfolgung auf. Ja.
Diese Verfolgungsjagd, die ist richtig gut. Da gibt es dann auch eine Szene, wo sie über so einen Bahnübergang springen. Da kam es auch zu einem großen Unfall. Und zwar ist der Stuntman, der den Sheriff da gespielt hat, die ist bei der ersten Aufnahme über diese Rampe wohl mit extremer Geschwindigkeit gefahren und dann sehr hart aufgeschlagen. Als er dann aussteigen wollte, musste er feststellen, dass er seine Beine nicht bewegen konnte, weil er sich den Rücken gebrochen hatte.
Ja, das ist heftig. Also ja. Die Aufnahme ist auch nicht im Film drin. Die haben das also nochmal gemacht, weil das zu extrem war. Der ist halt also die haben eine Rampe gebaut und er ist da drüber gegangen. Das sind schon Kräfte, die da messen, die da auf einen einwirken. Das wird heutzutage sehr oft mit Fernsteuerung gemacht, wenn man so krass über Rampen springt. Also damals hat man das noch mit richtigen Stuntleuten gemacht. Heutzutage wird das oft ferngesteuert, weil es dann doch irgendwie sicherer ist. Es wird auch heute noch mit Stuntleuten gemacht, wenn das schwierige Rampen sind, also wenn die Rampen schwierig zu treffen sind. aber das muss schon ordentlich gewesen sein. Ich habe irgendwas gelesen, dass der fast 40 Meter weit geflogen ist mit dem Auto.
Aber anscheinend keine großartigen bleibenden Schäden, weil er halt dann später noch weiter als Stuntman weitergearbeitet hat.
Genau, das sind die härtesten Hunde von allen.
Nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen.
Ja, was ist dir heute so passiert? Ich habe mir den Rücken gebrochen, ja.
Hatte zum Beispiel auch Stunts bei Lisa der helle Wahnsinn gemacht.
Ist das so?
Ja, da war er Stunt-Coordinator.
Ach, hör auf, das ist mir durch die Lappen gegangen. Was für ein toller Typ. Wollen wir seinen Namen nochmal nennen?
Benny E. Dobbins.
Richtig. Ja, genau. Also, diese Verfolgungsjagd ist wirklich aller Ehren wert. Und hier kommt es, das ist jetzt, weiß ich nicht, Minute 12, 13, 14 vom Film, ne? Und dann kommt das allererste Close-up in den Film. Also, wenn er auf dem Motorrad sitzt, gibt es eine Einstellung, wo wir ihn zum ersten Mal nah sehen ins Gesicht. Sonst sind das bis jetzt alles halbtotale oder minimum amerikanische Einstellungen. Aber das erste Close-up auf sein Gesicht kommt erst jetzt, wo er auf dem Motorrad sitzt. Das heißt also, der Regisseur und auch der Kameramann inszenieren sehr, sehr viele totalen Bildern. Und man sieht immer genau, wo man ist in dem Film. Ich finde das ziemlich beeindruckend, weil es wird also quasi ein sogenanntes Center Framing machen, die dort auch in dem Film. Das heißt also, die wichtigen Dinge passieren alle immer in der Mitte des Bildes. Und der Rest der Inszenierung, um der Sache dann auch Raum zu geben, wird dann quasi von hinten im Bild und von vorne im Bild immer so in die Mitte rein inszeniert. Also Rambo steht sehr oft in der Mitte, in dem Polizeirevier zum Beispiel. Und alle anderen bewegen sich halt in einer Konterbewegung so durchs Bild durch. Und da kommen dann auch so ihre Inszenierung rein. Es ist also echt durchdacht, was sie da machen. Generell hat der Kameramann sehr wenig Dollyfahrten oder große bewegte Kameras, sondern man sieht oft, dass er vom Stativ schwenkt, aber da ist jetzt keine großartige Kranfahrt dabei oder so weiter und so fort, sondern es sind sehr viel feste Einstellungen und ich mag das persönlich sehr gerne, weil das einfach mehr vom Bild zeigt oder auch von der Umgebung und immer dieses Schnittgewitter ist halt auch in dem Film überhaupt gar nicht, ne?
Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass das dann auch damit zusammenhängt, weil man ja dann später in diesen Bergen gedreht hat und da sind ja dann Kamerafahrten schon extrem schwierig gewesen, wenn man die hätte machen wollen, sodass man dann sich gedacht hat, okay, wenn wir das in den Bergen schon so haben, dann nehmen wir das als Stilmittel für den ganzen Film.
Ja, das ist ein absoluter Punkt, bin ich bei dir, weil wenn du so ein Mittel anwendest, dann musst du es auch durchziehen, sonst versteht das der Zuschauer auch nicht oder dann vermisst der Zuschauer auch irgendwie die Establisher. Das sind ja die einleitenden Einstellungen, die man immer dreht, um einmal kurz dem Zuschauer zu sagen, wo sind wir eigentlich gerade und dann springt man in das Geschehen rein. Das hat man hier eigentlich gar nicht gemacht, weil man sieht durch die totalen Einstellungen, in denen dann was passiert, oft was, wo man eigentlich ist. Ne? Und klar, das musst du dann halt beibehalten, dieses Stilmittel. Und das finde ich schon ziemlich cool.
Und das Schöne dadurch ist halt auch, dass du wirklich permanent die schöne Landschaft eigentlich siehst.
Exakt.
Du hast halt immer wirklich diese schönen Berge, jetzt zwar diese Wiesen, also am Anfang bei dieser Verfolgungsjagd, diese Wiesen, das ist zwar schon alles so ein bisschen matschig und sowas, aber trotzdem hat es so seine gewisse Ästhetik und seine gewisse Schönheit und die wird dann halt durch diesen totalen und halbtotalen doch besser transportiert, als wenn du immer sehr nah am Objekt wärst.
Das verstehe ich auch bis zum heutigen Tag nicht. Hier muss ich nochmal kurz einhaken, weil in so vielen Filmen siehst du, du hast ja Szenenbildner da werden ganze Straßenzüge neu gebaut. Da wird alles perfekt eingerichtet und also minutiös, das ist das Wort, was ich nehmen wollte, eingerichtet und da werden Sachen dreckig gemacht, abgeschraubt und so weiter und so fort und du siehst es so selten in modernen Filmen, weil das durch das Schnittgewitter alles so liegen. Du hast da gar keine Zeit mehr, das zu zeigen. Und hier hat man so gesagt, okay, wir drehen das in so einem schönen Ort, also zeigen wir das mal. Das finde ich immer, ich habe schon in 20 Jahren so oft an Orten gestanden, wo ich gedacht habe, jetzt zeig doch mal, wo wir hier gerade sind. Das sieht doch total geil aus. Aber nein, da ist dann der Kopf riesengroß im Bild und so. Naja, egal. Bei den Filmen, die wir beide machen, werden wir mehr die Landschaft zeigen.
Nur Panoramaaufnahmen und ganz klein die Schauspieler.
Ja, es ist viel besser. Das verzeiht auch mehr Fehler. Ja. Und geht auch schneller. Ja. Da musst du nicht 7 Einstellungen für eine Szene drehen. Na gut, also das als kleiner Exkurs dazu. Ich finde halt sehr beeindruckend, dass es eher so das erste Close-up ist in diesem Film, wenn er da auf dem Motorrad fährt. Hier muss man auch schon erwähnen, dass Stallone die meisten Sachen doch selbst fährt auf dem Motorrad. Das sieht man halt auch. Dadurch ist es halt auch kein Schnittgewitter, dass man das immer faken muss, dass man den Stuntman nicht sieht, sondern der rast halt wirklich mit dieser Geländemaschine Maschine ist es ja so ein bisschen, ohne Helm, mit einem ganz schönen Affenzahn da durch die etwas auch steinigen Wege da, den Berg hoch, ne? Das ist jetzt ja auch die Geschichte. Wir fahren jetzt den Berg hoch und das merkt man dann auch in der Inszenierung, dass es so immer von unten nach oben gefilmt ist.
Und auch endlich mal eine Verfolgungsjagd, die nicht immer nur auf Straßen ist. Das ist halt auch so eine Sache. In vielen Filmen hast du ja Verfolgungsjagden und dann fahren sie die eine Straße lang, nehmen die Abbiegung, fahren auf die nächste Straße, dann da, hier geht's querfeldein, egal ob da nur eine Straße ist oder einfach nur eine Wiese. Da wird einfach querfeldein durchgebrettert, ohne Rücksicht auf Verluste.
Absolut. Und das ist auch das, was dann wieder authentisch macht, ne?
Ja.
Und auch die Stunts wieder gefährlicher aussehen. Und das ist ja auch ein Markenzeichen, finde ich, von der Geschichte, wenn man, das haben wir ja schon zwei, drei Mal besprochen und das macht ja Herr Cruise gerade irgendwie sehr beeindruckend bei seinen Mission Impossible-Filmen als Marketing-Gag vielleicht auch oder auch, weil er es unbedingt möchte, dass man dann schon ein bisschen Angst hat um den Schauspieler oder um die Figur, weil man weiß, das macht ja der Originalschauspieler, ne? Das finde ich bei Rambo auch ein bisschen beeindruckend. Dieses unwegige Gelände führt jetzt auch dazu, dass unser lieber Sheriff auch havariert mit seinem Fahrzeug und eine Rolle macht. Also er verunfallt mit seinem Auto und kann da aus dem Wrack noch gerade rauskrabbeln.
Rambo kommt aber auch nicht sehr viel weiter mit dem Motorrad, weil es jetzt dann doch zu steil wird, lässt dann auch das Motorrad zurück und fängt dann an, halt so die Berge hoch zu kraxeln.
Das ist auch eine Nummer, die man heutzutage so nicht machen würde. Das ist so, wenn du dir die Szene anguckst, wie der vom Motorrad absteigt und das einfach so wegflitschen lässt, ja, das ist ja unkontrolliert und so weiter und so fort. Da würde jeder Stunt-Koordinator heutzutage sagen, nein, 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 da muss ein Sicherheitsseil dran und so weiter und so fort, weil da kann halt echt viel passieren. Es ist da jetzt nichts passiert, aber wir wissen ja, dass bei dem Film, da kommen wir gleich jetzt noch dazu, ist ja auch noch, sind ja noch Sachen, sind ja noch passiert. Also das Krankenhaus wurde öfter aufgesucht, als man wollte.
Der Sheriff selber, nicht ganz der sportlichste Typ, verfolgt ihn dann halt nicht mehr weiter, sondern ruft dann über Funk halt nach Unterstützung, die Hunde sollen geholt werden und der Helikopter.
Ja, jetzt sieht man schon, finde ich, in seinen Augen aufblitzen. So, jetzt ist er sauer. Ja,
ja,
also der Typ hat sie jetzt rausgefordert und er hat ihn jetzt, und das kann er, die Schmach kann er sich nicht entgehen lassen, er will den jetzt haben.
Nicht nur die Schmach, er ist ja auch sozusagen der gewählte Sheriff, und auch wenn diese Verhaftung vielleicht am Anfang fragwürdig ist, ist ja trotzdem die Flucht von Rambo gegen das Gesetz. Also er verstößt da gegen Gesetze, weil er hätte dann eigentlich vor Ort warten müssen, bis er vor Gericht gestellt wird und dann der Richter sagt, was mit ihm Sache ist. Das ist ja jetzt wirklich eine absolute Straftat, die man nicht eigentlich als Gesetzeshüter ungesühnt lassen darf. Also den musst du verfolgen.
Und das Gute ist ja auch, dass die Geschichte und die Drehbuchautoren ihn bei der Folter oder beziehungsweise bei dem Waschen immer weggenommen haben.
Ja.
Den Sheriff. Der ist ja nie dabei gewesen. Er weiß ja jetzt zurzeit noch nicht, dass seine Untergebenen ihn da nicht gut vertreten haben und dass sie es übertrieben haben mit der Brutalität dem Mann gegenüber. Ne?
Die Unterstützung, die der Sheriff dann angefordert hat, kommt schon. Wir sind schon so langsam Richtung Abenddämmerung, also es wird schon dunkler im Bild. Und sie machen sich dann auf die Jagd nach John J. Rambo mit einem Mann aus der Stadt der zwei Dobermänner sind das, glaube ich, die er dabei hat.
Richtig.
Oder irgendwelche Jagdhunde, mit dem sie sich halt auf die Jagd dann auf John Rambo machen. Da merkst du auch noch, da ist diese ganze Stimmung auch noch bei den Sheriffs, außer jetzt vielleicht bei dem Sheriff selber, aber bei den Deputies, die dabei sind, noch ein bisschen gelockert.
Das dauert nicht lange, dann haben wir ihn ausgestopft an der Wand hängen, nicht wahr, Will?
Wir werden ihn fertig machen. Da oben haben wir letztes Jahr einen Regenjagd.
Ja, hier war einiges. War eine gute Saison.
Lasst uns auf den Hügel rauf.
Die sind da noch guter Dinge und nehmen das alles noch so ein bisschen auf die lockere Schulter.
Ja, so amerikanisch, weißt du, so richtig so Großkotze gehen jetzt da hoch und der Typ hat ja eh keine Chance. Und ich muss noch eine Sache dazu sagen, wie es inszeniert worden ist, weil man kann sehen, in der ganzen Bewegung auf den Berg hoch laufen alle immer auf die Kamera zu. Später, wenn es wieder bergab geht, laufen alle von der Kamera weg. Das hat auch ein gutes Stilmittel. Ne? Also man merkt jetzt eine Inszenierung so, die ganze Inszenierung geht jetzt auf die Kamera zu. Man geht der Kamera immer näher, um halt zu erzählen. Ne? Die Kamera steht auch ein bisschen immer erhöht, so dass es halt wirklich das Gefühl gibt, als ob man den Berg hochlaufen würde. Auch wenn das jetzt gleich, das sind auch total in Szenen, wo es eben ist. Ne? Also sie wollen aber suggerieren, dass wir jetzt den Berg hochlaufen und sie laufen Rambo den Berg hoch hinterher. Und dieser gute John Jochen Rambo hat sich jetzt, kommen wir zu dieser Szene, wo er diese Plane findet und dann kommt sein Messer zum ersten Mal zum Einsatz und das war für mich der Wow-Effekt, der erste, dieses Schwert da zieht und schneidet aus dieser Plane raus und hintergeht den Kostümbildner und bindet dann mit der Schnur, die er auch in dem Messer dann im Griff versteckt hat, benutzt er als Gürtel und macht sich da so ein Poncho, weil er friert. Es ist bitterkalt und er hat ja nur sein Unterhemd an.
Wieder eine kleine Änderung zum Buch, weil im Buch flieht er nämlich komplett nackt.
Ja. Ja gut, dann wissen wir, dass die Amerikaner damit auch ein Problem hätten, wenn ja. Der Hauptdarsteller in den ersten 15 Minuten nackt durchs
Bild rennen würde. Ach, so nackt auf dem Motorrad wäre schon sehr lustig gewesen, das Bild.
Ja, der Film will ja, glaube ich, nicht lustig sein, ich weiß ja. Nun gut, aber jetzt hat er seinen wunderschönen Poncho und jetzt setzt so auch so eine Orchestermusik immer ein und der Score ist jetzt auch richtig gut.
Ich muss sagen, der ist sehr runtergefahren, also der ist immer sehr im Hintergrund, also das ist kein Score, der im Vordergrund ist, der halt so wie bei Star Wars oder sowas, der halt wirklich so eine ganze Szene trägt, sondern der ist wirklich immer schön zurückgehalten, also mir ist der teilweise gar nicht aufgefallen während des Films.
Ja, aber er hat auch dieses, ich kann das jetzt gar nicht nachmachen, wenn man den Film dann sieht, dann weiß man, wie es ist, aber es sind so spannungsintensive Stücke drin und so, man merkt schon so, dass auch der Score da ein bisschen die Fahrt aufnimmt, weil es jetzt auch wirklich auf die Jagd geht. Ne? Die sind diese Hundestaffel und die Polizisten sind jetzt auf dem Weg, diesen Mann zu jagen. Und der ist das gehetzte Tier. Jetzt sehen wir aber auch schon, dass er, also auch diese Tatsache, dass er sich diesen Poncho schneidet, das ist ja auch so ein erstes Zeichen von, okay, der hat schon Ahnung in der Wildnis. Ne? Das ist also, der scheint jetzt nicht das verlorene Rehlein zu sein, sondern der schneidet sich einen Poncho, dann guckt er auf sein Messer und dann hat er so einen Kompass da unten dran. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe gelesen, dass dieses Messer ist ja was extra entworfen wurde für den Film.
Genau.
Was auch wie auch Stallone mit einem sehr bekannten Messerschmied irgendwie entworfen hat und dass es erst danach an den Militärmessern Kompasse gab. Kann es sein?
Also ich weiß nicht, ob es dann bei den Militärkompassen dabei ist, aber es war auf jeden Fall so, dass dieses Messer so konzipiert worden ist, wie Stallone es mit diesem Schmied dann ausgesprochen hat, dass halt ein Behälter möglich war, wo dann Streichhölzer, Nähgarn und die Nadel und der Kompass dann halt drinne waren.
Ja, irgendwie ganz cool, ne? Als ob man wüsste, ja, vielleicht muss ich mich mal nähen, aber na gut, kommen wir später zu. Aber auch hier ist wieder der junge Polizist, ne, der die Stimme der Vernunft ist, der ja eigentlich auf der Seite von Rambo ist und nochmal sagt so, naja, wir sind ja auch relativ ruppig mit ihm umgegangen. Ne?
Mhm. Ich finde es nicht gut, was hier passiert. Warum? Im Knast waren sie von Anfang an gegen ihn. Sie haben versucht, ihn weich zu machen. Ach, hör schon auf.
Und da kriegt er auch direkt eine Schelle von dem anderen. Ja, jetzt kommt der Heli auch ran.
Und natürlich sitzt in dem Heli der alte Hilfs-Sheriff, also der ihn ja gefoltert, jetzt mit Anführungsstrichen, hat, also der, dem er auch die Nase gebrochen hat und der wirklich einen Hass jetzt auf Rambo und vielleicht auch auf Stallone hat.
Und hat dann so ein schönes Jagdgewehr in der Hand. Alle anderen haben tatsächlich Maschinengewehre schon direkt dabei. Ne? Also dieses typische M14-Maschinengewehr. Sind also alle auch hoch ausgerüstet, zu dem damaligen Zeitpunkt auf jeden Fall. Gehen dann mit einer ganz schönen Waffengewalt da auch dem Mann hinterher. Und Rambo ist ja dann richtig in die Enge getrieben. Ne? Er versucht nochmal zurückzulaufen. Also sieht er sie aber schon und hört die Hunde auch schon. Und die Hunde haben auch schon die Witterung aufgenommen. Und dann klettert er den Felsen runter. Und dann sieht man so eine Einstellung von so einer riesigen, glatten Felswand. Und man sieht schon, oh, 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 oh. Jetzt ist er wirklich in der Bedrängnis. Und die klettert er dann runter. Ohne Seil, ohne Sicherung. Und der Helikopter kommt ihm bedrohlich nahe.
Genau, der Hilfs-Sheriff, der schnallt sich auch ab, damit er besser aus dem Helikopter sich rauslehnen kann und will auf Rambo, also der schießt auf Rambo, um ihn zu töten.
Ja.
Das ist eindeutig, das sind Schüsse, die er gezielt schießen will, um ihn zu töten. Also wird hier, man sieht schon also wirklich, wie wir haben eigentlich einen Charakter hier, das ist dieser ältere Hilfs-Sheriff, der wirklich so als der absolut böse Charakter aufgebaut wird, weil den brauchst du, glaube ich, auch in diesem Film. Damit dann der John J. Rambo, wenn er dann halt, er tickt ja aus, also mal so, das ist ja, wir hatten ja seinen Flashback, er flieht ja, weil er diesen Flashback von Vietnam hat, das ist ja dieses posttraumatische Belastungsstörung Und der tickt ja aus. Damit dann halt der John J. Rambo nicht wirklich als der Antagonist in diesem Film auftritt, brauchst du, wenn du den Sheriff nicht wirklich als Bösewicht darstellen willst, aber einen anderen Charakter, der diese Rolle übernimmt, auch wenn es nur am Anfang des Films ist, aber dafür ist halt dieser Helfsheriff da, der halt mit seinem Sadismus während der Untersuchung am Anfang, wo er mit dem Schlagstock schlägt und jetzt, wo er ihn töten will, eigentlich das alles einleitet, was da passiert.
Ja, er ist das Arschloch in dem Film. Und der Sheriff ist so, den weiß man noch nicht so richtig, den mag man auch nicht. Also ich mochte den nicht, den Sheriff. Ich fand auch, das ist ein Arschloch. Der wollte nur eine Suppe haben und da sind wir jetzt. Ne? Wir stehen jetzt an so einem Berg am Hang. Da hängt ein Mann in die Enge getrieben an der Felswand und der Hilfs-Sheriff ballert auf den und will ihn tatsächlich erschießen. Und die anderen haben irgendwie Maschinengewehre dabei und sind auf Jagd aus und so schießwütig, würde ich das jetzt auch mal so nennen. Ne? Sind sie alle. Und wir jagen hier Obdachlosen. Ne? Auch klar, hat er sich jetzt irgendwie hat er ein Verbrechen begangen, aber das ist alles, finde ich, viel zu viel. Anyway, so, der ist in der Felswand, die Schüsse gehen schon, schlagen knapp neben ihm ein und der Helikopterpilot wird auch ermahnt, er soll jetzt näher ranfliegen, damit er eine bessere Schussposition hat.
Was geht da vor?
Hey, was machst du? Wir sollen ihn nur aufspüren. Versuch das Ding ruhig zu halten.
Kann ich nicht, wir sind im Aufwind.
Hör doch auf, Gold, er hängt da, er kann uns nicht entkommen.
Halt endlich deine Schnauze. Oder ich schwöre dir, du lernst mich kennen.
Und Rambo sieht jetzt nur noch einen Ausweg und er springt in einen Baum rein und in eine riesengroße Tanne. Hofft, dass die Äste seinen Sturz abbremsen. Was tun sie auch? Und das einzige Blessur, die er davon trägt, ist dieser aufgerissene Arm. Er kommt also unten an. Das ist auch tatsächlich er selber, der darunter springt. Beim großen Sprung ist er in ein Luftkissen gesprungen. Aber diese Einschläge in den Baum, die auch relativ schmerzhaft aussehen, die hat er auch selber gemacht und die sind auch nicht ohne gewesen. Also da hat er sich einmal durch den Baum durchgestürzt. Ne?
Er hat ja auch dann mal in einem Interview gesagt, dass die Schmerzensschreie, wenn er da unten landet, da musste er nicht spielen.
Ja, er hat sich auch 4 Rippen gebrochen und hat auch das Krankenhaus aufsuchen müssen nach Beendigung der Dreharbeiten. Das hat er nicht nur einmal gemacht durch diesen Baum, sondern auch mehrfach, weil sie bis jetzt dann mal hatten. Das ist C. Das würde ich einfach mal als C bezeichnen. Er ist dann unten am Fuße des Baumes angekommen. Da fließt auch so ein kleiner Bach lang.
Der Helikopter, der geht halt auch weiter runter, weil der Hilfs-Sheriff weiter auf Rambo schießen will. Und es geht so weit, dass dann halt der Hilfs-Sheriff weiter schießt. Rambo nimmt einen Stein, wirft ihn gegen den Helikopter, trifft die Scheibe, die dann splittert. Der Pilot erschrickt sich natürlich, wackelt mit dem Helikopter und da fällt dann der Hilfs-Sheriff, der sich ja vorher abgeschnallt hat, um besser schießen zu können, aus dem Helikopter raus.
Also auch zum Beispiel die Szenen im Helikopter sind auch so eine der wenigen Close-Ups von den beiden, also vom Helikopterpilot wie auch von dem Hilfs-Sheriff. Das ist also echt, kann das, glaube ich, an einer Hand abzählen, wie viele Close-Ups es in dem Film gibt. Und das sind dann auch noch nicht mal so richtige Close-Ups, sondern auch eher so amerikanische Einstellungen. Wir sind jetzt nicht sehr nah bei den Leuten drauf und haben auch nicht diese klassischen Zufahrten aufs Gesicht und auf die Emotionen der Leute, sondern wir sehen dann doch eher die Umgebung und das Setting, ne? Und auch den Helikopter und das wirkt halt da alles so aufeinander.
Der Hilfs-Sheriff ist aus dem Helikopter abgestürzt. Der Helikopterpilot haut dann natürlich daraufhin ab. Rambo holt sich die Jacke und das Gewehr von dem Hilfs-Sheriff, schaut nochmal nach, halt, ob der auch wirklich tot ist, hält ihn halt so vor sich. Und da siehst du auch nochmal so ein bisschen in seinem Gesicht, so von wegen, so den Gedankengang, so, und dafür bist du selber schuld.
Nee, er ist total geschockt. Ich finde, dieses Geschockgesicht, wenn er den, das will er ja gar nicht irgendwie. Der hat jetzt dieses blutüberströmte Gesicht von dem Hilfs-Sheriff da vor sich und dann ist er wieder in seinem Flash. Also das kann man so und so sehen. Auf jeden Fall ist er jetzt noch mehr aufgewühlt und der Sheriff von oben sieht jetzt seinen toten Freund da unten liegen, den blutüberströmt und tot auf den Stein liegen. Und für ihn gibt es jetzt nur noch einen Schuldigen, das ist Rambo und der haut ab. Dann kommt es zu der wohl eindruckvollsten Filmszene meiner Jugend und Kindheit. John J. Rambo näht sich den Arm selber.
Hast du das noch nie selber gemacht?
Nee. Da habe ich mich bis jetzt immer zurückgehalten. Das ist bis heute ein unfassbar gut gemachter Effekt. Also das ist wirklich aller Ehren wert. Und das ist auch nicht, der wird nicht geschnitten. Es ist einfach komplett zu sehen, wie er da sich diese Wunde näht und aus der es auch richtig gut rausblutet.
Ja, das Blut fand ich immer ein bisschen zu wässrig.
Ach, du bist das so ein Also manchmal bist du wirklich einfach nur zum Abschalten irgendwie. Nee, also ganz und gar nicht. Ich finde, das funktioniert so gut. Man sieht überhaupt gar nicht, dass es gefaked ist. Er hat also eine Blutpumpe unten in der Achselhöhle. Das wird auch manchmal vom Make-up-Department über Schläuche gesteuert, aber da ist ein Schlauch eingearbeitet, der so versteckt ist durch die aufgeklebte Wunde, die da drauf ist. Und die muss auch durch einen ganz speziellen Kunststoff, also so eine Art Knetmasse, das muss aber eine sehr gute Knetmasse sein, die spezielle Gegebenheiten hat. Der Näheffekt, der muss ja dann auch, dass die Knetmasse so fest sein und so gut auf den Arm aufgetragen, dass es dieses Ziehen verträgt. Ne? Rambo oder Stallone zieht ja richtig an der Knetmasse und näht den Arm da zusammen. Wir schreiben 1982. Das ist ganz, ganz weit vorne. Und das hat also bei mir auf jeden Fall dafür gesorgt, dass mir die Szene lifelong nicht aus dem Kopf geht. Und ich glaube, das ging auch vielen anderen so. Hat sie dir nicht gefallen, die Szene?
An die Szene erinnere ich mich natürlich. Für mich ist die jetzt nicht so bewegend gewesen.
Okay. Mich hat das irgendwie beschäftigt. Merkt man ja.
Vielleicht hatte ich einfach schon mehr Wunden in meinem Leben, die genäht werden mussten, dass für mich das Nähen einer Wunde was Normales ist.
Gut, das kann sein, aber die hast du aber auch nicht selber genäht.
Nicht alle.
Nicht alle, nur ein paar.
Nur die am Kopf habe ich selber genäht, nein.
Na gut, wir gehen mal zurück zur Geschichte.
Genau, Rambo kommt wieder raus auf die Lichtung und hier kommen wir nochmal zu einem der wenigen wirklich Szenen, wo der Sheriff auch mit Rambo spricht.
Er kann nicht weit sein. Es sieht aus, als will er sich ergeben.
Leider gibt es einen Toten, aber mich trifft keine Schuld. Lasst uns damit aufhören!
Ergib dich! Bleib, wo du bist und ergib dich!
Aber ich habe nichts getan!
Ich warne dich, Junge! Keine Bewegung und ich knall dich ab!
Ich habe nichts getan!
Alle einstellen!
Aber seine Hilfs-Sheriffs, die sind halt, ja, trigger-happy und ballern drauf los.
Ja, und Rambo flieht.
Und daraufhin kriegt der Sheriff und sein Trupp eine Nachricht aus der Stadt, dass sie jetzt wissen, wer dieser John J. Rambo ist.
Hör mal, Will, ist ein toller Typ, den du dir da ausgesucht hast. Der Computer hat was über ihn ausgesprochen. John Rambo ist ein Veteran aus Vietnam. Er hat die Tapferkeitsmedaille. Dieser Typ ist ein Kriegsheld.
Was ist denn dieses Schwein? Ich wusste, dass er was auf dem Kasten hat.
Da ist denen dann klar. Jetzt haben sie in die Kacke gegriffen.
Und jetzt kommt so ein ganz großartiger Kniff der Figurenbeschreibung, weil jetzt diese Stimme der Vernunft, der junge Polizist, einmal so sagt so, oh Mann, ich wusste, dass er was auf dem Kasten hat.
Ich dachte es mir. Kriegsheld. Großartig.
Endlich deine Schnauze.
Was ist eigentlich los mit euch, Leute? Er ist nur ein Mann und verwundet.
Diese Vietnamhelden sind verdammt harte Nüsse.
Vielleicht eher was für die Staatspolizei.
Komm her, Junge. Komm her. Verdammt nochmal. Sieh ihn dir an. Sieh ihn dir an. Sieh ihn dir richtig an, mein Junge. Wir beide waren schon Freunde, als du dir noch in die Hosen geschissen hast. Jetzt ist er tot. Er ist tot wegen diesem Verrückten da draußen. Jetzt hör mir zu, mein Junge. Ich mache ihn fertig. Ich werde ihn kriegen. Verstehst du? Ich werde ihm seine Tapferkeitsmedaille auf den Arsch nageln.
Dem Sheriff geht jetzt so richtig der Hut hoch. Und dann merkt man so, okay, jetzt ist der Sheriff richtig pisst. Und jetzt geht's hier nicht mehr um Recht und Ordnung, sondern jetzt ist es was Persönliches. Ne? So, bis jetzt haben alle versucht, irgendwie ihren Job zu machen. Aber jetzt wird's so persönlich. Irgendwie jetzt ist einer gestorben. Klar, wir sind jetzt hier auch konträr zum Buch. Ne? Das ist jetzt hier der erste Tote, der auch noch nicht mal absichtlich getötet wurde, sondern im Buch hat ja Rambo schon eine größere ein Kill-Count zu dem Zeitpunkt, ne?
Mhm.
Das ist auch eine der Änderungen, die Stallone da eingearbeitet hat in das Buch, weil er halt nicht wollte, dass das so ein Schlechter ist, der Vietnam-Veteran, sondern dass man ihn, der Zuschauer, ihn mehr in sein Herz schließt. Ich finde, das ist eine gute Entscheidung für die Figur, weil es das wirklich das verstärkt, dass er da auch ungerecht behandelt wird gerade und auch, dass alles wieder zu derbe ist. Also diese Szene finde ich toll, so ganz einfach. Jetzt gehen wir wieder zurück zu Rambo. Jetzt sehen wir, wie er Holz schnitzt mit seinem Schwert. Und er schnitzt so Holzpflöcke. Und jetzt hören wir auch schon das Donnergrollen im Hintergrund kommen.
Die Polizei verfolgt ihn ja dort weiter. Der Hundeführer mit seinen zwei Hunden ist da. Sie hören Geräusche und glauben, Rambo zu sehen. Und der erste Hund wird losgeschickt. Dann hört man dann nur die Schüsse. Also man sieht nicht, dass Rambo den Hund tötet. Man kann aber davon ausgehen. Schießt dann auch den Hundeführer an, der dann auch den zweiten Hund losschickt und die anderen Polizisten halt, weil sie gedacht haben, dass sie Rambo sehen, drauf losballern. Den zweiten Hund hört man auch nur noch jaulen, weil er wahrscheinlich mit seinem Messer oder man sieht nicht genau mit was den Hund halt dann tötet. Mhm. Hier sieht man dann auch ganz schön, dass jetzt auch der Sheriff an dem Punkt ist, wo er nicht mehr zurück will. Also der Hundeführer ist ja angeschossen, hat eine Wunde am Bein, die auf jeden Fall verarztet werden müsste.
Er hat mich getroffen! Verdammt, er hat mich getroffen!
Mein Gott. Er hat eine Waffe. Scheiße.
Er ist es nicht. Das ist nur eine Vogelscheuche.
Es hat keine Vogelscheuche auf Orwell geschossen. Er ist in der Nähe.
Fass ihn. Ja, fass ihn. Mach ihn kaputt.
Mitch! Bart, kommt her! Belfort, Schingel, gib uns Deckung!
Seht euch das Bein an!
Mitch, gib mir deinen Gürtel, wir binden es ab!
Wir müssen so schnell wie möglich zum Doktor!
Jetzt mach schon deinen Gürtel darum! Wo ist der Verbandskasten?
Ich habe ihn im Auto gelassen.
Scheiße!
Woher hat er die Waffe?
Es wird Golds Waffe sein. Er hat keine Munition mehr.
Wie kommen Sie darauf?
Ich weiß nicht, wie er den letzten Hund getötet hat, aber er hat nicht geschossen. Jetzt beeilt euch! Orwell, hör zu. Hör zu, du musst wach bleiben, ist das klar? Löse den Gürtel alle 15 Minuten. Wir kommen gleich zurück. Wir müssen ihn jetzt greifen, er ist ohne Munition. Ja, also los!
Er hatte kein Recht, meine Babys zu töten.
Mach die los! Ungesund, fertig!
Und machen sich halt weiter auf die Jagd nach Rambo, anstatt den Typen medizinisch zu versorgen.
Genau, und dann fällt dieser gute Satz, ein super Zitat.
Wir jagen ihn, nicht wahr?
Nein, wir jagen ihn nicht. Er jagt uns.
Jetzt kommt Rambo in sein Metier, in dem er halt richtig gut ist. Ich musste ja kurz noch erwähnen, dass ich immer über diese, jedes Mal, wenn ich einen Film sehe, denke ich mir, wie diese Regencover für die Cowboyhüte finde ich irgendwie so unfassbar genial, weil das so, ja, es zeigt jetzt auch, dass es regnet, ne? So, man weiß jetzt, okay, und es regnet ja nicht wirklich, also das, dafür, aber es ist halt gerade Gewitter. Und das Gewitter wird halt auch sehr gut gemacht, und zwar mit sogenannten Hungaro-Flashlampen. Man sieht, dass es kein echtes Gewitter ist, und das macht man beim Film dann mit so 85.000 Wattlampen, so Stroboskoplampen. Da wird dieses, die werden die Blitze immer reingemacht. Und man muss auch dazu sagen, die Blitze sind sehr gut gesetzt, weil die immer nur das zu zeigen in dem dunklen Wald, was man gerade sehen sollte. Also die sind schon sehr absichtlich so gesetzt, die Blitze in dem Film. Die sind auch jetzt nicht so viel, aber so ein, zwei Mal, auch jedes Mal, wenn man so irgendwo hinschaut und hinschwenkt und man will, weil man erkennt was nicht direkt, dann kommt da so ein Blitz hin und dann sieht man, ah ja, das ist ja nur die Jacke von dem Sheriff. Das macht man mit so echt extremen Lampen, die auch extrem viel Strom brauchen. Aber jetzt kommen wir zu dieser schönen Guerilla-Taktik, die jetzt hier angewendet wird, weil Rambo jetzt einen nach dem anderen ausschaltet und zwar in die immer wieder in Fallen lockt, und man merkt, dass Rambo für jeden einen Weg vorgezeichnet hat, irgendwie durch diesen Wald, und die alle tappen sie in seine Falle und sie werden mitunter schwer verletzt, aber nicht getötet.
Wieder ein Unterschied zum Buch.
Ja, genau. Und im Grand Finale ist es nur noch einer übrig, und zwar der Sheriff, der auch keuchend und voller Angst durch diesen Wald schleicht, und man hört nur noch die Schreie von seinen verletzten Kumpanen. Sehr oft gibt es auch Einstellungen, wo wir Rambo die ganze Zeit sehen müssten und er aber durch seine Tarnung, er hat also wirklich Stöcke im Haar und er hat sich Streck ins Gesicht geschmiert und er ist die ganze Zeit da in der Total. Man sieht den Sheriff so langlaufen und dann springt er so aus dem Gebüsch raus und rüberrumpelt ihn und ihm sein Riesenmesser an den Hals hält.
Ich hätte alle töten können. Ich könnte auch dich töten. In der Stadt hast du die Macht, nicht hier. Geh nicht weiter. Hör auf, oder du hast einen Krieg, den du nie begreifen wirst. Lass uns aufhören. Lass es sein.
Das ist eine schöne Passage und zeigt, wie das jetzt Rambo in seinem Metier ist und dass sie Polizisten zu weit gegangen sind.
Ja, Rambo zieht sich halt zurück,
genau.
Lässt alle am Leben und wir haben dann einen
Schnitt. Der Sheriff weint. Also ist auch emotional am Ende gerade. Aber wir sind jetzt wieder im Basiscamp, ne?
Also wir haben dann einen kompletten Schnitt, der Abend ist vorbei, wir haben den nächsten Morgen. Du siehst jetzt, es ist um einiges mehr los, es ist die Staatspolizei da, es ist die Krankenwagen sind vor Ort, Presse ist da, die Nationalgarde, also da ist jetzt alles aufgefahren worden, was irgendwie aufzufahren ist.
Genau, weil es gab ja, ne, es gibt einen Polizeitoten, es gibt mehrere Schwerverletzte. Sie werden ja auch gerade noch mal so gezeigt, wie sie in den Krankenwagen reingeschoben werden. Und die Polizisten, da ist der eine Staatspolizist dabei, irgendwie, und da wird schon so erwähnt, so, ja, wir waren auch ziemlich grob zu ihm.
Was ist los, Lester? Was immer es ist, spuck es aus.
Tja, ich sprach mit Mitch. Und er sagte, dass Gold und ein paar von den Männern recht hart waren.
Diese Arschlöcher.
Das hat nicht das Geringste damit zu tun, Dave, und das weißt du. Wenn einer meiner Sheriffs Scheiße baut mit einem Gefangenen, dann kommt der Gefangene zu mir und stellt sich heraus, dass er die Wahrheit sagt, dann trete ich dem Hilfs-Sheriff in den Arsch. Klar? Weil ich Recht und Ordnung vertrete.
Dann tritt Colonel Troutman auf.
Richtig.
Möchte wissen, was sich Gott dabei gedacht hat, als er einen Mann für Rambo schuf.
Gott hat Rambo nicht erschaffen. Ich habe ihn geschaffen.
Wer sind Sie denn?
Das ist dann auch so ein schöner Satz und das ist ja auch so die Thematik des Films, irgendwie, dass die Amerikaner sich da Waffen geschaffen haben in ihren Bootcamps und in ihren Spezialausbildungen und sie dann immer nicht mehr im Griff hatten, ne? Weil sie dann ja alle mit posttraumatischen Störungen dann nach Hause gekommen sind.
Ja, also ich würde es ein bisschen anders, also die Frage ist halt wirklich, ob die amerikanischen Militärs wirklich diese Mörderwaffen so geschaffen haben und sie dann nicht mehr in Kontrolle hatten. Das glaube ich ist nicht.
Aber in dieser Geschichte ist es so.
Es ist so, dass sie ihn erschaffen haben, ihn nach Vietnam geschickt haben und dann nicht damit gerechnet haben, was ihnen halt hier passieren wird. Sie haben ihn nicht zu diesem Monster gemacht, sondern sie haben einfach vernachlässigt dann, was mit ihm passiert ist. Aber das würde ich, wie gesagt, dann in dieser Vietnam-Diskussion dann am Schluss vielleicht nochmal aufführen.
Ja, da bin ich nicht ganz konform mit, weil irgendwie selbst ja Stallone ja auch sagt, irgendwie, dass er dieses Frankenstein-Monster ist, dass er das ja so gesehen hat.
Da kommen wir noch dazu.
Ja, wir machen weiter gerade.
Also Troutman ist da und bietet ihnen ihre Hilfe an, weil er weiß, dass sie mit Rambo nicht fertig werden. Und der Sheriff ist halt auch nicht so ganz begeistert davon. Und sie machen es dann so, dass Troutman dann mit John Rambo über Funk reden soll. Also John Rambo hat ja die Jacke und das Gewehr und wahrscheinlich dann auch das Funkgerät von dem Hilfs-Sheriff mitgenommen, der in den Tod gestürzt ist. Oder von einem anderen der Polizisten, die er überwältigt hat in der Nacht. Und Troutman soll jetzt halt mit ihm Kontakt aufnehmen über Funk, damit sie dann die Position, wo Rambo sich gerade versteckt hält in den Bergen, triangulieren können. Troutman funkt dann auch Rambo an, oder besser gesagt zuerst ein normaler Staatspolizist und darauf antwortet er nicht. Als dann aber Troutman anfängt zu funken, antwortet dann Rambo nach kurzer Zeit.
Sie sind alle erledigt, Sir.
Wer ist das? Das ist er, mach schon!
Rambo, ist alles in Ordnung? Ober.
Einheit Baker, alle sind tot, Sir.
Ich stelle mal Barry. Er ist durchgekommen.
Barry ist auch erledigt, Sir.
Was?
Hat sich in Vietnam getötet, ohne es zu wissen. Der Krebs hat ihn zerfressen.
Das tut mir leid, das wusste ich nicht.
Ich bin der Letzte, Sir.
Es ist gut, deine Stimme zu hören, Johnny. Es ist sehr lange her. Hör mal, Johnny, du hast dir ein bisschen Schaden
angerichtet. Er ist nordwestlich.
Deswegen bin ich hier. Wir werden darüber reden, wenn du rauskommst.
Das kann ich nicht machen, Sir.
Hör zu, John, wir können dich da nicht einfach rumlaufen lassen und harmlose Zivilisten umlegen.
Es gibt keine harmlosen Zivilisten.
Ich bin dein Freund, Johnny. Du weißt, wir haben oft genug bis zum Knie in all dem Blut und Eingeweide gesteckt. Und ich habe dich immer wieder aus der Scheiße geholt. Sieht so aus, als ob das eine Lebensaufgabe für mich wäre.
Wenn dieser Scheißbulle nicht wäre, hätten wir gar keine Schwierigkeiten.
Ich wollte nur was zu essen. Aber dieser Mann hat mich immer weitergetrieben, Sir.
Aber irgendwie hast du dich da auch selbst reingeschossen.
Die haben das erste Blut vergossen, nicht ich.
Die Polizisten haben dann aber die Höhle lokalisieren können. Und die Nationalgarde macht sich dann auf den Weg dorthin. Vielleicht mal so nebenbei so ein bisschen für die Leute, die nicht wissen, was die Nationalgarde ist. weil ich finde, die schon sehr treffend ist, so eine Frage, ob die wirklich so ist, wie es in diesem Film dargestellt wird. Aber die Nationalgarde, das ist so eine Armee zur Verteidigung des amerikanischen Landes, wenn keine richtige Armee vor Ort wäre. Und diese Leute, die in dieser Nationalgarde dienen, das sind auch Freizeitsoldaten, würde ich jetzt mal sagen.
Richtig.
Die verpflichten sich für die Nationalgarde und müssen dann zweimal im Monat an einem Training teilnehmen und dann noch zweimal im Jahr an einem einwöchigen Training. Also das sind Leute wie du und ich, die melden sich, die kriegen dann irgendwie $200 die Woche. Aber das sind ganz normale Leute, die dann halt, wenn es irgendwie zu einem Notstand innerhalb des Landes kommt, dann an die Waffen gesetzt werden und dann vor Ort ja für Recht und Ordnung sorgen sollen. Und so einen Trupp haben wir dann auch jetzt in diesem Film. Das sind halt echte Hohlköpfe, die, weil sie endlich mal große Waffen in der Hand haben, denken, sie sind die großen Macker.
Ja.
Die setzen dann auch Stallone in dieser Mine, in der er sich eingenistet hat, fest, fangen auch an, auf ihn zu schießen. Und als das keinen Erfolg zeigt, holen sie dann den Raketenwerfer raus. Jetzt weiß ich nicht, ob die Nationalgarde wirklich Raketenwerfer hat.
Zuzutrauen ist denen alles.
Also ja. Das, ja.
Ich glaube auch, das hast du schon ganz richtig erklärt, dass es so Möchtegern-Soldaten sind, die dann am Wochenende, und das wird ja auch relativ klar gezeigt in der Geschichte, dass die, wie sie kennen sich alle untereinander und die wissen, also es ne, sind so Laberköpfe auch und sie kommen auch dann in so eine Situation rein mit dem Feuergefecht auch. Rambo gibt ja einmal kurz irgendwie einen Feuerschuss zurück und dann sind die aber auf einmal total überfordert. So, die ballern da alle wie wild auf diese Höhle drauf ein, ne? Und dann Rambo, der schießt ja ziemlich viel genauer als sie. Und dann wissen sie nicht, was tun und kriegen auch Schiss.
Hallo, Jungs, schießt! Du machst schon! Ihr seid wirklich großartig. Hey, Steve?
Ja.
Hör zu, du und Bruce, ihr werdet euch langsam von hinten an die Mine ranpirschen.
Schminkt dir das ab, ich geh da nicht rauf.
Auf keinen Fall. Brennen?
Was?
Ich möchte, dass du hochgehst in die Mine.
Ohne mich.
Was soll das heißen ohne mich?
Das soll heißen, dass ich keine Lust dazu habe. Wahrscheinlich wartet er da drin schon auf uns. Willst du dich umbringen lassen, Clinton?
Der Sergeant von denen, also der, die Befehlsgewalt hat, der sagt, oh, jetzt bleibt mal alle hier, jetzt stellt euch nicht so an, so du, hier, Achim, du nimmst jetzt den Raketenwerfer und so, weil ich genau das Ding, ich hab auch, da denkst du dir auch so, ja, genau so ist es wahrscheinlich auch. Und der jagt dann diesen Raketenwerfer da rein, irgendwie in diese Höhle. Rambo kann gerade noch so fliehen und in das weitere Innere der Höhle sich verkriechen. Denke ich mir jedes Mal wieder auch so, die tun ja auch alles dafür, dass der da austickt. Ne? Und, so wie sie dann auch so sind, so großkotzig, glauben sie ja damit dann auch das Problem gelöst zu haben. Und dann stellen die sich auch alle hin und machen Fotos und feiern sich da ihren großartigen Sieg, wo sie sich vor 5 Minuten noch in die Hose geschissen haben.
Der Sheriff kommt dann da oben an, sieht, was die angerichtet haben, ist natürlich nicht sehr erfreut. Währenddessen sind gerade diese Nationalgarde-Soldaten dabei, ein sehr bekanntes Bild aus der amerikanischen Militärgeschichte nachzustellen, nämlich das Hissen der Flagge auf Iwo Jima. Das ist dieses, wo diese 6 Soldaten versuchen, diese Flagge aufzurichten. Wohl eins der bekanntesten Bilder aus der amerikanischen Kriegsgeschichte, sehr häufig nachgestellt und sehr bedeutungsschwanger auf jeden Fall dieses Bild. Und das versuchen halt diese Nationalgardisten nachzustellen, weil sie sich für die größten Helden überhaupt jetzt in dem Moment halten.
Genau, der Sheriff kommt zur Höhle.
Ausgezeichnet, Dick. Jetzt noch eins für den Soldatenkurier.
Eins für den Soldatenkurier.
Verdammt nochmal, was glaubt ihr, was das hier ist? Ein Zirkus? Halt bloß ab! Oh, Scheiße. Hast du mich nicht verstanden, Clinton? Ich habe gesagt, ihr sollt warten, bis ich hier bin.
Er hat auf uns geschossen, Will. Wir hatten wirklich keine andere Chance.
Ihr hattet Scheiße im Hirn. Wir müssen seine Leiche freigraben.
Und da ist die Nationalgarde natürlich ein bisschen angepisst, dass sie da jetzt irgendwie auch noch arbeiten müssen. Sie hatten doch schon ihren Spaß und sind doch eigentlich fertig mit ihrer Arbeit. Und dann sind wir in der Höhle und sehen, dass Rambo überlebt hat.
Ja, da muss ich sagen, das ist die einzige Sequenz in diesem Film, dieser Bereich, den ich so unnütz finde.
Weil welcher?
Rambo in der Höhle, okay, dass man sieht, dass er überlebt hat, ist schön und gut. Aber dann, wie er sich durch diese Höhle durchbuddelt mit diesen Ratten, die dann noch kommen. Diese Sequenz, ich weiß nicht, warum die da drin ist, die war für mich vollkommen überflüssig, hat ein paar Minuten gebraucht, die irgendwie den Film zum Stocken gebracht hat. das hätte man meiner Meinung nach viel schneller und viel einfacher lösen können, dass man halt sieht, dass Rambo überlebt hat, die Soldaten sind abgezogen und er buddelt sich irgendwie auf der anderen Seite der Mine halt raus. Dass man da wirklich diese paar Minuten damit braucht, wie er dann erstmal seine Fackel wieder zeigt. Okay, wir haben schon gesehen, dass er in der Wildnis überleben kann. Dass er eine Fackel macht, die anzündet, sich durch dieses Wasser durchkämpft, die Ratten springen auf ihn, er wirft die Ratten rum, kämpft sich da durch und sowas. Das war für mich so ein Knackpunkt in diesem Film, wo ich gedacht habe, das hätte es jetzt nicht nötig gehabt.
Ich bin nicht komplett anderer Meinung, aber ich gebe dir recht, dass es vielleicht ein bisschen lang ist. Sowieso, ja. Hier und da hat man es vielleicht ein bisschen kürzer müssen, das mit den Ratten vielleicht, also, aber es ist total geil geleuchtet. Es ist tatsächlich ohne irgendeine Lampe geleuchtet, sondern nur wirklich mit dem Feuer der Fackel oder mit den Streichhölzern, die er da hatte. Wenn man überlegt, was bei sonst für einen Beleuchtungsaufwand irgendwie gefahren wird für so einen Film. Und dann hat man diese Sequenz, wo die wirklich alle in der Finsternis sind und der das nur mit seinen Streichhölzern da. Ich finde, das zeigt aber auch so ein bisschen, wie widerstandsfähig der Typ auch ist. Und so, okay, man hätte es kürzer machen können.
Ich glaube, das hättest du auch sehr gut machen können, indem du zum Beispiel dann, dass er nicht einfach durch den Schacht rauskommt, sondern dass er sich dann wirklich aus der Erde rausbuddelt oder sowas. Dann okay. Hättest du auch vom Weg, guck mal, er stirbt nicht, sondern er gräbt sich sogar noch aus der Erde raus. Aber da, ja.
Ist ein Punkt. Also, ja, kann man so und so sehen. Ich finde es halt ziemlich geil. Es sieht halt ziemlich geil aus, weil es halt...
Das widerspreche ich dir nicht. Das sieht wirklich gut aus. Das ist wirklich schön gefilmt. Aber ich finde einfach das, was da passiert, langweilig.
Okay, ja. Okay, das haben wir beide einen Punkt. Steht's 1-1. Genau, dann hast du es ja schon vorgegriffen. Das muss ich kurz über meine Notizen weiter vorspringen. Also ich weiß natürlich, was passiert. So, der Sheriff ist relativ sauer. Und dann sieht man eine Einstellung von außen, dass der Troutman so auf den Hügel raufguckt. Und er weiß, dass Rambo überlebt hat. Und ich denke mir immer, sieht er da den Rauch der Fackel? Und ist es das, was er sieht? Irgendwie? Weil ich hatte immer in meinem Kopf, dass er den Rauch der Fackel sieht und dadurch weiß, aha, der lebt noch. Und weißt du, aber irgendwie spürt er das doch eher, dass sein...
Die Frage ist, ob er es weiß. Er sagt ja später auch nochmal, da spricht ihn ja auch dann der Sheriff drauf an. Sie sind ja noch hier, weil sie gar nicht davon ausgegangen ist, dass er gestorben ist. Und dann hat er gedacht, ich hab's mir gedacht. Also von wegen, ich weiß es. Aber er hat einfach die Möglichkeit noch in Betracht gezogen, weil er weiß, wer John J. Rambo ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er auch sowas überlebt, dann doch gegeben ist.
Ja, genau, das sehen wir jetzt auch in der Kneipe abends, irgendwie die beiden, die sich ja eigentlich gerade auf dem Berg so ein bisschen uneins waren. Der Sheriff entschuldigt sich ja sogar beim Troutman. Ne?
Wenn ich vorhin zu weit ging, möchte ich mich hiermit entschuldigen.
Ich kann das verstehen, Sheriff.
Nein, das glaube ich nicht. Wissen Sie, ich fühle mich, als wenn
ihn eine große Chance genommen hätte.
Ich wollte den Jungen töten. Es war nur das eine, ich wollte ihn töten.
Dann sehen wir so eine Totale, wo Rambo so im Gebüsch versteckt ist und unten gerade das Militär abrückt. Also die packen alle ein und die laufen auch wieder zurück den Berg runter. Das ist diese Passage, wo tatsächlich jetzt alle weglaufen von der Kamera. Also vorhin liefen alle drauf zu, jetzt wieder weg. Der Rückzug beginnt und Rambo hat jetzt einen Plan. Noch wissen wir nicht, was er da vorhat. Und irgendwie ist es ja auch ein bisschen dämlich, was er jetzt macht, dass er jetzt ins Dorf zurückgeht. Aber er hat eigentlich jetzt auch einen Plan, dass er den Sheriff dem ans Leder geht, ne?
Genau, also jetzt ist er selber an dem Punkt. Man kann es nicht genau verorten, aber ob der Raketenwerfer jetzt so wirklich der Punkt ist, wo es dann für ihn jetzt auch zu Ende ist, wo es reicht, wo er sagt, okay, und jetzt wird zurückgeschlagen. Auf jeden Fall springt er dann auf einen LKW, klaut diesen LKW auch, nachdem er erfährt, dass da halt hinten Waffen drauf sind, ein M60 natürlich, all das, was ein Nationalgardist natürlich braucht, wenn er einen Sträfling oder einen Typen, der geflohen ist, im Wald verfolgt, schnappt sich den LKW und macht sich damit halt, wie du schon gesagt hast, schon auf dem Weg zurück in die Stadt, wird dann von dem Polizeiauto verfolgt, dass er dann abdrängt in ein anderes parkendes Fahrzeug. Und das ist die einzigen Leute, wo man nicht weiß, ob er vielleicht nicht sogar doch wirklich Leute getötet hat, aktiv.
Ja, es explodiert doch relativ heftig. Ja.
Und man sieht nicht, ob die Polizisten überlebt haben oder nicht. Das könnten wirklich die Leute, die in diesem Wagen saßen, die einzigen Todesopfer sein, die er wirklich aktiv getötet hat in diesem ganzen Film. Auf jeden Fall, er fährt dann halt weiter Richtung Stadt. Die Polizei erfährt, dass der Rambo doch noch lebt, einen LKW geklaut hat und stellen eine Straßensperre auf, aber durch die bricht er einfach gnadenlos durch. Das ist auch wirklich eine sehr schöne Szene, finde ich. Also wie der LKW da durchfährt, das sieht richtig gut aus.
Man sieht die Rampe auch nicht, mit der über die LKW drüber springt. Sehr gut gemacht. gemacht.
Ist auch nur eine sehr kleine Rampe, also nicht so von wegen, der springt und fliegt dann über die Motorhaube, sondern wirklich nur ein paar Zentimeter, um dann in den Wagen reinzu.
Genau, schiebt die Autos auf jeden Fall auseinander und die nichts hält ihn mehr auf. Ne? Jetzt ist er sauer. Es ist auch einmal, ist es auch stockenfinster.
Ja, also es geht sehr schnell in diesem Film von Tag zu Nacht zu Tag zu Nacht. Ja,
ja, ich finde auch, dass der Ort muss schon unfassbar groß sein, weil es ist auf jeden Fall zackenduster. Aber das ist so, auch nur bei der Analyse von so einem Film fällt einem das dann auf. Ne? Beim Gucken ist dir das scheißegal. Also ist mir noch nie so böse aufgefallen.
Ja, und er sorgt ja gleich für Licht.
Genau, das ist richtig. Er macht ja wieder hell. Er parkt das Auto ab und rüstet sich aus.
Er fährt es mitten in eine Tankstelle rein.
Naja, aber die explodiert ja noch nicht.
Also der brettert da schon ordentlich in die Tankstelle rein.
Ja gut, du hast recht. Er parkt rabiat, würde ich sagen. Und rüstet sich dann mit diesem großen Maschinengewehr aus. Du warst den Typ, ne? M60,
das ist so ein mit eigentlich drei Beinen vorne dran oder zwei, also so mit so einem Ding zum Abstellen, weil du das eigentlich nicht mit einer Hand bedienen kannst.
Ja, und er hält das natürlich wie John Wayne sein Gewehr hält irgendwie und in einer Hand und hat dann diesen Patronengürtel. Das ist ja dann auch quasi das Filmplakat geworden. In dem Zustand macht er sich jetzt auf den Weg und sprengt die Tankstelle auch in die Luft und den LKW und ist ein ordentliches Freudenfeuer. Also es ist schon mal, und jetzt weiß so die Polizei, oha, jetzt geht's hier rund irgendwie. In der Polizeistation rüsten sich jetzt auch alle mit Waffen aus.
Dazu muss man auch sagen, dafür, dass er ein Guerillakämpfer ist, ist er nicht gerade der Beste jetzt in der Stealth-Abteilung beim Angriff auf die Stadt.
Ja, Ablenkungsmanöver. Voll klares Ablenkungsmanöver. Das ist ja, also eigentlich ist es genial, was er macht, weil er zündet das jetzt an, er weiß, die müssen das löschen. Und er holt die jetzt alle aus der Stadt raus. Also diese Tankstelle ist ja, glaube ich, jetzt so szenisch gelegen, etwas außerhalb des Ortes.
Am Rand
genau, des Ortes. Genau, und auch nicht und deswegen ist es ja krass, dass es so schnell dunkel wird.
Ja.
Und es ist auf jeden Fall weiter weg als von der Polizeistation. Man sieht diese eine Einstellung bei der Polizeistation, dass sie so aus dem Fenster gucken und dann brennt es dann da hinten irgendwo. Das ist schon ein Stück weg. Nur der Sheriff, der verschanzt sich jetzt in dem Polizeirevier. Und er sagt auch nochmal dann über so eine Lautsprecheransage an alle. Kennt man zum Beispiel auch aus den Bud Spencer-Filmen. Buddy haut den Lukas. So, auf jeden Fall gibt es diese wunderbare Durchsage, dass alle zu Hause bleiben sollen und dass der Ort jetzt unter großer Gefahr steht.
Ja, und er fängt dann an, die ganzen Stromkästen abzuschießen, dass es halt in der Stadt, in dem Teil, wo er das Sheriffbüro ist, dunkel wird, dass man halt kein Licht mehr hat. Der Sheriff verschanzt sich dann halt, weil dem Sheriff klar ist, dass halt John Rambo für ihn in die Stadt gekommen ist und aus keinem anderen Grund.
Er zündet jetzt erstmal den Waffenladen an und macht den platt irgendwie und lässt dann nochmal so richtig schön einen hochgehen, irgendwie damit da beobachten kann, durch das Explodieren des Waffenladens, der ja gegenüber von der Polizeistation ist, kann er dann auf einmal den Sheriff lokalisieren, der dann einfach mal kurz oben rausguckt aus der Ecke und dann sieht er ihn und dann weiß er, dass er da drin ist.
Ja, dann geht aber Rambo trotzdem ins Polizeibüro rein.
Ballert wie ein Wahnsinniger erstmal das Magazin alle irgendwie, der ballert ja das ganze Scheißhaus zusammen da irgendwie.
Rennt dann nochmal durch das Gebäude, sodass er eigentlich wissen muss, dass Sheriff ihn sieht, da dadurch schießt der Sheriff auf ihn und er weiß halt genau, wo der Sheriff ist und schießt dann durch die Decke auf den Sheriff, trifft ihn nur in den Bein, hätte ihn aber da auch schon direkt töten können. Der Sheriff fällt durch dieses Fenster, was es halt zum Dach hin gibt, runter in das Büro rein und kurz bevor dann Rambo ihn, ja, den finalen Schuss abgeben kann, kommt Troutman und verhindert das, indem er John Rambo zum Gespräch bittet.
Na los, du verdammter Hurensohn, bring es schon zu Ende.
Rambo, tu es nicht! Rambo, du hast keine Chance! Lass deine Waffe fallen! Der Hubschrauber wird kommen und dich nach Bragg fliegen.
Und da hat dann halt Sylvester Stallone so seine 5 Minuten, wo er dann mal theatralisch schauspielern darf.
Es ist vorbei!
Nichts ist vorbei! Gar nichts! Ihr könnt nicht einfach aufhören! Es ist nicht mein Krieg gewesen! Ihr wolltet es so, ihr habt angefangen! Ich habe nur alles getan, um zu gewinnen, aber irgendjemand ließ uns nicht gewinnen. Als ich zurückkam in diese Welt, empfingen mich all diese Maden auf dem Flughafen. Sie haben gegen mich demonstriert, mich einen Babymörder und Frauenschänder genannt. Was haben die sich gedacht, gegen mich zu demonstrieren, hä? Wer sind die denn? Niemand von ihnen war draußen in diesem Dschungel. Sie wussten gar nicht, worum es geht.
Es war eine schlimme Zeit für alle, Rambo. Aber das ist jetzt vorbei.
Für Sie! Mir bedeutet das Zivilleben gar nichts. Im Krieg, da hatten wir einen Ehrenkodex. Du deckst meinen Arsch, ich decke deinen. Aber hier gibt's sowas nicht.
Du bist der Letzte einer Elite-Truppe. Du solltest es nicht so zu Ende führen.
Da drüben flog ich einen Hubschrauber.
Oder ich bin Panzer gefahren. Ich war verantwortlich für $1 Million Ausrüstung und hier kriege ich nicht meinen Job als Parkwächter!
Oh Gott, vergib mir. Ich kann doch nichts dafür. Ich kann doch für die ganze Scheiße.
Das ist eigentlich auch alles ganz gut bis zu dem Zeitpunkt, wo er am Boden dann zusammenbricht und anfängt zu weinen, weil das Weinen, das kann er nicht, meiner Meinung nach.
Ja, aber von so einem durchgedrehten Typen kaufe ich das irgendwie. Ich weiß, was du meinst. Da kann man sich dran stoßen, aber ja, es funktioniert. Es ist einfach auf jeden Fall eine gute Passage. Für ihn ist es in Vietnam besser gewesen als hier. Und selbst der Colonel hat sich nicht mehr um ihn gekümmert. Da bricht er halt vollkommen in sich zusammen. Und das ist ja auch das große Problem des Films, dass die ja dann sich damals beim Machen des Films ja nicht getraut haben, weil die Veteranen auf einmal, also dass jetzt durch den Film erzählt wurde, wie beschissen die mit ihren Leuten umgegangen sind und die eigentlich nichts dafür können, weil die Politiker ja im Endeffekt was dafür können. Und die haben dann alle nur gesagt, ja, wir haben gewonnen. Aber die Leute sind nach Hause gekommen, sind halt irgendwie nicht irgendwie gut behandelt worden und hatten Traumata und sind vergiftet worden und was noch alles da so dabei ist. Ne? Da kann man sich ja mal reinlesen in die Thematik mit Vietnamkrieg. Und ich finde seine Passage da eigentlich sehr gut. Aber da können wir jetzt ja noch dazu sagen, ne? Es gibt ja auch ein anderes Ende.
Ja, es gibt verschiedene, also mehrere Enden. Also gehen wir mal die Enden, die ich kenne, durch. Also das erste ist das Ende im Buch. War, dass die Jagd zwischen Rambo und dem Sheriff weitergeht. Der Sheriff schafft es, Rambo zu überraschen, schießt ihm in die Brust. Der kann aber zurückschießen und trifft den Sheriff in den Magen. Rambo versucht dann aus der Stadt zu fliehen und der Sheriff verfolgt ihn weiterhin, weil beide noch von ihrem Stolz immer noch so zerfressen sind, dass sie nicht aufgeben wollen. Rambo hat dann aber irgendwann mal einen Ort gefunden, wo er der Meinung ist, dass es jetzt eigentlich reicht und dass es ein Ende ist, dass er in dieser Welt, so wie sie existiert, nicht mehr leben kann und will sich mit Dynamit selbst in die Luft jagen. Kurz bevor er das machen kann, sieht er aber den Sheriff, verfolgt ihn und will ihn dann töten, woraufhin dann aber der Colonel, der dazwischen kommt, erschießt.
Das ist ein krasses Ende, ja.
Ja.
Okay, das ist das eine Ende aus dem Buch. Dann gibt es noch das Ende, was man als erstes gedreht hat. Und zwar geht dann nach dem Gespräch zwischen Rambo und dem Colonel, der Rambo auf den Colonel zu und sagt, sag mal, haben Sie eine Pistole dabei? Und dann sagt er ja, und dann zieht er die Pistole, der Colonel. Und dann bittet Rambo den Colonel, ihn zu erschießen und es endlich zu beenden, weil er hat ihn gemacht und er soll ihn auch bitte wegnehmen wieder. Und der Colonel zieht dann kurz zuvor zurück und dann ergreift aber Rambo noch die Hand und drückt dann ab und bringt sich halt quasi mit der Waffe des Colonels selber um und schießt sich so und dann sackt er zusammen und ist tot.
Ja, es gab noch ein anderes Ende.
Wo er lacht, oder was?
Nee, wo sie ein Drehbuch stehen hatten, dass dann Rambo am Schluss in Zeitlupe aus der Polizeistation rausrennt und auf die Polizisten, die draußen sind, anfängt zu schießen und die dann zurückschießen und Rambo erschießen.
Okay, hat man das gedreht? Gibt's das?
Das weiß ich nicht, ob das gedreht worden ist. Ich habe nur gefunden, dass das auf jeden Fall eine Drehbuchversion war.
Okay. Okay, ja, aber gut, da gab es ja auch, wie wir gehört haben, jetzt nimmt 18 verschiedene Enden. Das Ende, was ich ja gerade beschrieben habe, war, dass in der Version auf jeden Fall auf die Test-Screenings gegangen ist. Und das ist den Leuten relativ um die Ohren geflogen. Wir können jetzt noch ganz kurz sagen, wie der Film ausgegangen ist. Also es gibt keine Toten. Der Colonel hat den Mantel um seinen Schützling gelegt. Der hat jetzt gefesselte Hände. Er geht aus dem Polizeirevier, wird da rausgeführt in einem Blaulichtgewitter. Und damit endet der Film auch.
Was wir auch noch gar nicht besprochen hatten, ist, diese Version, die wir jetzt besprochen haben, ist ja diese 93-Minuten-Version, wie sie dann am Schluss veröffentlicht worden ist.
Richtig.
Der Original-Cut, der Rohschnitt, war eigentlich 3,5 Stunden lang. Und Sylvester Stallone hat da wohl mal gesagt, dass der es so schlecht gewesen sein muss, dass es ihn und seinen Agenten auch schon irgendwie krank gemacht hat. Und Stallone ging davon aus, dass das seine Karriere zerstören würde. Und er wollte eigentlich sogar den Film aufkaufen, um ihn zu zerstören.
Ja, genau.
Hat er aber nicht hingekriegt und dann sind sie halt nochmal in den Schnitt gegangen, haben diesen ganzen Film auf 93 Minuten runtergeschnitten und das ist halt die Version, die rausgekommen ist. Und ich wüsste, also ich muss auch sagen, also diese 93-Minuten-Version, die dürfte auch keine Minute länger sein. Der Film ist so, ich hatte ja schon gesagt, ich habe mein Problem mit dieser Höhlenszene, das ist die einzige, aber ansonsten ist der Film eigentlich recht gut durcherzählt. Aber ich stelle mir das gerade vor, wenn du so einen Film auf 3 Stunden ziehst, dann wird das halt wirklich langweilig. Also ich weiß gar nicht, wie die auf die Idee gekommen sind, aus dem Stoff 3,5 Stunden zu machen.
Ja, es gibt relativ viele Szenen aus Vietnam, ne? Die Flashbacks sind ja ziemlich länger. Mhm. Ich habe auch schon so bei den rausgeschnittenen Szenen kann man so sehen, wie Rambo da eine Alte klar macht in Vietnam und so und auch mit ihr zum Geschlechtsakt kommt. Das wird wahrscheinlich, das haben sie wahrscheinlich 2 Stunden lang gedreht. Sonst kann ich mir das auch nicht erklären. Ja, ist ganz lustig eigentlich, dass der Film auch in der Nachbereitung so viel Probleme hatte und man sich immer so uneins war über bestimmte Dinge. Ich habe jetzt bloß jetzt, um das Ganze vielleicht ein bisschen abzuschließen, auch so zu einem Ende zu kommen, also die Version, mit dem das Rambo stirbt am Ende, ist auf einem Testscreening in Las Vegas gezeigt worden. Und der Film hat bis kurz vor dieser Szene Bomben-Emotionen ausgelöst. Die Leute waren schlichtweg begeistert von dieser auch hierzu angekündigten 93-Minuten-Version. Die haben aber alle dieses Ende nicht verstanden und haben gesagt, das kann nicht sein, der kann nicht sterben und so weiter und so fort. Und dann hat man sich darauf entschlossen, das andere Ende zu nehmen, wo er nicht stirbt, weil das fanden die Leute dann besser. Dann hat man das auch auf einer Filmmesse gezeigt, den Verleihern gezeigt. Und der Film wurde innerhalb von 5 Minuten an alle ausländischen Verleihe verkauft. Das hat auch so schnell kaum ein anderer Film geschafft. Und da waren sich relativ alle sicher, dass man damit einen richtig großen Wurf gelandet hat. Und dass es ein großer Erfolg wird, der es dann ja auch geworden ist. Ne?
Das erste Wochenende hatte der Film dann über 6 Millionen eingespielt.
Dollar, ja.
Ungefähr ein Drittel von seinen Produktionskosten. Ist jetzt kein ganz großer Start, aber ist schon richtig gut. Aber dann mit 47 Millionen in Amerika und wie gesagt 125 Millionen weltweit war das dann doch schon ein riesengroßer Erfolg.
Genau, und mit diversen Tausenden Dollar an Messerverkäufen, an denen ich beteiligt war.
Ja, jetzt wo wir durch den Film durch sind, glaube ich, können wir mal den Film vielleicht so ein bisschen versuchen, zeitlich einzuordnen gegenüber dem Vietnamkrieg. Weil was der Film sehr gut schafft, meiner Meinung nach, ist, dass dies ein Antikriegsfilm ist. Und ist meiner Meinung nach gibt es sehr wenig Antikriegsfilme, weil halt viele Filme, die sagen, sie wären Antikriegsfilme, immer mit dieser Faszination des Krieges selber spielen, weil sie halt selber im Krieg spielen. Das macht ja dieser Film gar nicht, sondern er zeigt uns auf, was mit Leuten passiert ist, die aus dem Krieg zurückgekommen sind. Und da ist der Rambo ein hervorragender Film, weil wir hier einen Charakter haben, der eindeutig mit posttraumatischen Belastungsstörungen wieder zurückgekommen ist aus dem Vietnamkrieg und er da einfach damit alleingelassen wird. Also was mich sehr schockiert hat, als ich so ein bisschen dann nachgelesen habe, ist, dass es mehr Vietnam-Veteranen gibt, die an Selbstmord gestorben sind, als Soldaten, die im Krieg selbst gefallen sind. Also während des Vietnamkriegs gibt es eine offizielle Zahl, dass 58.193 Soldaten, amerikanische Soldaten gestorben sind. Und bis im Jahr 2010 haben mehr als 60.000 Vietnam-Rückkehrer Selbstmord begangen. Und da sieht man schon sehr gut, wie die amerikanische Gesellschaft mit den Rückkehrern aus diesem Krieg umgegangen sind. Ich hatte es ja vorhin schon mal erwähnt, es gab diese Kampagne About Babies, wo halt dieses Bild war mit den getöteten Kindern und den Frauen, wofür amerikanische Soldaten verantwortlich waren. Dieser Krieg war ja dann so ab Ende der 60er, Mitte der 70er oder Anfang der 70er ja in der amerikanischen Gesellschaft wirklich verhasst. Also die Leute sind auf die Straße gegangen, haben gegen diesen Krieg demonstriert. Und genauso ist es halt dann, dass die, als die Soldaten wieder zurückgekommen sind, nicht so behandelt worden sind, wie man eigentlich mit Kriegsrückkehrern umzugehen hat. Nicht jetzt, dass man da der Gesellschaft einen Vorwurf machen sollte, meiner Meinung nach. Dass die Leute auf die Straße gegangen sind, gegen den Krieg demonstriert haben. Das ist vollkommen ihr gutes Recht. Das haben sie auch zu Recht gemacht. Es gab natürlich auch bei den amerikanischen Soldaten, die Kriegsverbrechen begangen haben. Aber da hätte dann das Militär und die Regierung die Rückkehrer besser unter ihre Fittiche nehmen müssen und für die Leute sorgen müssen. Aber das ist ein Problem, das es ja immer wieder gab. Also es kennt es ja auch aus dem Afghanistan-Krieg, gibt es ja genauso Geschichten mit Soldaten, die zurückgekommen sind und sich nicht wieder in das normale Leben zurückgefunden haben. Und das erzählt dieser Film wirklich sehr gut.
Ja, ich finde, da sind zwei unterschiedliche Dinge. Also das eine ist halt generell, dass Krieg einfach nur scheiße ist. Und wenn du dann hauptberuflich Soldat bist und so ausgebildet wirst, weil das ist ja auch alles übers Knie gebrochen gewesen, wenn ich das richtig verstehe, im Vietnamkrieg, da sind ja einfach nur Soldaten benötigt worden und man hat dann sich einfach der Sache nicht gut angenommen. Das Krieg ist das eine, aber dass da schlimme Dinge passieren, das ist ja jedem klar im Krieg. Dass die Geschichte, die er jetzt hier erzählt wird, ist ja tatsächlich das, was du schon gesagt hast. So, ne? Da, man hat die Leute, die jetzt eigentlich unschuldig daran sind, auch nicht gut behandelt, aber es sind natürlich viele Graueltaten verübt worden, ne? Und die Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg waren ja nicht umsonst. Aber die Tatsache, dass das Militär, also mit ihren Leuten, die sie da am Anfang alle ausgebildet haben, am Ende nicht gearbeitet hat, das finde ich irgendwie so das Verwerfliche. Und das kommt auch hier so brutal raus, weil sie ihnen ja eben nicht geholfen haben, wieder Fuß zu fassen in der Gesellschaft. Und ja, es sollte halt auch, sollte man sich gut überlegen, ob man Soldat wird. Um nochmal so das Fazit für den Film zu ziehen, der ganze Film, ich gebe dir vollkommen recht, ist einer der wenigen Antikriegsfilme. Das finde ich, bin ich genau bei dir, weil der wirklich zeigt, was da aus dir menschlich auch werden kann, weil Rambo ist ja auch nicht ganz sauber in dem Film. Auch wenn eben da Unrecht geschieht und der Held ist, das habe ich früher natürlich anders gesehen. Ich habe auch mir mal so überlegt, was hätte ich früher als Lieblingszitat genommen, was ja nehme ich heute als Lieblingszitat. Das war früher, wäre das natürlich war das diese Szene im Wald, wenn er sagt irgendwie, hör auf, geh nicht weiter und so, ne? Das war natürlich irgendwie cool, aber heutzutage, wenn man den Film so sieht und drüber nachdenkt, dann ist das doch irgendwie so, Gott hat Rambo nicht geschaffen, wir waren's, ne? Das jetzt aus einem anderen Blickwinkel und gerade so zeitpolitisch, das habe ich ja vorhin auch schon mal angerissen, ist das irgendwie gerade, passt das ja wie die Faust aufs Auge, was abgeht auf der Welt mit Polizeigewalt und mit diesem ganzen, wie gehen wir eigentlich miteinander um? Deswegen ist es ein gutes Beispiel. Ich finde, wir haben ja auch schon so in der Vorbestellung gesagt, so man muss ja ganz kurz jetzt noch, wir werden sie in einem Podcast nicht erwähnen, weil wir sie nicht für so wichtig erachten, die Filme. Aber die Nachfolgefilme sind ja zum Beispiel was ganz anderes. So, wir reden ja nur über den ersten Teil, weil das wirklich ein Film ist, der dich zum Nachdenken bringt. Irgendwie, wie ist das alles zu verstehen und wie ist das alles so gelaufen und wie diese Ungerechtigkeit. Und der hat ja wirklich eine starke Message und steht auch für eine gewisse Gruppe von Leuten ein und versucht, auf das Schicksal hinzuweisen. Aber der Rest, der auf diesem Film basiert, das ist ja alles Mumpitz, oder? Du willst, den zweiten findest du noch gut, genau.
Der zweite ist noch ganz okay. Der zweite greift halt auch wieder wirklich dieses Thema auf. Wie geht die Regierung oder das Militär mit eigenen Soldaten um? Weil da geht es ja darum, dass Rambo nach Vietnam geschickt wird, um nach Kriegsgefangene zu suchen. Und dieses Kriegsgefangene ist ja ein ganz besonderes Thema in der amerikanischen Geschichte, weil da gibt es ja auch sehr viele Mythen und Legenden darum, ob es nun Kriegsgefangene gab in Vietnam oder nicht. Ob das nur von der Regierung propagiert worden ist, mal wenn sie Gelder für Militäreinsätze brauchten, von wegen, ja, es gibt noch Kriegsgefangene, dann haben sie es wieder verneint. Und hier ist es ja auch so, dass dann John Rambo sogar von der Regierung oder von dem Militär dann zurückgelassen wird, als er Kriegsgefangene findet. Das ist schon ganz okay erzählt. Das Interessante dabei ist ja auch sogar, dass James Cameron bei dem Drehbuch mitgeschrieben hat.
Ja.
Also der zweite Teil, der ist noch okay. Also der ist dann schon um einiges actionlastiger, aber nicht so actionlastig, wie man sich dann eigentlich so denkt. Also er ist auch nicht so übertrieben wie dann die späteren Filme, aber dann mit dem dritten Teil, da wurde es dann halt wirklich extrem Schwarz-Weiß-Zeichnung, weil das ist nämlich auch das, was ich bei diesem ersten Teil sehr gut finde. Okay, wir haben diesen älteren Hilfs-Sheriff, der ja wirklich ein Arschloch ist und der Bösewicht in diesem Film, aber die beiden Kontrahenten, meiner Meinung nach, gibt es da keinen Bösewicht. Das sind zwei starkköpfige Leute, die aneinander geraten. Der Sheriff hätte jederzeit sagen können, okay, dann lass ihn ziehen, wie es der Troutman ihm vorschlägt, dann in 2-3 Wochen wird er irgendwo in Seattle verhaftet, wenn er da irgendwo an der Tankstelle oder sowas arbeitet. Aber genauso gut hätte dann zum Beispiel auch John Rambo sich irgendwann mal einfach hinlegen können, Hände über den Kopf und hätte sagen können, okay, stellt mich vor Gericht, wir schauen, was passiert. Ich kann mich verteidigen, ich habe niemanden aktiv getötet und so weiter. Also beide hätten die Möglichkeit immer gehabt, irgendwo mal zu sagen, jetzt ist hier Schluss. Aber das sind beide solche Sturköpfe und so verankert in ihrem Stolz und in dem Weltbild, dass die halt einfach sich aneinander hochreiben und dass du halt dann siehst, wo sowas hinausführen kann.
Ich habe jetzt mal eine krude These, eine Frage, die ich dir stellen will. Irgendwie so, meinst du, die Geschichte hätte funktioniert, wenn der Film gehießen hätte Sheriff John Teasel und hätte aus der Sicht des Sheriffs gespielt und so weiter? Weil der Film ist ja, du magst ja Rambo nur... Klar, weil er hat dieses Schicksal und es ist auch gut erzählt.
Magst du Rambo?
Ja, schon, auf jeden Fall. Doch, ich hatte auf jeden Fall meine Sympathien von Anfang an.
Also er tat mir leid.
Ja, das ist ein guter Punkt.
Aber ich mag ihn nicht, weil es gibt in diesem Film die einzige Szene, wo er sympathisch rüberkommt, ist am Anfang, wenn er bei dieser Dame ist.
Genau.
Und nachdem er erfährt, dass er ein Kumpel ist, ist er ja ein emotionstoter Mensch.
Das ist ein guter Punkt. Das finde ich ein richtig guter Punkt, weil da muss ich jetzt wirklich drüber nachdenken, ob ich ihn wirklich mag oder nicht. Ich habe jetzt einfach mal lapidar gesagt, ja, mag ihn, weil er halt irgendwie die Hauptfigur, das ist das, was ich gerade sagen wollte, er ist einfach die Hauptfigur in der Geschichte. Ne? So, es heißt Rambo, es steht Rambo drauf und er wird da auch nämlich gut behandelt und er flieht und so weiter und so fort. Wir haben Mitleid mit ihm, wie du gerade schon richtig gesagt hast. Das ist vollkommen guter Punkt. Aber die Geschichte, würde die funktionieren, wenn sie heißen würde Sheriff Teasel und es wäre reine die Sicht des Sheriffs. Da ist ein Sheriff im Ort, irgendwie, da kommt ein Arschloch rein, irgendwie, der kloppt deine ganzen Leute zusammen, dann bringt er noch deinen besten Freund um und du willst ihn einfach fangen und am Ende ballert er die ganze Stadt zusammen und du willst als Sheriff ihn einfach nur fangen. Hätte auch funktioniert.
Ich glaube, würde funktionieren, wenn du nicht sehen würdest, also dass du wirklich aus der reinen Sicht von diesem Sheriff die ganze Szene siehst, also nicht mitbekommst, wie die Hilfs-Sheriffs mit dem Rambo umgegangen ist und was da alles vorgefallen ist. Das darfst du nicht sehen. Das darf dir erst am Schluss gesagt werden.
Ja, klar, auf jeden Fall. Aber wenn der Sheriff die Hauptperson wäre, würde es genauso funktionieren, die Geschichte.
Ja. Ja.
Und es könnte vielleicht hinten raus erst rauskommen, dass er ein Kriegsgefangener ist oder dass er gefoltert wurde oder sonst irgendwas und deswegen durchgedreht ist. Also könntest du die Geschichte auch über den Punkt spielen. Ich glaube, dass das Buch, ich habe es ja wie gesagt nicht gelesen, aber das Buch hat ja nicht so eine krasse Parteinahme für Rambo, ne? Sondern es ist ja eher so, es ist aus beiden Perspektiven erzählt, oder?
Ja, bei dem Buch ist es ja auch so, da hast du nicht vergessen, das ist 1972 rausgekommen, da war der Vietnamkrieg noch nicht zu Ende und da wusste man ja auch noch gar nicht, wie da mit diesen Kriegsrückkehrern umgegangen wird.
Also ist
diesen
das so?
Punkt okay. konnte er gar nicht erkennen, also der Autor hat ja irgendwann mal auch gemeint, dass ihm der Film besser gefällt als sein Roman.
Okay.
Da geht es wirklich in dem Buch mehr um dieses Korea-Veteran gegen Vietnam-Veteran. Der stolze Koreakrieger, der aus einem siegreichen Krieg zurückkommt, trifft auf einen Soldaten, der in einem Krieg, der kurz vor dem Verlust steht, der schlechte Presse hat, wo sich die Soldaten nicht ehrenhaft verhalten haben, kommt als Hippie zurück und beschmutzt sozusagen sein Andenken an das Militär.
Es ist so krass, ne, dass du überlegst, also ich bin mir relativ sicher, dass in allen Kriegen unfassbares, schlimme Dinge getan werden, auch so seit es diese Scheiße gibt, ja. Und nur weil es in dem Vietnamkrieg auf einmal diese Presseabteilung gab, diese Combat Camera und so weiter und so fort, ne? Ich glaube, das ist ja auch eine der Erfindungen des Vietnamkriegs, ist das überhaupt erst ans Tageslicht getreten, also von dem Militär eigeninszenierte Presseabteilungen, die darüber berichtet haben, ne? Weil die Presse auf einmal so weit mitgegangen ist und deswegen ist dieser Krieg ja so schlimm wahrgenommen worden. Im Koreakrieg, da gab es halt keine Presse, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ne? Da gab es irgendwie, da wurde über die Erfolge berichtet und die Wochenshow oder so weiter und so fort. Und ich denke mir, dass da genauso viel Übel passiert ist. So eine Nummer dann als Sieg zu deklarieren, obwohl es gar kein Sieg war, sondern eine Schmach war, das ist ja auch aktuell gerade in Amerika.
Ja, aber man muss auch sagen, dass insgesamt der ganze Vietnamkrieg, wie er dann ja vermarktet worden ist oder dargestellt worden ist, dann auch in Filmen und so weiter. Wenn du dir die Filme anschaust, das kommt dir ja immer so vor, als wenn jeder Soldat, der in Vietnam war, die Hölle durchschritten hat. Aber wenn man sich das mal genauer anschaut, der Großteil der Soldaten, die waren gar nicht wirklich im Dschungel, sondern die waren in irgendwelchen Städten stationiert. Da ist es eigentlich für die meisten Soldaten eher gewesen wie bei Good Morning Vietnam als jetzt Apocalypse Now oder so. Aber dadurch einfach auch dann wie die Filme, natürlich gab es auch solche Momente, wo es da diese Grabenkämpfe und was weiß ich nicht, also im Dschungel gab und die ganz schlimmen Szenen, aber das wird halt so durch die Filme und durch die Medien in den Vordergrund gerückt, dass es halt das Bild ist, das wir halt vom Vietnamkrieg kennen.
Ja, du, ich war nicht dabei, deswegen ist das natürlich auch immer so ein bisschen Wir wissen es ja auch nur aus Büchern, Fernsehberichten, ja. Dokumentationen und deswegen. Aber was ganz klar ist, ist irgendwie, wie sieht so eine Gesellschaft so einen Film an? Und man hatte sehr viel Angst, dass der Film einen riesen Shitstorm auslöst, ne? Also dass das Investment sich nicht auszahlt. Und das, dem war ja nicht so, sondern der Film ist ein Riesenerfolg geworden. Wir waren ja jetzt schon ganz kurz bei den Folgefilmen, da sage ich auch nicht weiter zu, da gebe ich dir vollkommen recht. Der zweite ist für mich auch okay, der dritte ist absurd und 4 und 5 existieren für mich gar nicht. Das ist halt einfach nur Geld verdienen und ich habe den 5. tatsächlich letztens mal geguckt aus Langeweile. Und das ist ja wirklich, das hat ja überhaupt gar nichts mehr zu mit so einer bemitleidenswerten Figur wie John Jochen Rambo. Deswegen absurd, Geld verdienen, abhaken, braucht man nicht wirklich. Wer das gerne gucken möchte, wer jetzt auf diesen Gore-Sachen steht, irgendwie da ist was dabei, da werden Leute relativ kreativ in die Luft gejagt und gejagt irgendwie. Aber passt überhaupt nicht zu diesem ersten wirklich tollen Film. Es gibt natürlich immens viele Merchandise-Artikel. Also das Messer habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt. Es gibt auch Bogen. Also es ist ein bisschen wie bei Star Wars. Es gibt eigentlich nichts, wo man Rambo nicht draufgeklebt hat. Es gibt sogar Obst mit Rambo drauf. Das finde ich auch absurd. Rambo-Obst. Das wäre mal nicht schlecht, ne? Ja, wenn der es clever gemacht hat, aber ich habe natürlich den Apfel ein bisschen gegoogelt, da lässt sich ja keiner irgendwie drauf. Also Rambur-Apfel ist auch in Deutschland weit verbreitet. Das ist also nicht nur ein amerikanischer Apfel. Mhm. Der wird auch hier viel angebaut. Das wäre geil, Rambo-Äpfel. Wahrscheinlich nach diesem Podcast, weil den so viele Leute hören, dass sie jetzt sagen, ja, das wäre doch eine gute Idee. Aber es gibt auch, was habe ich jetzt gesehen, es gibt natürlich Puppen-Actionfiguren ohne Ende. Auch die ganze Sache ist weitergesponnen worden. Es gab auch mal eine Zeichentrickserie. Das Rambo-Universum ist riesengroß. Ich habe ja schon angedeutet, es gibt diese Patronen mit der Brücke zu kaufen. Das finde ich ziemlich abgefahren. Hast du ein gutes Computerspiel gespielt?
Oh, ein gutes? Ja. Also es gab 1985 ein Rambo-Spiel von Ocean. Ocean ist so ein Vertreiber für Computerspiele gewesen, die sehr viele Filme und Serien als Computerspiele umgesetzt haben.
Robocop.
Ja, und da gab es dann auch ein schönes Rambo-Spiel, bei dem du dann durch die Gegend läufst, Leute entweder mit Messer, Bogen, Maschinengewehr oder Granate abstechen musst. Du kannst dann auch eine Granate auf Häuser werfen, um dann dort einen Schlüssel oder sowas zu finden. Also eindeutig so wie der Film. Also es ist schon sehr abstrus gewesen, das Spiel.
Ja, es gab, glaube ich, für jeden Teil gab es irgendwie ein C64-Spiel, ne, damals. Irgendwie, ja. Das konnte man, je nachdem war das Setting, es waren aber immer Jump'n'Run-Spiele mit ein bisschen Ballern. Also kreativ war es nicht. Also, wer jetzt noch ein schönes Rambo-Spiel rausbringen möchte.
Da gab es doch irgendwie eins von 2000 irgendwas.
Gab es das? Ja, das habe ich nicht gefunden. Aber
ich glaube, 2015 kam noch mal eins raus. Ich habe das jetzt selber auch nicht gespielt. Das ist halt dann wirklich so in der modernen, also aus der Ego-Perspektive wie ein Shooter. Aber da kann ich nicht viel zu sogar sagen, weil ich es halt echt nie gespielt habe.
Ich wüsste auch nicht, was man da für ein gutes, kreatives Spiel draus machen könnte, außer...
Also die zweiten, dritten und so Teil, ja, aber aus dem ersten kannst du einfach kein Spiel machen.
Ja, nee. Oder so die Verfolgungsfahrt. Ja, am Anfang den Berg.
Need for Speed Rambo.
Ja, genau. Das wäre doch mal nicht schlecht. Ja, oder du nimmst Rambo als Mortal Kombat Charakter oder sowas. Das ist ja auch modern, dass die jetzt irgendwie eingebaut werden, die Filmcharaktere in Prügelspiele. Dann haben wir eigentlich alles erklärt, oder? Hast du noch irgendwas, was du zum Rambo sagen möchtest?
Wir hatten das Fazit ja schon da, dass wir den Film recht gut finden. Also ich würde ihn jetzt nicht zu meinen Top 100 Filmen, glaube ich, oder so werten. Aber ich gucke mir trotzdem noch ganz gerne an. Das Problem ist halt wirklich, was der Film hat, dass er die nachfolgenden Teile einen schlechten Ruf bekommen hat. Weil wenn man heutzutage von Rambo spricht, dann denkt man an den Rambo aus dem 2. oder 3. oder späteren Teil. Und für die Leute, die den Film halt noch nicht gesehen haben und sich denken, ach, so ein Kriegsmist, das muss ich mir nicht angucken. Ihr werdet wahrscheinlich jetzt bei dieser Folge gehört haben, dass es bei diesem Film doch etwas anders ist und dass man vielleicht doch mal eine Chance geben sollte.
Auf jeden Fall. Davon gehe ich ja aus, dass wir hier mit Leuten gesprochen haben, die den Film schon gesehen haben. Ansonsten tut's mir leid, dann haben wir ein bisschen gespoilert. Dann braucht ihr euch den Film jetzt nicht mehr angucken. Aber ich habe ja auch schon gehört, dass viele Leute den Film nochmal gucken nach unserem Podcast und das mit neuen Augen sehen. Das macht ja auch irgendwie ein bisschen Spaß. Und ich hoffe, dass das auch in diesem Teil der Fall ist. Ja, man konnte ihn bis eben noch auf Amazon gucken, ne? Und auf Netflix sogar, aber ab sofort kostet er Geld.
Ja.
Das ist ja, wird aber vielleicht mal wieder ins Programm mit aufgenommen, wenn man ihn nicht zu Hause in der Videothek hat, in seiner eigenen Sammlung hat. Ich habe so eine Blu-ray-Box, eine Zusammenfassung mit allen Filmen, die habe ich mir mal gekauft, weil da ist auch eine sehr gute Dokumentation dabei, auch über Vietnamkrieg irgendwie. Die ist sehr gut gemacht, kann ich nur empfehlen. Auch wenn ich gesagt habe, dass ich den zweiten und den dritten Teil nicht so mag, aber ich habe das der Vollständigkeit halber dann gekauft. Aber 4 und 5 gehört für mich wirklich nicht dazu, weil ich die wirklich unfassbar schlecht finde. Mein Fazit habe ich ja schon gegeben. Aber der nicht in deinen Top 100 ist, irgendwie, dann würde ich mal gerne deine Top 100 wissen. Meinst du nicht, der ist in deinen Top 100? Dass du überhaupt eine Top 100 hast, das ist ja ein Arsch voll Filme. Ja, du darfst heute verabschieden. Ich habe immer die letzten Male verabschiedet, jetzt darfst du heute mal.
Ja, dann wollen wir es mal kurz und bündig machen. Ich bedanke mich bei allen ZuhörerInnen, dass ihr heute mal wieder Zeit gefunden habt, uns zuzuhören bei dieser schönen Folge. Es wird mehr geben. Wir sind dabei, die nächsten Folgen vorzubereiten. Und dann wünsche ich euch noch einige schöne Wochen und bis zur nächsten Folge dann.
Alles Gute. Tschüss.